So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu Teil 3 von der großen Folgenbesprechung zu Folge 200 aus der Serie 3 Fragezeichen Feuriges Auge. Ja, das ist Teil 3. Für die, die eigentlich schon seit Anfang an dabei sind, die wissen, es wird jetzt weitergehen. Für die, die jetzt zum ersten Mal reinschalten, hier nochmal die Information. Wir hatten eine ganz lange Podcast-Folge aufgenommen, genau zu dieser Drei-Fragezeichen-Folge. Die haben wir halt am Stück besprochen, mussten sie aber leider in 4 Teile aufsplitten. Ihr seid jetzt in Teil 3. Wenn ihr die ersten beiden noch nicht gehört habt, habt ihr jetzt die Gelegenheit, die nochmal rauszusuchen. Und dann könnt ihr gerne hiermit fortfahren. Und es wird hier sogar noch einen 4. Teil danach geben. Das ist doch was, oder? Und noch eine kleine organisatorische Sache. Wie schon in den ersten beiden Teilen wird es am Ende dieser Folge, wenn die Folgenbesprechung soweit durch ist, die Benjamin, Olli und ich gemacht haben, nochmal einen Gastbeitrag geben. Und zwar dieses Mal von Die Zwei. Ein sehr sympathisches Pärchen, die eigentlich sich darauf spezialisiert hatten, die Folgen von der Interim-Serie, die drei, die es vor ein paar Jahren mal gab, zu besprechen. Das haben die auf ihrem YouTube-Kanal gemacht. Aber sie hatten auf Anfrage wirklich Lust, auch nochmal einen Beitrag für uns zu machen, auch zur Folge Feuriges Auge. Das hört ihr dann am Ende, wenn unsere Besprechung soweit durch ist. Ja, und ansonsten hören wir uns im 4. Teil wieder. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß.
Eine Rotz- und Wasser-Produktion.
Damit melden wir uns zurück. Wir hoffen, dass ihr das Programm genossen habt, was ihr gerade gehört habt.
Schöner Beitrag übrigens.
Das war ein sehr schöner Beitrag von Unbekannt.
Alle Beiträge, die wir eingeschickt bekommen haben, sind wunderschön.
Das außer Frage. Ja. Aber ich möchte es für jeden Beitrag einzeln erwähnen.
Ja, deswegen, von wem war jetzt gerade der Beitrag?
Steht in der Beschreibung.
Gut. Vielen Dank auf jeden Fall für diesen Beitrag.
Ja.
Wem wir danken, steht in der Beschreibung.
Ja. Möchtest du jetzt wirklich...
Gut, weil wir den Witz nochmal machen.
Ja, da kommt... Möchtest du jetzt wirklich die Illusion dem Zuhörer geben, dass wir jetzt wirklich das gehört haben?
Ja. Wir können ja jetzt nochmal der Person danken, die in der Beschreibung steht.
Ja. Gut, genug rumgearbeitet.
Genau, Gary Oldman.
Was?
Der sagt, heute ist Montag, der 15. September.
Er kam ziemlich lange nicht vor.
War ja auch ein langer Tag für Justus.
Ja, das hast du schön gesagt.
Und ich habe vorhin mit Olli darüber gesprochen, als du, weiß ich nicht, was auf Toilette gemacht hast, dass ich Gary Oldman fast schon zu hochwertig finde für die Zeitansage, wirklich jetzt. Und dass er mir dadurch... dass es dadurch ein bisschen albern ist.
Er war aber jetzt in letzter Zeit öfters in Hörspielen von Europa zu hören. Und wahrscheinlich hat er hat immer seinen Mantel genommen, wollte schon gehen. Ja, tschüss dann, ne?
Ich weiß,
und dann
was
kam
Heidi
und hat gesagt, komm mal bitte zurück, kannst du noch das hier sprechen? Ja, kein Problem.
Ich weiß.
Montag, 15. September, dann nimmt er wieder seinen Mantel. Ich will auch gehen, nee, kannst du noch schnell den Dracula sprechen?
Aber ich weiß, das Argument höre ich jetzt schon zum 50. Mal.
Und trotzdem
weiß
aber, kommst Benjamin du immer wieder mit. Meint, das ist so, als würde George Clooney im Kino die Karten abreißen.
Ja, das eigentlich...
Danke.
Aber möchtest du jetzt unterstellen, dass
nicht unter
so ein hochwertiger Sprecher für das verbrannt wird? Für eine lumpige Datumsansage?
Nicht verbrannt, aber sagen wir mal jetzt, ich sehe den Film... welchen Trash-Film gibt es, den wir kennen? Alle drei. Sagen wir sehen jetzt den Alexander-Markus-Film Glanz und Gloria.
Mhm. Wieso? Hat er noch mehr Filme?
Nein, aber ich habe den Titel einfach mal genannt. Und da würde jetzt mitspielen...
Bela B.
Ja gut,
Bela zum Beispiel. B. Gut, man muss dazu sagen, Bela B macht da wirklich mit.
Ja. Und man würde jetzt nehmen Christoph Waltz.
Mhm.
Würde man jetzt sagen, er passt in diesen
Film. Ist ein schlechtes Beispiel, weil es irre witzig wäre, wenn er wirklich eine Rolle in diesem Film gehabt hätte. Genauso witzig, wie es eigentlich für Bela B. und mit Bela B. eigentlich auch war. finde ich jetzt.
Ja, aber da würde man merken, das ist Ironie.
Du müsstest eigentlich einen billigen Film nehmen, der keine Komödie ist.
Ja.
Weil dann kann es keine Ironie sein.
Ja.
Captain Cosmotic.
Captain Cosmotic. Kennt alles keiner. Gut. Thomas, kannst du bitte...
Gut, Montag, 15. September. Hier habe ich geschrieben, ich weiß nicht, ob euch irgendwas aufgefallen ist, hier ist der Erzähler wieder komisch. Als wenn er zu Hause wäre, klingt das irgendwie an der Stelle.
Er ist langsam und leise.
Er ist langsam und leise, finde ich sehr merkwürdig. Aber eine gute Szene. Er erzählt, dass er ein Rauschen hört.
Justus hört dann. Genau, der Erzähler sagt, ich höre ein Rauschen.
Darum dachte ich, er wäre zu Hause. Moment mal, Leute, ich muss mal kurz, ich höre gerade ein Rauschen. Nee, warum ich da auf die...
Ach so, jetzt, wo Justus aufwacht.
Ja, aber Justus ist genau. Schläfrig, beziehungsweise benommen.
Genau, das finde ich alles schön beschrieben. Das nimmt ja sehr viel der Erzähler weg. Erzählt, dass Justus ein Rauschen hört.
Und er vermutet Onkel Titus
unter ist der Dusche. Ist wohl Titus unter der Dusche, ist wieder eine super Vorstellung. Sehr schön, ja.
Ja. Die Wasserrichtung möchte ich sehen. Wasser, ganzer Ozean. Okay, die Witze werden mit jedem Segment nicht besser.
Schläft er wieder ein.
Oder Geräusche einer Kaffeemaschine.
Und ihm tut auch alles weh. Er denkt so, oh, vielleicht werde ich krank.
Und findet sich in einer Art Zelle wieder.
Als er das nächste Mal wach wird.
Genau.
Und er weiß auch nicht, weil er wieder eingenickt ist, waren es Minuten oder Stunden? Ja, dann merkt er aber etwas, dass etwas nicht stimmt, wird schlagartig wach und er liegt auf einer harten Matratze in einer Zelle.
Er sieht Wasserflaschen, hat Durst und trinkt.
Richtig. Wie findest du, hast du noch das im Kopf, wie der Soundeffekt da ist? Oder möchte Olli das gerade vormachen?
Nein, möchte ich nicht.
Also es klang irgendwie so,
heute einfach was trinken.
Aber eigentlich gut, weil man ihm davon dadurch auch abnimmt, dass er wirklich Durst hat.
Genau, ich wollte eben deine Lächerlichkeit
Nein, die ich du wollte mit dieser Szene das preis. Nicht lächerlich ja, machen. Gut. Vielleicht kann man auch dazu sagen, es ist 8.45 Uhr laut Justus Armbanduhr.
Nee, das ist witzig. Die sagen nämlich, es ist 8:45.
Viertel vor neun.
Oder 8:45.
Thomas schreibt 8:45.
Nein, ich habe mit Absicht aufgeschrieben 20:45, um ein bisschen abzuweichen von dieser Aussage. Und Thomas schreibt 8:45. Was hast du aufgeschrieben?
Gus schlief noch.
Aber jetzt wird er ja wach und Justus bietet ihm dann auch was zu trinken und sagt, hier, trink auch mal was.
Und er so, nein, ich will nicht, trink was.
Ich weiß, dass das vergiftet
ist. Ja, weil habe ich hier auch stehen, Gus.
Und da hat er wieder den Stift und ritzt in die Hauswand Hilfe.
Nee, in die Haut. Gus, habe ich wieder aufgeschrieben, ist wehleidigt und er entschuldigt sich immer wieder bei Justus.
Ja, mit Justus, glaube ich, sogar ein bisschen sauer, jetzt hör auf mit der Scheiße.
Ja, genau so. Und Justus war ja unmächtig, genau. Du warst unmächtig und ich wollte wach bleiben, aber ich bin eingeschlafen. Und er sagt dann, ja, du warst auch am Ende mit deinen Kräften.
Genau.
Ne? Und jetzt will Justus die Tür öffnen, da kommt nämlich gleich meine Lieblingsszene. Und dann sagt Gus, lass es, das habe ich doch auch schon probiert.
Man muss doch noch sagen, dass Gus sogar versucht hat, Wigwam von der Zentrale fernzuhalten. Deswegen sind sie ja da so dumm auf dem Schrottplatz rumgestammelt.
Das kommt jetzt im Gespräch.
Weil er ihm gedroht hat, seinem Vater etwas anzutun.
Ja, und jetzt finde ich Justus ein bisschen albern, weil er sagt, er glaubt es nicht. Das sind ja keine Attentäter.
Jetzt weicht die Tür komplett ab. Er rede von Sphinx, dass es keine Attentäter sind. Darum geht's. Entschuldigung, ich muss es jetzt so streng sagen, weil Gus sagt, ja, Vikram hat mich gezwungen mitzukommen, damit es überzeugender ist, wenn er dann sagt, ja, ich suche meinen Vater, Mr. Randur, und wir wissen ja jetzt, dass es nicht sein Vater ist. Und über Sphinx reden sie, dass es keine Attentäter sind.
Justus fragt, warum Gus nichts gesagt hat.
Genau, Justus möchte ihn nämlich beruhigen.
Ja. So, und dann sagt er wollte es nicht sagen wegen seinem Vater, weil er Angst hat, dass sie ihn auflauern und so, wenn er nicht hilft.
Ja, pass auf, ich hab's.
Und dann sagt Justus, dass er das nicht glaubt. Denn sie sind ja keine Attentäter. Kann ja sein, dass er die Sphinx da mit meint, aber die gehören ja dazu alle.
Na, ich habe so aufgeschrieben, Gus hatte Angst, dass White seinem Vater was antut. Er hätte ihm gesagt, ich habe auf der ganzen Welt meine Leute. Davon ist Justus aber nicht überzeugt, weil er sagt, klingt für mich wie eine leere Drohung. Womit er eigentlich so ein bisschen Gus kritisiert, dass der sich ziemlich leicht hat manipulieren und verängstigen hat lassen. Und dann sagt Gus, ja, du hast doch selber gesagt, dass diese Sphinx-Typen auf der ganzen Welt ihre Kontakte und Leute haben. Und dann sagt Justus, ja, aber das sind ja eigentlich nur kriminelle Archäologen, die Schätze rauben und so, aber es sind keine Terroristen und Attentäter.
Aber die gehören doch alle unter einer Decke.
Ja, aber es fehlte mir gerade nur der Hinweis auf Sphinx.
Naja, das haben wir ja gar nicht. Gut, da sagst du gleich, ja, ihr habt es nicht erwähnt. Ja, wir haben es nicht erwähnt, weil es im Moment ja nur darum ging, dass Wigwam Angst um seinen Vater hat.
Und da sagt Justus,
Wigram hat Angst nicht Wigram, sondern Gus Angst um seinen Vater hat. Ja, und da sagt der Justus einfach, nein, ich glaube nicht, das sind ja keine Attentäter. Und da ist eigentlich Sphinx spielt da gar keine große Rolle.
Ich habe es aber so aufgeschrieben.
Alles
aber,
gut.
Aber, ist okay. Aber auch wenn du es so aufgeschrieben hast, ich finde, Justus ist da leicht, finde ich in meinen Augen sehr albern.
Hab ich ihn naiv.
Die sind festgenommen, da werden welche ausgeraubt, die sind gefangen, fällt vom Leuchtturm, haben Waffen, keine Ahnung.
Aber da sage ich auch nichts gegen, weil Gus ja wirklich, er fragt ihn doch irgendwie, ja, warum wart ihr denn überhaupt auf dem Gelände der Zentrale? Ja, Wigram hat mich gezwungen. Ja, und Mr. White hat mir gedroht, wenn ich nicht das tue, was er will, dann tut er meinem Vater was an. Und dann sagt Justus, hast du ihm das geglaubt? Ja, der hat ja überall seine Kontakte. Ja, klingt aber für mich wie eine leere Drohung. Ich gehe mit dir d'accord, wenn du sagst, Justus ist albern nach den ganzen Ereignissen jetzt. Dass er Gus so ein bisschen vorwirft, irgendwie, da hast du ja aber ganz schön ins Boxhorn jorgen lassen.
Ja, so meine ich das. Ich meine, die sind gefangen, die werden gesucht. haben Angst, erschossen zu werden, keine Ahnung, da finde ich.
Aber dein Vater passiert schon nicht.
Also, du bist ja ein bisschen weinerlich. Jetzt ist aber mal gut.
Aber das haben wir doch gesagt, dass er zu Gus ein bisschen scheiße
ist. Ich meine doch gar nicht dich damit, sondern ich finde Justus.
Thomas war nicht scheiße zu Gus?
Nein. Ja.
Doch, ich habe jetzt schon zum vierten Mal geschrieben, Gus wehleidig.
Ja, okay, du bist auch scheiße zu Gus.
Ja.
Ja, Gus ist wehleidig.
Jetzt habe ich geschrieben, da sie gegen Justus keinerlei Druckmittel haben, will er es ihnen jetzt zeigen und hämmert gegen die Tür.
Ja, und jetzt kommt meine Lieblingsszene.
Mr. White öffnet auch tatsächlich.
Ja, und Gus sagt irgendwie, ich war es nicht, das war Justus. Ich habe nie gegen die Tür geklopft,
ja,
bitte.
Ja, weil ich auch, also auch Justus, seine Art, was er jetzt machen will, ich finde Justus in der ganzen Szene auch schon da, also total bescheuert.
Ja, der ist halt entschlossen. Sich nicht verängstigen zu
lassen. Na, was dachte er denn jetzt, was er kann?
Justus hat schon 199 Fälle gegen Übeltäter überstanden. Sagt er in dieser Szene nicht auch zu Gus irgendwie, pass mal auf, ich habe schon so viele Bösewichter und Gangster erlebt und die hören sich gerne selber reden, aber am Ende ist es nur heiße Luft. Deswegen ist er da ein bisschen cooler als Gus. Und Gus sagt ja auch irgendwann später im Laufe des Hörspiels, für ihn ist das alles nervenzerreißend, weil er versteht gar nicht, wie die drei Fragezeichen immer diesem Stress ausgesetzt sein können.
Mhm.
Und Justus ist einfach cool in dem Moment.
Auf jeden Fall verrät Gus in einem kleinen Wortgefecht,
ich weiß nicht, was du von mir willst,
dass Justus die Sphinx kennt. Und das hat, und da reagiert doch Justus auch kurz so, Gus, sie verraten sollen. Oder? Weil Mr. White
ja,
reagiert
stimmt,
da sehr verärgert.
Er meckert darüber, ich finde auch witzig, dass Mr. White verärgert ist, weil ich finde die ganze Szene merkwürdig, alles.
Er trennt die beiden voneinander. Gut, Mama, dann lassen wir die Szene auch einfach mal so stehen, würde ich sagen.
Aber du musst doch zugeben, die ist irgendwie alles merkwürdig.
Obwohl ich witzig finde, weißt du, was ich witzig finde? Justus pocht doch gegen die Tür, weil er raus will. White kommt rein, Gus sagt, ich war es nicht. Und der White kommt rein, das Erste, was er macht, ist, er verhöhnt Justus. Oh, wolltest du deinem Freund helfen, ne? Also, weil er doch auf die Insel gekommen ist und Gus befreien wollte. Das ist wohl schief gegangen, ne? Das fand ich witzig, wie er ihn erstmal verhöhnt. Die sehen sich zum ersten Mal und er sagt, oh, hat nicht geklappt.
Na, ja, wäre ich jetzt Gus. Ja, also ich sehe jetzt Justus so, mein Gus, hör auf hier so rumzuheulen. Ich zeig dir jetzt mal, wie das geht. So, steht auf, haut gegen die Tür, ich zeige euch jetzt. Oh, so, ihr werdet getrennt. Das war meine Aktion.
Danke, Justus.
Da würde ich jetzt sagen, an Gus Stelle, stimmt.
Also ich, das ist schon mit dem Profi zu tun.
Ich habe hier noch geschrieben, Gus heult rum, er will raus und konfrontiert weit damit, dass er ja mit Sphinx zu tun hat. Und dann sagt, zischt Justus dieses Gus, weil jetzt hat er es ja verraten, und dann sagt White ja sofort, woher weißt du das? Ne? Woher weißt du von Sphinx? Ja, und dann sperren sie beide in verschiedenen Zellen ein, weil das vielleicht besser ist, dann können sie sich nicht untereinander absprechen.
Ja.
Ja, White lässt aber dann Justus, also er sagt ihnen dann, ich lasse dir jetzt Zeit zum Überlegen und sperrt die Tür wieder zu.
Hm. Schade, ja. Und Justus hat halt gedacht, er haut gegen die Türen kann. Mr. White sagt, lass mich jetzt raus, alles wird gut.
Ja. Sagt er wirklich zu Justus schon, ich lasse dir Zeit zu übergeben, oder trennt er sie nur? Weil,
trennt sie und sagt, weil
es kommt ja später noch, dass er wirklich droht, Tante Mathilda und dem Schrottplatz was anzutun.
Das kommt, glaube ich, dann, wenn er ihm sowas vor ist. Ne?
Okay. Ja, aber ich glaube, Olli hat recht. Denn ich habe geschrieben, Justus klopft wie ein Geistesgestörter gegen die Tür. Mr. White kommt an. Gus erzählt, dass er das weiß mit der Sphinx. White wird sauer. Fragt auch, woher der Dicke das weiß, sagt er übrigens so. Gus wird übrigens woanders hingebracht.
Genau, ja. Genau. Gus wird raus und wir werden getrennt. Ich glaube, weiter sagt er noch nichts.
Stimmt, ich muss Olli recht geben. Hier war eine leichte Fehlinformation im Raum.
Das haben wir ja geklärt.
Wurde jetzt klargestellt, aber es kann auch sein, dass meine Aufzeichnungen falsch sind.
Justus beginnt nervös an seiner Unterlippe zu zupfen.
Da hast du schon mal gesagt, wie kann man sich an seine Unterlippe...
Ja, jetzt weiß ich aber, was
er meint. Nee, er knetet die.
Er überlegt,
er knetet die eigentlich.
Ich weiß, ich kann mich an den ersten Folgen erinnern. Da hat Olli gefragt, was
ist ja, das? Ja, jetzt habe ich es aber verstanden. Ich kann mich erinnern, dass ich das sehr komisch fand.
Das ist aber ein Zeichen, also das wird eigentlich seit Jahren konsequent durchgesetzt, schon seit den ersten Büchern. Wenn Justus nachdenkt, knetet er die Unterlippe.
Übrigens, Benjamin, finde ich gut, dass wir fast die gleiche Schrift haben, weil du bist auf Seite 25, hast du auf DIN A4 Seiten geschrieben, ich bin auf Seite 50 und habe auf DIN A5 Seiten geschrieben.
Ja, das ist wirklich gut. Ich bin bei 10 und 19.
Ja, das ist nicht so. Das ist auch gut.
Nee, ist auch gut. Jetzt berichtet der Erzähler von Justus Gedanken und Gefühlen und dass Justus sich selber zur Ordnung ruft, er müsse einen kühlen Kopf bewahren.
Ich finde wieder ganz gut zu erwähnen, weil ich das immer gut finde, das fand ich schon damals bei der Ameisenmensch,
wo ich wusste, dass du das sagst.
Und niemand weiß, dass wir im Haus sind. Und hier denkt auch wieder, niemand wusste, wo er gefangen war. Das finde ich immer, ist ein sehr beklemmender Gedanke, wenn ich irgendwo feststecke, irgendwo eingesperrt bin und niemand weiß, dass ich überhaupt unterwegs bin oder so. Oder keiner weiß, dass ich in der Nähe bin. Die wissen, die haben keinen Ansatz, wo man suchen sollte. Das finde ich immer einen sehr beängstigenden Gedanken.
Ja, jetzt finde ich auch ein bisschen witzig dafür, dass Herr Justus eben so cool war und gegen die Tür geklopft hat, sagt Herr Sprecher jetzt, er hat Anflüge von Panik. Hat er nämlich selber...
Naja, es war natürlich auch eine Masche von Justus, selbstbewusst rüberzukommen. Und das hat nicht geklappt. Und jetzt ist er sogar noch alleine in der Zelle.
Kann er vor keinem eine Show machen.
Genau. Okay, dann möchte ich das gerne erwähnen. Im Buch ist es detaillierter. Es gibt später im Buch eine Szene, wo auch Justus aus dem Fenster guckt, rüber nach Malibu guckt. Und da bricht er fast zusammen und... Da kommen dann auch mal so Zweifel, dass er denkt, er merkt, dass er ohne Peter und Bob eigentlich nichts ist, weil, oh, hoppla, zum Beispiel.
Er ist nichts ohne Peter und Bob.
Ich wollte den Witz auch, aber dachte ich, nee, der ist so schlecht.
Ja, ich wusste eh nicht, sorry.
Es ist so, dass, wenn, sagen wir mal, die wären jetzt zu dritt eingesperrt, wäre Peter der immer wehleidig ist und zweifelt, was sollen wir denn machen? Die werden uns hier verrotten lassen. Und das ist dann immer der Moment, wo Justus den kühlen Kopf bewahrt und sagt, Peter, alles wird gut. Da er jetzt aber alleine ist.
Also der braucht einen Jammerlappen an seiner Seite. Ob es Peter ist oder Gus, ist egal. Hauptsache neben ihm ist jemand, der schwach ist.
Also ich würde jetzt sagen, er braucht einen Jammerlappen. Er braucht jemanden, wo er dann stark sein kann. Aha. Und das kann er jetzt, also beziehungsweise kommt er später vor. Ich weiß aber nicht mal, an welcher Stelle im Buch. Wie gesagt, da bricht er beinahe zusammen, zweifelt richtig an sich selber und merkt, dass er ohne Peter und Bob wirklich nichts ist.
Das finde ich
Was für ein Justus Jonas eigentlich schon ein krasses Selbsteingeständnis
ist. Finde ich schade, dass sie es hier nicht irgendwie mit eingebaut haben, weil ich das eine Besonderheit finde, absolut.
Oder? Ja. Und für sowas stehen auch immer die Jubiläumsbände. Mhm. Bei normalen 3-Fragezeichen-Büchern kommt sowas selten bis gar nicht
vor. Spielen alle ihre Rolle so konsequent durch.
Genau. Und so in so einem Jubiläumsband, da wird auch mal der Charakter ein bisschen
tiefer.
Tiefer. Ich möchte gerne eine Sache vorlesen. Entschuldigung, bitte.
Ja. Nee. Ich wollte jetzt mit der Kopie anfangen.
Genau, dann er findet den Zettel mit der Kopie aus dem Buch in seiner Hosentasche.
Ja.
Und da habe ich geschrieben, Inhalt des Blattes zu lang, soll Olli erzählen.
Oh, ich hab alles aufgeschrieben.
Bitte.
Im dann Hintergrund übrigens billiges orientalisches Geplänkel, habe ich geschrieben.
Ich habe geschrieben, unterstützende, passende Musik.
Also da sind wir uns schon mal einig.
Fängt ja gut an.
Ja. So, liest du mal mit, ob ich das richtig erfasst habe.
Ich lese mit.
Um den Maharaja Tarwin Dasingh ranken sich zahlreiche
Gerüchte. Maharaja?
Dem Maharaja?
Ich habe das auch. Dieses Wort habe ich immer falsch geschrieben. Ja, und bei mir heißt es Darwin Tasin.
Darwin Tasin.
Gut.
Um den Dacia Darwin Tasin ranken sich zahlreiche Geschichten. Yeah. Eines Tages wurde er Dharmikva-Anhänger. Er kam irgendwie in den Besitz des feurigen Auges, der jedem seiner Besitzer Unglück brachte. Dennoch wollte er ihn besitzen. Dann wurde er krank und vermutet den Fluch dahinter.
Ja, Moment. Also alles richtig, ja. Aber ich würde noch ergänzen, dass er sein Reichtum immer vergrößern wollte und immer drauf aus war, alle Schätze zu finden und alles anzuhäufen.
Finde ich gut, weil jetzt kommt nämlich, er hinterfragt nämlich
genau.
Jetzt sein Leben.
Genau.
Insbesondere seine Gier nach dem Reichtum und wollte Abbitte leisten. Jetzt darfst du weitermachen.
Gut, jetzt sind wir wieder da. wollte Abbitte leisten. Deswegen fing er an, Meditationen zu machen und es erschien vor ihm Dharmikva. Dharmikva sagte, er soll den Stein an Dharmikva opfern.
Er sagt, guck mal, ist das, wenn ich zu dir komme, du hast doch 100 Euro, gib die 100 Euro Oliver.
er soll den Stein in den Tempel der Gerechtigkeit bringen. Dadurch wird er von seiner Krankheit geheilt. Dass er krank wurde, hast du gesagt.
Ja, genau. Ja.
Er wurde dann danach, nachdem er das gehört hat, zum Diener der Gerechtigkeit, so nennt sich die Gruppe.
Genau, weil er hat dem auch Folge geleistet,
ja.
Und wurde dann tatsächlich auch wieder gesund. Deswegen fühlte sich natürlich dem Dharmikva verpflichtet und wurde dann natürlich auch Dharmikvaner,
genau,
Dharmikva-Anhänger.
Genau, also, er trennte sich auch in dieser Zeit von all seinen Schätzen.
Es ist so ein bisschen wie Scientology, sich so von seinem irdischen Besitz komplett trennen, alles denen geben. Und ist es hier nicht ähnlich?
Ja, Scientology ist noch ein bisschen anders, aber viele Religionsgemeinschaften, sagen okay. Wir mal so. Das Juwel wurde dann der Götterstatue in den Kopf gesetzt. Also Stirn.
Ja, das hat sich was in den Kopf gesetzt.
So, dieses Juwel leuchtete dann auf, oder es leuchtet auf, wenn ein Verbrecher davor steht, kann man das so
wenn
sagen?
Wenn sich ein Verbrecher nähert, habe ich
oder
gesagt.
Oder nähert,
wenn sich
genau.
Verbrecher nähern oder auch direkt davor stehen. Das kann man ruhig so stehen lassen. Merkt euch das bitte. Das wird ja zum Ende der Folge nochmal wichtig.
Genau. Es bildete sich allerdings eine Gruppierung, die dagegen war, dass das Juwel jetzt bei der Wichser, nee, wie?
Dharmikva-Anhängern.
Geopfert hat.
Diener der Gerechtigkeit.
Genau.
Ach so, das er genau, da, weil er war ja erst dieser andere.
Shikare.
Er war ja erst, Shikare hatte sich erst gegründet. Die waren so ein bisschen Religionsradikale, möchte ich es mal nennen.
Ja, aber sie wollten den Schatz zurückhaben.
Genau, weil er, also die fanden es halt nicht gut, dass er seinen ganzen Reichtum den Gegnern, nenne ich es jetzt einfach mal naiv, geopfert hatte.
Genau, und Shikare wollten jetzt den Schatz zurückhaben und haben ihn aber nie gefunden, was sie allerdings geschafft haben. Sie haben die ganzen Diener aus diesem Ort vertrieben.
Mhm.
Es ist auch nicht mehr ganz klar, ob es diese Gruppierung überhaupt da gibt. Und gleichzeitig haben sie aber auch nie den Tempel gefunden, wo sie sich fragen, ist das auch nur eine Legende gewesen?
Also ich habe das jetzt so, es entstand nämlich jetzt erst die radikale Gruppierung.
Ganz kurz, haben wir nicht vorhin gesagt, immer wenn so eine Scheiße kommt, geht Thomas weg?
Ja.
Das ist das zweite Mal. Und wieder mit den zwei Religionsgruppen.
Ja. Genau. Es entstand eine radikale Gruppierung, Shikore. Die Schätze zurückerobern wollten. Sie konnten die Dharmikvas weitgehend aus Pleshiva vertreiben. Den Schatz fanden sie jedoch nicht.
Machst du hier nebenbei eigentlich Tinder?
Nee.
Warum war das
ja
Tinder?
Ist ja dasselbe, was ich erzählt habe eigentlich, Olli.
Ja, ich wollte es auch nochmal erzählen. Ich habe zu dieser Folge noch nicht viel beigetragen heute.
Ich finde, du hast heute viel beigetragen.
Das ist nett, dass du das sagst.
Nee,
was habe ich eigentlich geschrieben? War? In Klammern? Sie fanden den Schatz aber nie. War.
Ich finde, man kann das aber eigentlich ein bisschen abkürzen, weil irgendwann
in ja, natürlich kannst du es jetzt abkürzen, nachdem wir das erzählt haben.
Ja. Weil irgendwann in dem Brief oder in dem Zettel wird ja gesagt, na, es ist ja nur eine Legende.
Achso, du hättest es jetzt abgekürzt, einfach Es kommt sehr viel Text, aber es ist alles aber nur meine eine Legende.
Ich kann hier weiter. Wisst ihr, was ich aufgeschrieben habe?
Ja, hast du eben gesagt, Olli liest vor.
Ich hab, ja, pass auf, aber ich habe mir fairerweise trotzdem was aufgeschrieben, okay. Damit es nicht heißt, ich habe nichts gemacht.
Jetzt bin ich gespannt.
Maharaja Backstory, also ein bisschen Information über den Maharaja.
Ich finde es so witzig.
Da habe ich aufgeschrieben, Legende, Abkehr Maharaja, radikale Gruppierung, Shikare, vertrieben, die Diener der Gerechtigkeit in die Berge.
Wichtiger Punkt wäre wirklich noch das mit dem Stein, der leuchtet, wenn sich Verbrecher nähern.
Aber das weiß man ja, wenn man den Fluch des Rubins gehört hat. Weil da kommt es auch schon
gut, vor. Gut,
man
weiß es nicht, wenn man ihn nicht gehört hat.
Und deswegen ist nämlich der Miniger ein Star, dass er das hier eingebaut hat.
Ja. Indem er Copy and Paste von André Marx gemacht hat aus dem Buch?
Nein. Ich glaube das ja.
Also erst wird gemeckert, wenn er nichts aus dem Buch nimmt. Jetzt nimmt er Sachen aus dem Buch, dann wird auch gemeckert.
Es wird gemeckert, dass ich euch beiden hier mal eine Plattform biete, indem ich sage, jetzt könnt ihr mal glänzen.
Wir haben geglänzt, ja, bei der Todesflugfolge haben wir geglänzt.
Ja, ja, und jetzt
auch Musik wieder. Des Teufels, das war die absolute Glanzfolge bei der Zentrale.
Aber pass auf. Ja. Alles, was ihr gerade erzählt habt, kann man wirklich mit dem Satz jetzt beenden. Justus glaubt, langsam die Dinge zu durchschauen.
Ja, okay, das kann man nicht so beenden. Das sagt original so der Sprecher. Ja, eben.
Nächste Szene. Vikram betritt Justus' Zelle. White will ihn sehen. Vikram führt ihn jetzt zu Mr. White.
Und dann sehr witzig. Justus führt Vikram zu Mr. White.
Und White sagt er dann noch, Justus, und fordert Vikram auch auf, er soll zur Sicherheit im Raum bleiben. Und
diese tolle Szene kannst du jetzt mal beschreiben.
White isst, also essen, ja. Isst Justus schön was vor, habe ich geschrieben. Und jetzt konfrontiert White Justus damit, dass ihm doch sein Name bekannt vorkam. Ja? Stichwort Toteninsel. Ja, Justus Jonas, der Name kam mir bekannt vor, die Toteninsel. Mhm. Und weiter sagt der Alte da ihm, dass er Sphinx falsch einschätzt. Sie seien keine Gangster, sie seien eher Abenteurer und die Schätze, die sie bergen, gehören schließlich niemandem mehr.
Genau, er versucht Justus hier, ich finde überhaupt die ganze Unterhaltung übrigens sehr gut, er versucht Justus hier auch ein bisschen einzulullen, von wegen, wir sind doch eigentlich beides Kollegen, wir sind doch Abenteurer beides.
Genau,
er
sagt doch,
das finde ich wirklich gut.
Er sagt doch, du als Detektiv, du weißt doch auch ein gutes Geheimnis zu schätzen.
Also sagen wir es mal so, ich finde die schauspielerische Leistung von den Spacey,
Kevin Spacey,
sehr gut. Die Szene an sich total albern.
Nee, ich finde die
mit dem Essen, die Suppe ist so lecker.
Jetzt muss ich aber sagen, das ist für Kinder.
Oh Gott.
Nein, pass auf.
Jetzt sind wir wieder ganz am Anfang.
Er könnte Justus auch foltern, so Guantanamo-mäßig. Und da man das aber in einem Buch für Kinder nicht machen kann, ist es hier die Folter. Er isst dem Dicken, der gerne, der einer leckeren Speise nicht abgeneigt ist, grausam was vor und der hungert. Das ist jetzt die Art von Folter, die man für ein Kinderbuch vertreten kann.
Ich finde das auch die Szene gut gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber weißt du, was
ich meine? Ich gut.
Dass ja? Natürlich hätte... Meine White
Man hätte ihm auch Schmerzen zufügen können.
Genau, und auf eine Streckbank. Eine
Streckbank
und stattdessen oder so. Die Suppe ist aber gut. Auch eine Ordnung. Ich habe jetzt hören, was mich
so erzählt. Wie er den Dicken kriegt.
Genau.
Ja.
Ja.
Nee, finde ich. Ich finde es gut. Auch relativ pfiffig.
Dann sind wir wieder bei dem Film Spaceballs.
Justus für bittet. Kinder.
Da kann man zum Beispiel auch eine tanzende Raupe aus der
Suppe. Du glaubst, dass du das wirklich noch 7 Stunden durchhältst?
Ja.
Ist dein Ernst, ja?
Ja.
Justus bittet.
Wir können ja nicht irgendwas versprechen.
Justus bittet White, ihn und Gus gehen zu lassen. Ja? Warum eigentlich? Achso, weiter. Ihr müsst aber euch noch gedulden.
Er bittet ihn, Just gehen zu lassen. Warum eigentlich? Weil er weg will.
Sie müssen sich noch gedulden und dann sagt Justus, ja, bis sie ihren Einbruch mit derselben Namen in Hand vollzogen haben, ne? Und jetzt sagt White, okay, du weißt mir ein bisschen zu viel, du weißt über Sphinx Bescheid, du weißt von der silbernen Hand, wer weiß, was du noch alles weißt? Und das möchte ich natürlich wissen. Ne? Und jetzt fragt ihn auch, erzähl mir noch mal ein bisschen was über die silberne Hand. Erzähl mir noch mal ein bisschen was über das feurige Auge.
Ich weiß nix.
Genau. Mhm. Ja. Und er quält ihn weiter, indem er ihm wieder was vorisst und diese Suppe. Und dann sagt er ihm auch, du bekommst erst was, wenn du mir alles gesagt hast.
Und jetzt, glaube ich, droht Mr. White auch langsam, weil er, weil Justus wird jetzt auch so ein bisschen, nach Mensch, jetzt gib mir was zu essen, ich weiß wirklich nichts und daran ändert sich auch nichts. Und dann sagt Mr. White, und
wenn er will, ja, sagen, er stellt nämlich noch die Frage und dann kommt nämlich eine richtig bedrohliche Stimme von ihm, wo man wirklich jetzt als Kind und als Thomas Angst kriegen würde. Wenn,
wie war das, wenn das Mikrofon an ist, ist alles noch drin.
Nein, wenn er sagt, wohin ist Randur gegangen? Und Justus sagt dann wieder, er weiß es nicht.
Und das stimmt und, ja auch.
Ja, und da kommt diese krasse, bedrohliche Stimme von ihm. Also krass. Wo er wirklich sauer wird.
Ja, der geht eine Tonlage höher. Ja.
Und dann wird er noch saurer, weil Justus sagt, er hat alles bislang Vikram erzählt. Mhm. Und jetzt fühlt er sich so leicht verarscht.
Aber droht er ihm da schon, dass er den Schrottplatz in den anzündet, oder ist es erst danach?
Nee,
eigentlich ist er noch ruhig, weil erst sagt er so, Mensch, ich beneide dich, ne? Auf einen Schrottplatz aufwachsen, das ist doch abenteuerlich, so als Kind. Oh, wie leicht kann da mal.
Finde ich alles gut,
wirklich. Also er wird sauer, nachdem er jetzt fragt, also da wurde er schon einmal sauer, dann fing er wieder hat er wieder probiert, nett zu sein, so, oh, schmeckt so lecker und mit irgendwas. So. Und dann fragt er Justus über das Buch aus.
John Mercury.
Genau, was es mit dem Buch mit den Pyramiden auf sich hat. Und Justus sagt wieder, er weiß es nicht. Und jetzt wird er richtig sauer.
Mhm.
Und Justus sagt, er will essen. Und jetzt sagt
jetzt geben Sie mir doch endlich was. Das finde ich.
Das finde ich übrigens nicht situationsangepasst irgendwie. Auch Justus könnte sich dann ein bisschen mehr
Aber
ich finde, er ist dann so ein bisschen Fremdkörper.
Es ist aber für Justus wirklich eine Ausnahmesituation. Ja. Weil deswegen, das habe ich ja probiert schon vorhin zu erklären, dass er ja irgendwann so traurig ist und merkt, ohne Bob und Peter ist er nichts. Und auch dieses jetzt
für ohne Bob und Peter ist er nichts.
Ja. Das merkt er auch gerade. Und hier ist es ist für Justus wirklich eine Nervenzerreißprobe.
Ja.
Da ist dann sein rationaler Verstand weg.
Genau. Weil Justus, glaube ich, auch jetzt so ein bisschen selbst eklig reagiert hat, sagt er dann jetzt kommt das, was Olli die ganze Zeit sagt.
Mr. White droht ihn dann mit dem Schrottplatz und Tante Mathilda
anzuzünden.
Etwas anzutun, habe ich geschrieben. Justus bleibt dabei, nichts zu wissen und wird zurück in die Zelle gebracht.
Er lässt ihn aber noch Bedenkzeit.
Genau, bis abends.
Richtig, bis heute Abend, Sonnenuntergang, lasse ich dir Zeit.
Genau, jetzt kommt wieder der Sprecher.
Nee, Quatsch, bis morgen früh, oder?
Rest des Tages
Der Rest des Tages verbringt Justus allein in seiner Zelle und er denkt dabei an seine Familie.
Genau, niemand kommt in dieser Zeit nach ihm gucken oder sowas. Mhm. Und dann auf einmal abends hört er draußen Stimmen.
Genau, er beobachtet, wie Bruce und Vikram mit dem Schiff an die Küste fahren.
Mit Helena.
Stimmt. Helena, Bruce und Vikram.
Und ich finde, dass es ganz schön schnell geht, weil nach 30 Minuten später kehren sie schon wieder ausgelassen zurück.
Überfall, mit Fahrt hin und zurück, die ja bestimmt 10 Minuten
dauert. Na gut, ein Einbruch muss ja auch schnell gehen.
Nee, warte mal, haben sie denn eine Zeitangabe gemacht, wie lange sie gebraucht haben? Obwohl, es ist ja...
Also, Villa kann ja laut Buch ist die Insel vom Strand aus sehr gut zu sehen. Okay. Jetzt wurde natürlich nicht gesagt, wie lange man bis zu dieser Insel fährt. Aber ich denke mir mal, die wären da wirklich nur kurz an den Felsen. Ja, gut, der Einbruch wird, glaube ich, nicht mehr länger als 10 Minuten gedauert haben.
Aber das Schiff wird ja auch gesteuert von Bruce Wayne.
Ja.
Wer weiß, was das für ein Schiff ist.
Ja.
Nee, aber ich muss Thomas recht geben, weil so ein Einbruch dauert bestimmt nur, wenn die alles ausgekundschaftet haben, bestimmt 2 Minuten.
Nein, die haben sogar erstmal einen Kaffee gemacht.
Bis ich an der Maschine...
So, und die kommen ausgelassen zurück.
Wie
und
dann, geht denn das hier?
man hört die Korken knallen. Und dann wird gesagt... Anscheinend ist der Einbruch geglückt.
Habe ich aber genauso geschrieben. Offensichtlich war der Einbruch erfolgreich.
Ja.
Wir haben es nicht geschafft. Einer wurde erschossen. Ja, Mensch.
Der dumme Wigmann. Ja. So, die nächste Szene beginnt wieder mit Gary Oldman.
Dienstag, 16. September.
Richtig.
Und jetzt finde ich ein bisschen was nicht passend, weil ich finde, die Frostys Frau war bis jetzt immer so cool.
Mhm. Wo ich sagen muss, ich finde die Sprecherin auch nicht verkehrt.
Sie war für so eine böse Rolle, fand ich sie auch
kennt
gut.
Kennt man sie?
Ich müsste gucken, wie sie heißt. Hab aber keine Lust.
Okay.
Neda Ramanian. Noch nie gehört. Nee. Also sie hat eigentlich eine nette, angenehme Stimme.
Ja.
Aber findet ihr, das hat gepasst, dass Justus sie auf einmal schreien hört?
Ja, ich weiß, was du meinst, weil... Also, ich habe das hier so geschrieben, Justus hört am Nachmittag im Raum unter sich... in dem sich das Fernglas befindet, ja, dass man ja die Villa sieht, Helena schreien.
Genau, und ich finde, die ist so cool, dass sie den White anrufen würde und sagen, ich habe die Jungs gesehen.
Aber
und nicht,
Naja, White ist ja aber auch in dem Moment da. Weil sie,
ist ja noch schlimmer.
Sie denn, ruft ja denn Charles, nee, wie heißt der?
Ingels.
Nein.
Gabriel.
Gabriel.
Gabriel Burns. Nein, Gabriel White. Er ruft, sie ruft auch dann, Gabriel, komm sofort her. Was ist denn? Sind die Polizisten immer noch bei Charles? Und es wird jetzt klar, dass sie die Villa beobachtet und sagt, nein, viel schlimmer, diese beiden Bengels vom Schrottplatz sind da.
Ja, ich finde es ja auch nicht schlimm. Also alles, was
ich weiß, so was sagt, wie
nur
sie...
Schrei ist so
ja
albern.
Passt aber der
nicht
Rest,
zu der Rolle. Der Rest ist alles gut. Nur der Schrei passt nicht zu der Rolle.
Na, weil sie später auch irgendwie wieder so ganz cool ist.
Zum genau.
Sagt sie ja später nochmal so zu ihr so, halt die Klappe, Fettmops.
Oh, süß. Ja, das war nicht gut. Mr. White poltert jetzt in die Zelle von Justus und möchte natürlich wissen, wie die Freunde ihm so schnell auf die Schliche gekommen sind, beziehungsweise auf die Villa gekommen sind. Er weiß es natürlich nicht, woher auch.
Er sagt jetzt auch richtig nochmal, er glaubt jetzt überhaupt nichts mehr, was Justus sagt. Das ist alles Quatsch.
Meine Geduld ist am Ende. Und jetzt gibt
er ihm Zeit. Jetzt macht Mr. White richtig ernst, genau.
Jetzt gibt er ihm Zeit bis Sonnenuntergang.
Du wirst morgen nicht nur ein leckeres Frühstück bekommen, sondern auch die Tageszeitung, wo er nachlesen kann, welch tragisches Unglück sich auf dem Gelände des Gebrauchtwarenhandels Titus Jonas zugetragen
hat. Sehr genau. Schön.
Und hier benutzt er auch wirklich das Wort auch nochmal anzuzünden. Also er will das wirklich abfackeln.
So. Und als White den Raum verlässt, ich glaube, dass da im Buch kurz diese Szene ist, in der Justus an sich zweifelt. Hier geht's aber eigentlich nahtlos weiter, denn er knallt die Tür zu und dann überlegt Justus, hat der überhaupt den Riegel wieder vorgeschoben? Oder er wird doch nicht etwa? Ne? Ja, und er prüft die Klinke und die Tür geht auf. Justus verlässt seine Zelle, begibt sich ein Stockwerk tiefer zur Zelle von Gus und entriegelt seine Tür.
Hier muss ich sagen, ich fand gut, dass mir ist gleich aufgefallen, als er die Tür zugemacht hat, dass dieses Geräusch zweimal ist. So als ob er die Tür...
Er macht sie auf und gleich wieder zu, das gibt's doch nicht.
Nee, so als ob die klemmt oder... also irgendwas fand ich da schon komisch. Mhm. Das habe ich nämlich auch hier aufgeschrieben.
Ja.
Und jetzt weiß man auch warum, weil er das wahrscheinlich mit Absicht so ein Geräusch gemacht hat, dass man sich wundert, ist die Tür wirklich richtig zu? Oder ich weiß nicht, ob euch
das auch deutlich gefallen ist. Wurde, dass wenn, weil er stellt ihm eigentlich eine Falle damit.
Genau.
Dass er deutlich macht, guck mal, jetzt Justus, jetzt muss ich das aber anders angehört haben, das musst du gehört haben.
Genau, und dieses anders anhören habe ich ja auch gemerkt.
Mhm. Beim ich nicht. Hören. Gut. Ich habe es nicht bemerkt.
Das habe ich tatsächlich bemerkt.
Und du hast es auch
bemerkt. Okay. Dann könnt ihr euch ja anfassen.
Nein.
Jedenfalls will Justus mit Gus zusammen jetzt zum Beiboot fliehen und dann rüber zum Festland rudern. Aber Gus, eigentlich auch witzig, so, nee, warte mal bitte.
Ich muss jetzt erstmal mit dir reden. Jetzt kurz vor unserer Rettung, ich muss mit dir reden.
Und er sagt also, jetzt?
Ne? Ja.
Na, es ist wichtig. Ja? Er müsse jetzt mit ihm reden, als Justus sich zu ihm umdreht.
Das finde ich jetzt ganz schlecht.
Ganz kurz, ich habe beim ersten, ich glaube beim Lesen habe ich gedacht, da steht, er bemerkte ein schwaches rotes Licht auf der Brust von Gus.
Ich dachte, es wäre ein Laserpointer von einer Scharfschütze.
Dachte ich auch.
Von Scharfschützengewehr, oder? Das
fände ich
auch. Ich dachte, was ist denn jetzt los?
Und ich dachte, da würde das aber auch passen. Er sieht es an sich. Ich muss mit dir reden.
Hier stimmt was. Ja, oder wir müssen
ich kurz. Ich kann nicht mit.
Warum denn du?
Warum denn? Oh. Na, dann gehe ich. Dann gehe ich alleine.
Aber. Es ist nur ein Mikrofon.
Ganz und ehrlich. Das meine ich, da habe ich schon wieder 90er Jahre. Ja. Dass es so groß ist,
Mikro
dass es
mit leuchtet. Lämpchen, ja.
Aber wie lustig.
Batterien.
Wie lustig die Vorstellung.
Es surrt.
Ja. Das Bruce aus der Yacht mit dem Scharfschützen.
Ja, aber lustiger. Justus, warte mal bitte.
Wir müssen jetzt.
Okay, das wäre als Kind unheimlich.
Das wäre als Kind wirklich gruselig.
Also, kann ich noch einen Schluck zu trinken,
bitte? Aber natürlich, mein Freund.
Danke, das ist.
So. Und ich muss aber jetzt sagen, was jetzt kommt. Finde ich eigentlich, du meckerst ja manchmal mal, Justus Jonas ist so schlau und dann fällt auf das und das rein. Und ich meine, was jetzt wirklich kommt, ist ein schöner Justus-Schachzug. Denn er erkennt, dass White ihm eine Falle gestellt hat.
Ich sag mal so, das würde wahrscheinlich jeder machen, aber.
Ja. Und dass die Zellentür mit Absicht, ja, was jetzt kommt mit der Mine und dem Feuerförderkorb. Egal. Nee, das ist doch Justus' Plan.
Also das mit dem Förderkorb, da kommen wir später drauf.
Ich glaube, da
wirklich aber,
ja.
Aber alles andere, dass er jetzt mit Absicht lügt, das würde doch jeder machen, wenn er sieht, da hat jemand ein Mikrofon dran.
Na gut, ich wäre jetzt immer noch dabei zu tun.
Du wärst immer noch so, würdest sagen, jetzt komm doch! Ich komm, wir flüchten heimlich! Ja.
Aber Justus merkt, scheiße, das ist eine Falle und die Flucht wird scheitern. Ja. Ja. Er also heimlich mitlauscht. Achso, ja, genau. Der Weid, der hört mit.
Ja.
Und die Flucht wird scheitern. Justus nutzt das jetzt aber zu seinem Vorteil. Er fragt Gus, worüber willst du denn jetzt mit mir reden? Und Gus spricht ihn auf eine Aussage von Mr. White an. Du, der hat behauptet, du würdest ein falsches Spiel spielen. Und wenn Justus, wenn du endlich mal die Wahrheit sagen würdest, dann könnte ich auch zu meinem Papi.
Ja? Aber es wäre lustig, dass, wenn Justus es immer noch nicht wissen würde mit dem Mikrofon, wie das will er jetzt mit mir besprechen, wo wir eigentlich schon auf dem Rückweg in der Freiheit sein
könnten. Das wäre auch witzig. Mach nochmal ein Mikrofon aus. Ja. Und Justus sagt in Anführungszeichen, er weiß, weil es ist ja eine Finte, wo sich das feurige Auge befindet. Deswegen sage ich ja, er nutzt es zu seinem Vorteil.
Wow. Ja.
Gus drängt, er will wissen, wo ist denn jetzt das feurige Auge? Na, in einer alten Quecksilbermine in Dalton, in einem sicheren Versteck.
Und dann will Gus mehr wissen, aber Justus meint jetzt, sie sollen lieber erstmal sehen, dass sie wegkommen. Weil das ich muss natürlich auch ein bisschen realistisch sein.
Genau.
Wenn Mr. White jetzt denkt, wieso plaudert der denn jetzt einmal, obwohl die eigentlich auf der Flucht sind?
Wir auch ein bisschen.
Justus zu selber eine Zigarette an.
Ja, genau. Also, setz dich mal, Junge. Genau.
Junge, ich erzähl dir mal die Geschichte.
Also, natürlich muss er jetzt die Flucht ja weiter mit ihm durchführen, obwohl er weiß, die kommen eh gleich. Und als sie in Richtung Bootssteg laufen, stellen sie fest, die Yacht ist nicht mehr da. Und dann kommen Mr. White und Vikram von hinten. Hier, wieder Marsch ab in eure Zellen. Ne? Mhm. Ja, und White fordert, der ist aber auch wirklich eklig, er fordert jetzt Gus auf, er verrat ihm doch mal, warum die Flucht gescheitert ist. Ne? Und dann wieder irgendwie, es tut mir so leid, aber... Und ich muss ja Justus wirklich sagen, halt doch dein Maul.
Jetzt irgendwie eine Klatsche, nein, war so. Vielleicht geht's ihm ja dann auch besser.
Aber er nimmt's auch vorweg und sagt auch zu Mr. White, ah, sie haben uns belauscht. Und dann entschuldigt sich Gus erneut verzweifelt.
Mit der Information, dass der Stein sich in der Mine befindet, gibt sich Mr. White natürlich nicht zufrieden. Aber Justus schweigt vorerst.
Genau, er sagt, ah, du schweigst also immer noch. Hm? Er will nicht reden. Also sperren sie Gus und Justus jetzt wieder zusammen in eine Zelle. Und dann sagt auch Vikram, wie heißt der Vikram? Aber das ist doch keine gute Idee. Dann können die sich doch belauschen. Und dann sagt auch White, mir ist jetzt auch egal.
Ja, das habe ich in dem Moment auch nicht ganz verstanden.
Ja, aber hat ja eigentlich schon Info.
Ne? Wo seid ihr? Dann braucht ihr Hilfe.
Ich bin jetzt bei 10 und 23.
Gut. Einige Stunden später holt Vikram. Vikram. Justus erneut aus der Zelle und bringt ihn zur Yacht. Sie fuhren zur Küste und setzten dort ihre Fahrt mit einem weißen Kastenwagen fort. Zu Justus Überraschung fahren sie nicht zur Mine, sondern nach Camarillo.
Aber was witzig ist, dass wenn Vikram Justus aus der Zelle holt und sagt, nur der Dicke oder so, das wäre schon wieder Robert, ihr könnt mich doch nicht schon wieder allein lassen. Obwohl ich das verstehe.
Und ich glaube, Justus flüstert ihm leise zu, danke.
Ja, genau, sagt zu Vikram, es ist so nett von dir.
Der wirklich, egal, auch wenn du mich jetzt erschießt, danke. Ich bin nicht schon wieder allein.
Das ist voll gemein, weil er hat wirklich Todesangst und wir machen uns so lustig über den.
Ich nicht.
Nach 10 Minuten Fahrt fährt er rechts ran und Helena steigt dazu. Bruce nimmt Kontakt zu Mr. White auf. Wir sind jetzt am vereinbarten Ort. Über Funk spricht er zu Justus. Justus soll aber nur zuhören.
Wer sagt das?
Das sagt Mr. White. Entschuldigung. Mr. White sagt, Justus soll nur zuhören.
Also eine Sache finde ich noch ganz gut.
Am Anfang der Geschichte.
Nein, es war gut geschauspielert von hier Frosties. Als der Fahrer fragt, was sie erreicht hat, sagt sie ihm, das sagt sie ihm nicht.
Sie fragt der Vikram, die mögen sich ja nicht, die beiden.
Genau.
Und sie, das erzähle ich dem Chef.
Das finde ich auch, das finde ich eigentlich einen guten kurzen Machtkampf zwischen den beiden.
Ja,
das ist sehr gut, Benjamin.
Dankeschön, da merkt man nämlich nochmal, dass sie sich überhaupt nicht mögen.
Und Vikram schaltet jetzt, ich habe geschrieben, Walkie-Talkie ein oder dieses Mikrofon, was ja...
Ich habe einfach gedacht, das wäre Funk
oder so. Es ist wohl derselbe Kasten, den auch hier Olle, wie heißt er, Gus in der Hemdtasche hatte, mit dem die Flucht belauscht wurde.
Das war also in Wirklichkeit ein Lautsprecher.
Ja, wahrscheinlich. Eine Box. Jetzt setzt White, du hast es glaube ich schon gesagt, Justus aber in Kenntnis, du sollst jetzt genau zuhören und lernen. Ja? denn ich bekomme jetzt gleich Besuch. Habe ich hier stehen, Zitat, sei still, Fettmops. Es folgt das Gespräch, welches White...
Zitat, bleib still, Fettmops.
Es folgt jetzt das Gespräch, welches White mit Peter und Bob in seinem Büro geführt hat. Und das können wir jetzt eigentlich mal springen, weil das hatten wir ja schon.
Genau, das habe ich geschrieben. Dieses Gespräch hatten wir ja schon. Genau.
Da würde ich...
Nee, Baby möchte es nochmal besprechen.
Ich möchte, dass wir es nochmal besprechen. Nein, aber ich würde gerne wissen... Ist es genau dieselbe Aufnahme?
Ja, mir, ist,
hast du extra geprüft?
Mir ist aufgefallen, ja. Wenn White zu Justus spricht, vor und danach, ist die Qualität eine andere, als wenn man dann das Gespräch mit Bob, Peter und White hört.
Gut, das heißt, kann aber auch deswegen sein, man spricht direkt ins Mikrofon, weil man ja zu Justus spricht, und dann muss man es ja zur Seite stellen.
Was ich damit meine, dass sie natürlich genau das gleiche Gespräch nochmal durch einen Filter gejagt haben und dann abgespielt haben, und dass das, was White zu Justus sagt, separat aufgenommen wurde und deswegen die Tonqualität eine andere ist.
Ja, aber es ist genau die gleiche...
Es ist dasselbe Gespräch. Okay. Sie haben es nicht nochmal eingesprochen.
Okay. Zusammengefasst, Justus muss nun mit anhören, wie seine Kollegen alle Ermittlungsergebnisse ausplaudern und sich am nächsten Morgen in Dalton verabreden. Mhm. Jetzt droht er, wenn er nicht die Wahrheit gesagt hat, dann...
Also White droht Justus,
weil genau, Peter White und Bob sind jetzt gegangen. Genau, die sind jetzt gegangen. Sind
ja. Genau, wäre lustig.
Ja, genau. Peter und Bob sitzen dann noch und er so, wenn du jetzt nicht die Wahrheit gesagt hast...
Warte mal kurz.
Na, ich muss kurz in die schwarze Box hier sprechen. Ja. Wenn du jetzt nicht die Wahrheit gesagt hast.
Aber jetzt hat er wieder ein neues Druckmittel. Vorher wollte er ja immer fröhlich den Schrottplatz anzünden. Jetzt will er ja Peter und Bob was antun, wenn nicht das, was er gesagt hat, stimmt.
Ne? Ansonsten ist er aber auch frei, wenn alles klappt.
Und jetzt kommt das, was du vorhin ja gesagt hast. Moment mal, warum geht denn nicht jetzt schon der Peilsender an bei Peter und Bob im Auto? Weil White sagt ja dann zu Helena, so, ihr holt mich jetzt ab. Also fahren Sie jetzt zum Institut, um den Typen
abzuholen. Ach, der Kastenwagen ist noch nicht in der Nähe, der ist noch nicht nah genug, und fahren ihn jetzt abholen.
Richtig, und weil Peter und Bob ja jetzt abhauen wollen, aber der Kastenwagen in die Richtung fährt, und dann springt der Peilsender an, das Empfangsgerät. Mhm. Deswegen.
Ja, aber so ein Peilsender ist nicht schlecht, wenn er so 2 Meter weit...
1 Kilometer.
Peilt.
Peil der auch gleich noch.
Peil nix und Söhne.
Ne, finde ich gut, was die da... Also deswegen, das ist 80er eigentlich. 80er also und 80er. Gerade... Ja, weil, was sind das für Peilsender? Na gut.
Also das Mikrofon, was er in der Brusttasche hatte, war bei 80ern, war so groß, ungefähr wie eine Telefonzelle.
Man muss mir doch zugeben, dass es nicht rüberkommt, als ob es die jetzige Zeit ist bei allen technischen Sachen.
Also mit dem Mikrofon und dem Lämpchen, da auf jeden Fall, weil das klingt wie so ein Gimmick aus dem Yps-Heft, was er dafür benutzt hat, um den abzuhören. Vor allem finde ich das auch sehr dumm von Mr. White, dass er das Lämpchen so gemacht hat, dass man es durch die Brusttasche durchsehen kann. Bemänge ich sogar ein bisschen, weil ich das echt unrealistisch finde.
Oder White ist so ein Masochist und der weiß genau, wie schlau Justus ist, und dass er wusste, Justus wird es merken und ihn belügen.
Das find er gut, oder?
Ja. Er gibt zwar überhaupt gar keinen Sinn mehr für das, was gleich passiert, aber ja.
Okay, cool.
Er verdrängt es. Er wollte das eigentlich. Auf dem Parkplatz des Instituts steigt White in den Van dazu. Und er fragt Justus, na, wie hat dir unser kleines Hörspiel gefallen? Ja, dann sagt er Justus nochmal eindringlich.
Das ist ja eine Metaebene.
Ja. Er soll ihm jetzt mal gefälligstes Versteck des vorigen Auges verraten, als Helena am Seitenspiegel die beiden Bengel beobachtet, die auf dem Parkplatz rumschleichen.
Moment, ich finde gut, vorher war ja so Schrottplatz anzünden vielleicht nicht so authentisch, und jetzt sagt er aber, wenn die beiden Detektive in der Mine sind und da ein Unfall passiert, ist es ja nicht so auffällig, genau, weil da ist ja eh alles baufällig kaputt.
Und wenn die sich da rumtreiben, die Bengel, dann kann
man
schon
mal was passieren. Sind halt Jugendliche, sie wussten nicht besser. Ja. Die haben doch erst Ärger bekommen von dem Timothy. Sie wussten es nicht besser. Ja, White weist Bruce an.
Oh, White weist.
Weiß weist.
Als Justus einen Fluchtversuch startet.
Er versucht, Bruce zu überwältigen, habe ich geschrieben, so habe ich zumindest. Ich fand das auch ziemlich, weiß ich nicht, die Aktion. Ich hatte gedacht, okay, jetzt sind meine Kollegen in der Nähe, jetzt habe ich eine Chance, wenn ich jetzt auf mich aufmerksam mache, denn zu dritt schaffen wir das.
Ich verstehe, was du denkst, aber er soll das Buch gelesen. Deswegen weiß ich, was er macht. Und zweitens sagt White sogar, nix da, du bleibst hier, Tür zu.
Mhm. Ich finde es eigentlich gut, dass er probiert, sich zu befreien. Mhm. Aber es war schon wieder fast so wie die Leuchtturmszene. Ich hatte nicht bildlich im Kopf, was er da eigentlich macht.
Ja, ich gebe dir zu, das ist von der Geräuschkulisse und von dem, was da so, wie es gemacht ist, hat man nicht wirklich das Gefühl, ah, er flüchtet jetzt, er versucht sich durchzudrehen.
Ich wusste nicht, was er macht.
Ja, vor allem,
ich höre einfach was.
Man weiß eigentlich noch nicht mal, wer da was macht. Erst wenn man sagt, du bleibst hier, mein Junge, aha, er versucht zu fliehen.
Das Einzige, was jetzt ist, man hört wieder dieses Hilfe, was wir schon bei,
witzig wäre gewesen, man hört das Geräusch. So, ja, im Auto und Mr. White sagt, du bist angeschnallt.
Aber du machst jetzt Justus auch dümmer. Okay,
wir müssen wirklich mal eine Parodie machen von den drei Fragezeichen. Da können wir das alles einbauen. Mhm. Mr. White
macht. Aber wie findet ihr da? Er hält ihn doch auf und er lacht dann noch so, hier geblieben. Und dann sagt er zu ihm, das war deine letzte Dummheit.
Sagt er das auch wirklich wie Hitler?
Wir hatten heute noch nicht genügend Hitler im Podcast.
Nee, erst zweimal.
Gut. Bis wann ist dann die Toleranz?
Wir hatten auch zweimal AIDS aus deinem.
Ja, wir müssen es jetzt nicht wiederholen.
Eigentlich müssen wir einen Counter für sowas
einwenden. Er fragt auf jeden Fall auch, sag mal, warum sind denn deine beiden Kollegen überhaupt auf dem Parkplatz? Woher wissen die das denn? Ne? Und dann sagt der Justus auch, ne, die sind Detektive.
Ne? Ich möchte auch noch mal sagen, dass ich die Szene, auch wenn ich überhaupt nicht begreife, was da gerade passiert, so richtig, sie hat was Aufregendes, so von der Soundkulisse und
Hast du nicht gerade gesagt, du weißt überhaupt nicht, was da passiert?
Das sag jetzt ich auch gerade noch mal. Ich hab's ihm gerade noch mal gesagt, dass ich war dabei. Ja, aber dass ich nicht verstehe, was da passiert.
Aber sagst du jetzt nicht gerade, dafür finde ich es gut?
Dass die Szene aufregend
aber ist. Aber was verstehst du denn nicht, was da gerade passiert?
Ich verstehe nicht, was er sagt.
Weil es ganz einfach ist eigentlich, was da gerade passiert.
Eben hast du selber zugegeben, du weißt nicht genau, was Justus
da macht. Nein, ich weiß nicht, wie er den Fluchtversuch gestalten wollte. Du. Okay, gut. Achso, du redest nur über diese kleine, ich glaube, du redest über die gesamte Parkplatzszene.
Nee.
Gut.
Ich muss euch mal was verraten. Das hier ist eigentlich heute kein Podcast über drei Fragezeichen, sondern es ist eine Langzeitstudie. Wie lange man Menschen über ein Kinderhörspiel reden lassen kann, bis sie ausrasten. Und ich glaube, wir sind schon gut dabei.
Ich glaube, es sind weniger als 17 Stunden auf jeden Fall.
Ja. Szene 25. Was passiert, Benjamin?
Mr. White macht Druck und sie fahren los nach Dalton.
Aber erzähl weiter.
Justus fragte sich, wie seine Kollegen dazu kamen, White nicht zu trauen. Mr. White hatte den Kugelschreiber in seinem Besitz. Also, er hat sich ja gefragt, woher wussten die das, dass da was nicht stimmt? In Wirklichkeit ist es ja so, dass der Peilsender angesprungen ist.
Ja, aber der ist nicht im Besitz von White, sondern
der lag immer noch
auf der Ablage von dem Van.
Und den sieht Justus ja noch jetzt und dann weiß er Bescheid.
Aber jetzt die Frage. Ich glaube nicht, auch wenn Justus sehr schlau ist, ob er wirklich damit gerechnet hat. Ich meine, er hat ja den Rucksack zurückgelassen auf den Steg.
Ich glaube auch nicht.
Aber glaubst du vielleicht wirklich, dass er gedacht hat, das ist mein Rettungsanker oder so?
Ich finde es sehr verrückt, dass man überhaupt glaubt, dass das alles so klappt, wie Justus die Spuren hinterlassen hat.
Aber er sagt auch später, wenn sie sich wiedersehen, ihr beiden wart meine Rettung und nur weil ihr so gut ermittelt habt, bin ich mit heiler Haut
davongekommen. Und jetzt muss ich mal auf.
Ja, tschüss. Also Justus hat im Auge des Sturms erkannt, dass es Kaffee war. Kaffeeflecken waren ägyptischer Kaffee. Und wusste, es ist von Rubbish. Weil er gerne ägyptischen Kaffee trinkt. Krass.
Ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr.
Kannst nicht mehr.
Ich möchte nicht mehr.
Ich bin doch voll da.
Ja, merke ich.
Und wir haben ja noch 10 Stunden.
Also.
Ja.
Uli hat es ja gerade so schön gesagt. Der Kugelschreiber mit dem Empfänger, der liegt immer noch im weißen Van. Und dadurch weiß Justus jetzt, ach, deswegen sind Peter und Bob dem White auf der Spur. Ne? Jetzt möchte Mr. White, das ist jetzt sehr lang, was kommt. White will wissen, wie das feurige Auge in das Bergwerk in Dalton gelang. Justus behauptet, dass er dafür verantwortlich war. Es wäre nett, wenn du mal das Handy weglegen würdest.
Das Handy ist gar nicht da.
Ja, ich sehe es. So, jetzt erklärt Justus, dass das feurige Auge, was damals Gus an Mr. Rando verkauft hat, eine Fälschung war. Und vorher sagt er dann, Mr. White, Moment mal, es gab doch schon eine Fälschung vom feurigen Auge. Passiert alles im Fluch des Rubins in der Folge.
Und das war auch eine Fälschung.
Ja, aber das stimmt ja nicht. Das war ja wirklich das echte feurige Auge.
Erzählt es ja jetzt.
Und Justus, klar, sagt, nee, das war auch eins, ja. Und Justus, als der Fall eigentlich zu den Akten gelegt war, hat ihn das aber keine Ruhe gelassen. Und dann hätte er weiter geforscht. um das wahre feurige Auge zu finden. Und dann wollte er den Stein ursprünglich dem Missarando zurückgeben, weil der hat ja schließlich dafür bezahlt. Ne? Mhm. Und damit auch nicht so Menschen wie Mr. White den Stein in die Hände bekommen. So, Justus fand den Stein und versteckte ihn bei einem Schulausflug, der in die Mine unternommen wurde. Und Bob und Peter wissen aber davon nichts, weil das war Justus Privatvergnügen und hat es den beiden nie erzählt. Ja, wir sind noch gut dabei. Und er wollte auch Peter und Bob schützen. Genau. Und dann will er auch weit wissen, und warum warst du jetzt am Sonntag in der Mine? Und dann, naja, ich fahre halt regelmäßig dahin, um zu prüfen, ob der Stein noch da ist.
Und die anderen beiden musste er diesmal mitnehmen, genau, sonst wärst du auffällig.
Genau, er hätte jetzt nicht sagen können, nee, ich mach das alleine, ne? Und dann, was? Wer macht das sonst immer als zu dritt? Also es ging halt nicht anders. Was habe ich hier stehen?
Na, das Weit erzählt jetzt eigentlich.
Der ist zufrieden mit der Erklärung. Er glaubt ihm das, weil er kannte ja Horatio und sagt ja auch, ja, das würde zu dem alten Geheimniskrämer passen, dass er noch eine Fälschung angefertigt hat.
Genau, weil jetzt erzählt er nämlich auch, dass er mit Horatio eigentlich den Auftrag hatte.
Von Sphinx?
Genau, den Schatz des Marachas zu finden.
Richtig. Und Horatio war, also einmal sagt er, er war ja sowas wie eine Art Mentor oder Lehrer. Damals, weil er älter war als der White. Und im Endeffekt, sie waren in Indien, aber dann ist plötzlich Horatio doch alleine nach Plechiva gegangen. Und irgendwie Wochen später, nach seiner Rückkehr, kam er und meinte, oh, ich habe nichts gefunden. Und diesen Tempel der Gerechtigkeit, den gibt's gar nicht. Ne? Und das fand ich jetzt ein bisschen witzig. White fand in seinen Sachen allerdings die Heiligtümer, die silberne Hand und das feurige Auge. Wo ich so dachte, was ist denn das für ein Schwein? Durchsucht einfach die Sachen von seinem Freund. Gut, über seine Moral brauchen wir nicht diskutieren.
Wollte gerade sagen.
Aber er ist ein Schwein und auf der anderen Seite ist er wieder richtig dumm. Justus sagt es, glaube ich, auch. Horatio behauptete, das seien nur billige Andenken. Und dann sagt er auch, und das haben sie geglaubt. Ja, klar.
Ja, eigentlich passt es gar nicht zu der Rolle von ihm.
Eigentlich nicht, oder? Ja, er war jünger. Weißt du, in dem Sinne?
Aber guck mal, er hat jetzt, das scheint ja zu stimmen, dass er ja wirklich in dem Institut arbeitet.
Das stimmt auch alles, genau.
So, weil dann denke ich so, der muss ja eigentlich schon auch wissen, also immer schon Interesse gehabt haben, hatte er ja auch. Mhm. Und dass er dann einfach glaubt, ja, ist nur...
Das sind billige Andenken. Ja, und dann sagt er, ja, alles klar. Das finde ich auch ein bisschen holprig. Und vor 3 Wochen hat er ja erfahren... In den alten Schriften, die in dem Tempel, also bei dem Erdbeben gefunden wurden, dass Horatio ihn angelogen hatte.
Ja, das ist schon witzig. Jetzt stell dir mal vor,
das Olli, macht mich auch gerade echt aggressiv.
Was?
Nicht du, sondern das hier.
Ja, weil das jetzt schon wieder so, da habe ich auch angefangen. Beim Schreiben, so jetzt wird es schon wieder so ein bisschen verworren und so ein bisschen doof, so. Weil ich mir jetzt auch vorstelle, wir beide wissen, da ist irgendwo ein Schatz.
Ja.
So. Oder Olli sagt, holt mal beide den Schatz. Mm. So. Ich kapsel mich von dir ab und du siehst mich zurückkommen mit einer Schatzkiste mit Geld drin. Und du sagst, ist das der Schatz? Ich sage, nein, das ist nur ein Andenken.
Das ist ein Imitat.
Ja.
Und, ja. Na, noch besser. Ja. Ich sehe dich ja nicht mit der Kiste ankommen, sondern ich durchsuche einfach deinen Koffer.
Ja, noch besser.
Weil dann, das ist nur für meine Frau.
Ja, alles klar.
Nee, also in dem Moment...
Und ich sag aber auch danke, dass du meinen Koffer kontrolliert hast. Ja.
Eigentlich könnte man wirklich sagen, in dem Moment passt es nicht zum Charakter, oder? Dass der das geglaubt hat.
Hast du recht? Und jetzt? Hier fing das so langsam an.
Dass ich keine Lust mehr hatte.
Nein, und ich weiß, ich erzähle das immer wieder und immer das Gleiche. Und hier hat mich das schon wieder langsam verloren, dass es für mich nicht mehr spannend war, weil ich wusste schon wieder, das wird schon wieder so ein
billiges Ende.
Ja, und das Ende.
Wobei ich aber sagen muss, wäre jetzt eigentlich schon wieder so eine Fazitsache, dass alles...
Na, ich will nicht zu weit vorbrechen, ja, bis auch. Olli jetzt wieder...
Genau, es ist halt einfach, es greift alles gut ineinander ein.
Das schon, ja. Und es ist auch von der Geschichte her schlüssig,
ja.
Aber es ist für mich keine Spannung mehr da, weil ich weiß, so ungefähr so im Kopf hatte, Ja, nicht ganz genau. Aber das wäre schon Knaller, wenn ich jetzt wüsste, wie genau die Geschichte ausgeht. Aber man hat schon wieder eine Vorstellung, auf was das so hinausgeht. So.
Ja. Und
das hatte ich zum Beispiel bei Justus nicht. Mir war klar, er taucht wieder auf. Am Anfang, die erste Hälfte der Geschichte. Ich wusste, er taucht wieder auf. Aber was ist genau passiert?
Gut, es wäre auch albern, wenn Justus tot wäre und nie wieder auftaucht.
Ja, aber weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Da war eine andere Spannung wie jetzt.
Mhm.
Olli, hattest du jetzt, also wir sind immer noch jetzt hier, dass White erzählt, dass er mit Horatio den Auftrag hatte, die Schätze zu holen.
Genau, die Heiligtümer.
Ja.
Und dann ist doch der Horatio einfach alleine nach Indien, nach Pleshiwa gegangen und kommt... Wir haben es gerade schon diskutiert. Er kommt Wochen später wieder. Und die beiden waren ja zusammen für Sphinx, haben den Auftrag bekommen. Los, sucht mal hier in Pleshiwa die Heiligtümer. Dann kommt der Horatio nach Wochen wieder. Der White durchsucht irgendwie seine Klamotten und findet die silberne Hand und das feurige Auge und konfrontiert ihn damit. Und der sagt, das sind Andenken. Und dann sagt Justus noch zu dem, und das haben sie geglaubt, ja klar. Findest du, das passt zu der Rolle, so passt wie der bis jetzt dargestellt wird?
Zu Mr. White nicht, aber er war damals noch sehr jung.
Ja, habe ich auch gesagt, aber trotzdem...
Aber trotzdem haben sie ja den Auftrag, das zu finden. Ja. Und genau das hat er im Koffer.
Also, denn okay, das ist komisch. Ja. Man kann genau das, was wir gesucht haben, im Souvenirshop als Andenken kaufen.
Ja. Nee, und ich finde, das ist... Ja, ich gestehe das auch ein, dass man sagen kann, er war damals ein bisschen jünger. Und er sagt ja auch, Horatio war eigentlich mein Lehrer, mein Mentor.
Genau.
Aber... passt wieder dann auch nicht zu jemandem, der einfach die Sachen durchsucht.
Beim Mentor.
Ja, vor allem, ich hätte es mal gesagt...
Vielleicht hat das auch durch Zufall in der geöffneten Tasche gesehen.
Vor allem er als Mentor. Das sind Andenken. Ich hätte gesagt, was durchsuchst du meine Sachen, du Lumpe?
Das ist richtig.
Und ich sagte gerade zu Thomas, ich hatte ja eine Spannungskurve im ersten Teil der Geschichte, so alles mit Justus. Wieso ist der weg? Warum sind da zwei Tassen? Mit wem hat der getrunken? Fand ich wirklich
spannend.
Eine Spannung. Hm? Und hier ist schon wieder der Fall jetzt so langsam so...
Weißt du, aber
ich habe keine Spannung, mir ist so
egal.
Ich
glaube, es liegt daran, weil je mehr man an Informationen geboten bekommt, desto nüchterner wird ja die Handlung. Und da wären wir jetzt zum Beispiel wieder bei dem, was du gerne in Anführungszeichen kritisierst. Du bist ja eigentlich in diesem Podcast eingestiegen mit der Erwartung, ich kenne drei Fragezeichen nicht, aber... Die Cover und die Titel suggerieren mir immer, oh, die haben immer mit irgendwelchen Monstern und Mysterien zu tun.
Gib mir Fox Mulder.
Ja, genau.
Ja. Und wem kriege ich? Pizzamonster.
Ganz kurz, wo sind wir jetzt genau? Sind wir schon an der Stelle, wo Mr. White mit Justus in der Mine war?
Das würde
nee,
jetzt
wir haben ein bisschen, okay. Wir haben extra gewartet.
Du das hast extra gewartet.
Thomas, du bist wieder reingefallen.
Aber wir haben jetzt zur Abwechslung mal wieder ein ernstes Gespräch geführt über die Folge selber.
Schön.
Ja. Und jetzt würde ich gerne noch mal reden, was damals unten an deiner Haustür stand.
Also, einmal stand da Punkt, Punkt, Punkt.
Nein, ist okay.
Ist eine Hure.
Schön. Für jemanden, der vorhin noch gesagt hat, das können wir nicht sagen, wiederholt das jetzt gerne.
Vor allem Punkt, Punkt, Punkt. Und dann gut, ist schön, dass er den Namen wegmacht, aber dass er das andere Wort dann noch mal
aber voll... Aber wie muss sich diese Person gefühlt haben? Jeder weiß, wie sie mit Nachname heißt.
Ja.
Wohnt in diesem Haus und das ganze Treppenhaus. Alles ist voll damit.
Ich fänd's nicht so schlimm, wenn ich wüsste, wer es gemacht hat, weil wenn es einer ist, ja, der will mich ja ärgern. Ich hätte kein Problem damit, wenn das andere Leute lesen. Ich fänd's unheimlich, wenn ich nicht wüsste, also angenommen, ich komme jetzt nach Hause und da steht,
du hättest kein Problem
Olli ist
damit,
eine Hure.
Wenn Olli, es stand aber der Nachname
da. Ja, aber ganz kurz,
okay,
Olli, du hättest kein Problem damit, wenn dein Name und jeder in deinem Haus und ein Teil in deiner Straße kennt dich und da steht, Olli ist ein
und dann bist
und
du
dann
noch
würdest du sagen, ich find's unheimlich, nicht zu wissen, wer das war. Aber dass ich das bin, ist mir.
Nein. Wenn ich bin, ja, wenn es da steht, bin ich's auch.
Nee, ich hab mich falsch
ausgedrückt. Das ist eine Zauberwand, auf die er es gemalt hat. Alles, was da drauf steht, wird Wahrheit.
Na gut, aber die Leute denken ja, wenn und dann bist du noch eine Frau. Ich glaube, da ist es noch
da
mal was
anderes. Da kann ich mich halt nicht reinversetzen. Bei einem Mann, ich meine ganz ehrlich, was soll er schreiben? Wenn da stehen würde, Olli ist eine Hure, Olli ist ein Arschloch.
Benjamin, das ist eine Falle. Olli ist eine
Falle. Es ist keine Falle.
Weil ich wollte nämlich gerade schon sagen.
Aber Respekt an Benjamin, der ist wirklich helles Köpfchen.
Es ist keine Falle.
Wirklich. Wird jetzt in seiner Auswahl stehen.
Du wolltest wissen, wo wir sind. White fragt Helena, was der Besuch bei Bonnie Newman gebracht hat.
Ah, genau. Das erfährt man auch.
Ja, der hat nichts gebracht. Die Alte ist verwirrt. Aber diese beiden Bengel waren auch da. Da finde ich aber witzig, wie doll hat sich White vorhin aufgeregt, wo Peter und Bob bei dem Charles waren.
Richtig ausgerastet.
So, jetzt habe ich mir aufgeschrieben, sie erzählt, ja, und diese beiden Schnüffler waren auch da. Und dann sagt er, ist egal, wir haben, was wir wollen.
Passt auch nicht.
Nein, Moment mal, genau deswegen, weil er doch jetzt hat, was er will. Er ist doch in Aussicht, jetzt bald den Stein endlich zu
haben. Da hätte ich eigentlich erwartet, dass er sich wieder zu Justus umdreht. Jetzt reicht's, wenn du mir noch einmal sagst, du weißt nicht, warum die das alles wissen, dann schmeißt du dich aus dem Auto.
Wollte ich gerade sagen, es ist schon langsam für Mr. White merkwürdig, dass sie überall
richtig
sind, die Kinder, auf dem Parkplatz wurde er fast erwischt und jetzt hört er das wieder.
Ja, und also, da sagt er auf einmal, ist egal.
Na, ich sag einfach, weil er halt kurz davor ist, an seinen Schatz zu kommen, also an den Stein zu kommen. Durch Justus will er da jetzt nicht mehr, was soll er?
Ja, aber da hätte ich schon gedacht, irgendwie, da würde ich jetzt langsam sagen, okay, die waren bei dem Charles, die waren bei der Bonnie, die waren jetzt auf dem Parkplatz. Wenn wir jetzt zu der Mine fahren, würde mich nicht wundern, wenn die da auch aussteigen.
Na gut, stimmt, die Gefahr besteht ja noch, könnte er sagen.
Aber das zieht dann nicht mal in Erwägung.
Nee, aber er denkt ja auch mit meiner Drohung, wehe, da stimmt irgendwas nicht mit deiner Geschichte, glaubt er ja sich auch genug Autorität verschafft zu haben, dass jetzt alles klappt.
Aber woher will denn White jetzt wissen, nur weil Peter und Bob das eben auf der Spur sind,
Bob und Peter,
dass der denkt, aber die sind ja nur dumme Jungen hier von dem dicken Mops. Vielleicht haben die auch noch andere Leute.
Die dummen Jungen von den Dickmobs.
Ja, naja, ich rede jetzt in Gangster.
Steht in Zukunft auf der Karte.
Vielleicht sagt er sich dann auch, vielleicht haben die auch noch andere Leute informiert. Die Bäden. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Gut, interessiert die nicht. Nee. Dann machen wir weiter. Vor der Mine angekommen, in Klammern 30 Minuten später, parkt der Van auf dem Besucherparkplatz. Jetzt kann man sagen, das, was wir vorhin hatten, wir wissen, Bob und Peter sind genau hinter denen, fahren jetzt von der anderen Seite, aber was jetzt kommt, dauert alles viel zu lange.
Genau, das war der Punkt, ja.
Justus führt jetzt alle zum Eingang der Mine. Das Vorhängeschloss bei der Tür, die Mine versperrt, knackt der Bruce mit einem Bolzenschneider.
Ja, da finde ich es auch ein bisschen albern von der Frostys Frau oder ich weiß nicht, wer das sagt. Die kommen da an und sagen, oh, hier ist ein Vorhängeschloss.
Ja, das ist wirklich. Also, wir sind alles vorbei. Gut, Justus, wir müssen lassen dich wieder frei.
Was haben die denn jetzt gedacht, dass da keins dran hängt, dass man einfach die Tür aufziehen kann? Hey.
Kommen Sie herein, sind Sie willkommen.
Ja.
Und es ist auch so witzig, dass sogar Justus noch anregt, sagen Sie mal, wäre es nicht schlau, Sie lassen eine Wache hier? Und der sagt, nein, das ist eine Täuschung, lass das mal, du Idiot. Ja, also ihr kommt jetzt schön alle mit.
Warum sagt Justus das eigentlich? Was hat er davon? Was hätte er davon, wenn einer vorne bleibt?
Nee, dass er die Denkarbeit von den Bösen übernimmt.
Nee, das denke ich, na gut. Das ist schon eine Idee, denn ist dann
das ist Fanarbeit Justus gegenüber den Gangstern.
Es ist natürlich eine Täuschung und White fällt nicht drauf rein. Auf der anderen Seite können wir auch sagen, der Junge hat recht, vielleicht kommen ja gleich die beiden Bengels oder so.
Glaube ich nicht. Also wenn ich bin auch eher zufrieden, wenn ich jetzt zwischen zwei Gangstern bin anstatt drei.
Ja, ja, ist okay, das waren nur meine Gedanken dazu.
Und als Pizzamonster. Wie leck mich.
Helena geht mit einer Taschenlampe voran und Justus führt alle zum Raum mit dem Förderkorb. Und er kriegt jetzt auch langsam Gedanken, ich glaube, mein Plan geht nicht auf.
Ich wollte gerade sagen, er wird fast ein bisschen verzweifelt auf dem Weg dorthin.
Das ist sein letzter Trumpf,
er weiß auch gar nicht so richtig, wie es da jetzt weitergehen soll, wenn sie da sind.
Aber er wirkt, also ich glaube, das ist auch im Buch so beschrieben, innerlich ist er sehr aufgeregt, aber er will sich das nicht anmerken lassen.
Das finde ich gut im Hörspiel, es kam gut rüber, dass er sagt, sein Plan ist in der Hose, er weiß gar nicht, was er machen soll. Ja. Finde ich wirklich gut.
Nee, finde ich auch gut.
Sag mal, bist du euch gerade in einer anderen Zeitzone?
Ja.
Nee, nur so. Weil es gerade irgendwie so spät kam, die Reaktion. Entschuldigung, das war nicht böse gemeint.
Vielleicht kommt das alles zeitversetzt bei ihm an, was wir sagen.
Und jetzt wird alles schlecht. Und dann hat er Rubbish,
Rubbish ist jetzt da?
Weil Peter wissen wollte, wo Justus ist, hat Rubbish gesagt, er will einen Dollar haben.
Ja, gut, der zeigt so einen Gag, aber es ist eine Falle.
Ach so, okay.
Dankeschön, dass du den Witz verstanden hast.
Ja. Immer, ich helfe gern. So.
Jetzt.
Wie Olli mich eben angeguckt hat. Das hat mich gerade gedacht. Ja, weil ich bin, es ist für mich auch schon spät und ein langer Podcast. Das ist
also schon die siebte Stunde. Ja, Justus behauptet, das feurige Auge sei im Förderschacht. Ich muss auch sagen, dass ich den White jetzt richtig gut finde, dass er sagt, wie, im Förderkorb oder was? Nee, da oben im Schacht. Sollen wir jetzt in diesen Korb steigen, da hochfahren und stecken bleiben? So, das wahrscheinlich auch schon denkt so, mir reicht, ich will nach Hause.
Keine Ahnung. Ich fand aber auch White da doof. Er hätte ja zum Beispiel gesagt, naja, warum sagt er nicht, ja, Buß, stell ich mal rein, fahr hoch. Warum denkt denn White jetzt, oh, wir müssen... Hier. Na, warum, warum, wir stellen uns alle zu viert in den Korb. Nein, Justus.
Und der Dicke bedient die Dickschalter. Genau.
Oh nein, ihr lässt uns jetzt einfach hier oben.
Na, ist natürlich, deswegen sage ich ja, ich finde White gut und natürlich reagiert er richtig. Dass er sagt, aber ja. bist du
bekloppt? Aber Benjamin meint, dass es dumm ist, nicht einfach sagen, Bruce, geh du in den Korb, wir bleiben hier unten, bewachen den Dicken und du sagst, was darum Sache ist.
Wenn wir jetzt auf der Schiene sind, finde ich, wird es ja jetzt noch dümmer. Denn
die ganze Sache
vor genau, White.
Schlechteste Szene in dem Hörspiel.
Genau, jetzt entdeckt er, dass Justus hinten ein Zettel aus seiner Gesäßtasche hängt und dann sagt, zeig mal her, entreißt ihm den und sagt dann auch, Helena, komm mal bitte mit der Taschenlampe, was macht Justus? Ich glaube, er springt irgendwie 2 Meter in die Luft und schlägt die Taschenlampe aus der Hand. Und da denke ich so, ich glaube, die erste Reaktion, wenn es richtige Gangster sind, die müssten ja ungefähr noch wissen, wo Justus steht. Warum packt den keiner und haut den Ding runter?
Mehrere Sachen.
Ja, stattdessen stehen sie so alle im Dunkeln, wie so Salzsäulen. Verdammt, dieser Bengel.
Den hätten sie doch in den Förderkorb gehen können.
Einmal ist wichtig, dass der
White... Wir fangen jetzt an, die Folge zu zerreden. Ne?
Moment, das White... Ja, das ist jetzt auch eine schlechte Szene. Das ist eine
schlechte Szene, wirklich.
White, die Leute mussten nur 9 Stunden warten.
White hat erstmal auf diesen Zettel geguckt. Er hat ihn schon gelesen, so teilweise.
Gesagt, nicht nötig, ich brauche kein Licht. Ich habe genau gesehen, was das ist.
Jetzt kommt wieder eine Szene, wo... Ich weiß, ihr liebt sowas, ich weiß nicht warum.
Warum machst du mal so Behauptungen?
Weil ihr das immer sagt, dass ihr das nicht schlimm findet. Was und denn? Ich finde es schlimm.
Wir wissen noch gar nicht, was kommt.
Naja, komm mit der Taschenlampe, damit wir das sehen.
Vorverurteilst
uns schon. Ja, du wirst ja sehen, was jetzt kommt.
Habe ich nicht gerade gesagt, alles, was jetzt kommt, ist doof?
Moment, wisst doch noch gar nicht, was ich sagen will.
Ja, aber ich hasse diese Vorverurteilung. Na,
okay, mal gucken, ob ihr das auch so schlimm findet. Ich sage nein. Er kommt mit der Taschenlampe, komm mit der Taschenlampe und leuchte. Dann macht Justus den Schlag, man hört, die Taschenlampe ist kaputt.
Ja, soweit waren wir schon.
Und dann sagt der Böse, oh, er hat die Taschenlampe aus der Hand geschlagen, jetzt ist sie kaputt.
Finde ich super, und du?
Mir gefällt es auch.
Also ich weiß, dass ihr das wirklich... Ich finde das nicht schlimm.
Ich liebe so eine Szene. Witz.
Ich weiß ja, dass ihr das nicht schlimm findet. Das sagt ihr ja immer wieder. Und in meinen Augen kann man einfach...
In meinen Augen kann man einfach
sagen... Scheiße, jetzt hat er...
Scheiße, ja, so kann man das mal sagen, ja.
Ja, scheiße. Scheiße! Scheiße! Vor allem, man weiß ja gar nicht, was Justus da macht. Man hört nur... Und dann, weil es ein Hörspiel ist...
Sag ich doch, du findest es nicht schlimm. Ja, sag ich doch.
Ja, weil es sein muss. Jetzt sag doch noch nicht mal... Moment mal, Benjamin. Wenn du sowas sagst und schon anfängst, jetzt kommt es ganz schlecht und ich weiß, ihr liebt das.
Ja, aber ihr seid ja keine Menschen mit Geschmack.
Na, ihr liebt es doch. Ihr gibt es doch gerade zu.
Nein, ich sage nicht, dass ich es liebe. Ich sage aber, dass ich es liebe.
Ich sage nicht, dass ich es liebe.
Ich sage nicht, dass ich es liebe. Aber ich weiß, dass es sein muss, weil es ein Hörspiel ist.
Es muss nicht sein. Okay, es gibt 1000 Hörspiele, wo es anders ist.
Warte, in dem Moment geht hinten, kommt Bob. Ich leuchte mal mit der Öllampe.
Man kann ja auch sagen, scheiße, jetzt sehen wir nichts mehr. Denn ist auch klar,
dass ich die Lampe einen Splitter kaputt ist. Von der Taschenlampe ins Auge bekommen.
Weiß ich, denn würde ich mich auch mal sehen, die denn? Okay, hat Justus die Taschenlampe kaputt? Gut, auf die Idee würde ich vielleicht kommen.
Nein, ja. Aber, weil wir Hörer sind nicht bescheuert.
Aber ich bin nicht der Pfiffigste. Nein.
Also ihr meint...
Es ist schon wieder eine Falle, Olli. Es ist so eine Falle.
Ja, keine Falle. Da ist jetzt ein Gangster.
Wir laufen sowas von in die Falle.
Nein, da ist ein
Damit er am Ende hier sagen kann... Ich habe euch gesagt, 70 Stunden.
Es wurde sogar 8 Stunden. Ein Gangster mit einer Lampe.
Erstmal ist es eine Frau. Unterschlagt es nicht. Ja?
Okay, und eine Frau kann kein Gangster sein, oder was?
Ja, dann ist es eine Gangsterin. Ich möchte bitte diese Formulierung haben.
Gut, da ist eine Gangsterin.
Ja, warum nicht
so? Und jeder sieht, Justus hat die Taschenlampe kaputtgeschlagen.
Justus hat die Taschenlampe kaputtgeschlagen. Die Hörer sehen, Justus hat die Taschenlampe kaputtgeschlagen.
Nein, er meint die Gangster.
Okay.
Und da kann man jetzt, man hört das Geräusch. Vorher wurde gesagt, komm mal mit der Taschenlampe näher. Man hört, dass Justus schlägt, es knallt und da kann man nicht sagen, Scheiße, jetzt ist das Licht aus oder keine Ahnung.
Weißt, was
jetzt ist es dunkel.
Olli?
Nee, da muss der Gangster dem anderen Gangster sagen, oh, da hat er gerade die Taschenlampe kaputt gemacht.
Olli?
Ich weiß nicht, was ihr daran gut findet.
Alle, die, was heißt denn gut? Das ist jetzt Olli, ganz Sache, kurz. Die nehme ich hin.
Ganz kurz. Ja. Alle, die einen Gastbeitrag hier uns geschickt haben, sitzen jetzt so zu Hause. Oh, die nehmen heute die Folge auf. Ich bin schon so gespannt.
Oh Gott. Ja. Nein, ich glaube, das Schlimme ist, das sind die Momente, die unsere Fans, glaube ich, so lieben.
Nee.
So die Benny-Momente.
Warum Benny?
Deswegen eigentlich ist es ganz gut, weil normalerweise würde ich das schneiden, nee, um ihn zu schützen.
Ja, aber jetzt lassen wir ihn ins offene Messer laufen. Ja.
Nein, ich glaube, die Hörer verstehen das. Wir sind zu dritt in einem Raum.
Benjamin, ich weiß genau, was du meinst.
Und Thomas nimmt dein Glas, was du in der Hand hältst. Nee, pass auf. Thomas, Beispiel, du hast das Glas in der Hand.
Ich nehme jetzt
das Thomas Glas. Thomas nimmt das Glas.
Ich nehme das Glas in die Hand, so. Ja.
Ich komme jetzt, nimm dir das Glas aus der Hand und schmeiß es auf den Boden und sage dir... Haha, ich hab dir das Glas aus der Hand genommen und auf den Boden geschmissen.
Wenn man selber sagt, ist es noch dämlicher. Wenn jetzt aber Thomas sagt, der hat dir das Glas aus der Hand genommen und auf den Boden geschmissen.
Dann sagst du, danke, dass du mir das sagst.
Das ist eigentlich witzig. Man baut das zwar ein, weil der Hörer das ja wissen soll. Und Bruce sagt, ja danke, ich stand daneben. Das wäre eigentlich lustig. Warum macht man das nicht? Weil die wären doch mittlerweile ein bisschen selbstironischer. Gut, aber ich weiß,
wie
was du meinst.
Olsenbande.
Aber diese Sache, wir lieben das, ist jetzt auch so übertrieben. Ich
nehme
es im Hörspiel nicht übel.
Ja, ihr meckert aber auch mit mir, wenn ich das immer kritisiere. Ihr sagt immer, oh, jetzt kommt ihr wieder mit seinem Scheiß. Deswegen nehme ich schon meinen Angriff von euch, euren Angriff gegen mich schon auf und sage, dass ihr es liebt.
Merkst du eigentlich, wir sind bei dieser schlechten Förderkorb-Szene und Thomas ist schon wieder abgehauen. Ich mach die nicht. Ich habe keine Lust dazu, was zu erzählen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Eine Sache, wir sind ja schon da, was ich richtig dumm finde. Es ist dunkel.
Ja.
Und irgendjemand sagt zu White, da ist ein Schalter, ich mach das Licht an. Und er sagt, nein, er hat schon gelesen, was auf dem Zettel ist. Also lassen wir das.
Mach das Licht an, wir bleiben im Dunkel. Wir sehen uns nicht, das finde ich so viel spannender.
Lass das Licht aus. Es ist spannend, viel spannender, wo Justus ist. Es ist nicht klar, wo Justus ist.
Jetzt ist die Frage... Sagt er wirklich nein, lass oder sagt er einfach nur, ich habe eh schon gesehen, was auf dem Zettel ist. Ich bin mir nicht sicher, ob er sagt, nein, lass das Licht aus.
Na, mir ist so, als ob er wirklich sagt, das Licht muss nicht angemacht werden.
Okay, da bin ich mir nicht sicher, wäre aber witzig. Nein, nein, wir bleiben hier im Dunkeln.
Deswegen ist das in der Miene...
Es ist so witzig, wenn Mr. White irgendwie zwischen zwei Felsen eingeklemmt wäre und sagen würde, warte, ich befreie sie. Nein, ich habe schon gesehen, was auf dem Zettel war.
Nee, weißt du, wie es noch besser wäre?
Ja.
Wenn, jemand sagt, soll ich das Licht anmachen? Und Mr. White sagt, ja, das wäre eine gute Idee, denn Justus Jonas hat gerade die Taschenlampe raus.
Ist das jetzt schon Beispiel Nummer 25?
Nein, aber erst der zweite. Aber Thomas, du kannst vielleicht helfen.
Das zweite Beispiel.
Ich glaube, es kommt wirklich vor, dass
Mr. White sagt... Ich möchte nicht mehr in die Falle laufen.
Nein, dass Mr. White sagt, sie müssen das Licht nicht anmachen, oder?
Ja.
Ja, und das finde ich total...
Nein, darauf bezogen, erstmal wird der jetzt gemeckert, scheiße, der Dick hat die Lampe zerstört. Und dann sagt White auch, ich brauche sowieso kein Licht, weil ich habe genau gesehen, was der Zettel ist.
Ja, aber er braucht doch aber ansonsten Licht.
Wo ich wollte gerade sagen, Licht wäre trotzdem gut.
Naja, er ist jetzt erstmal aufgebracht und meckert mit, also was heißt er meckert, du, ja. Sondern er ist ja jetzt richtig außer sich und sagt,
ja,
aber ich muss, halt mal bitte kurz den Mund.
Nee, ich muss mich immer. Es wird langsam toxisch.
Ich muss mich mal.
Soll ich das Licht anmachen?
Ich möchte mich nur mal an meinen Notizen orientieren. Und da steht: White rastet aus. Justus hätte ihn die ganze Zeit getäuscht, weil er sein, also Whites, Notizbuch gelesen hatte. Und du weißt gar nichts. Du hast mich auch mit der Mine angelogen. Und dann sagt Justus auch ganz cool: Naja, die Wahrheit wollten sie nicht hören. Ne, weil er sagt ja immer wieder, ich weiß es nicht, ne? Du weißt was, Norden und eine Suppe, ne? Keine Ahnung, der sagt, du hast mir meine wertvolle Zeit gestohlen, aber das wirst du bereuen. Ja, und dann bringt Justus jetzt aber auch weiter zu, dass er Bruce anweist, die Schalter am Förderkorb zu drücken, beziehungsweise der Lichtschalter, der sich neben der Armatur vom Förderkorb befindet.
Ach so, warte mal, ich wollte ganz kurz, eine Frage habe ich. Warum weiß Mr. White eigentlich auf einmal, dass Justus nicht weiß, wo der Stein ist? Das nicht sauer sein? Das habe ich nicht verstanden.
Weil dieser Notizzettel, beziehungsweise dieser Zettel aus Justus' Gesäßtasche, ist eine Kopie mit der Legende des Maharajas.
Das weiß ich, ja.
Genau. Und die war ursprünglich im Whites Notizbuch.
Ja.
Und die ist ja, als Justus durch das Fernrohr geguckt hat und die Villa gesehen hat von dem
Solomon Charles.
Olli meint trotzdem, warum kann er nicht den Rubin an?
Ja, er kann auch trotzdem wissen.
Er kann weil er jetzt denkt irgendwie, toll, der hat mir eigentlich nur Sachen erzählt, die er aus meinem Notizbuch gelesen hat. Also ist der Junge ein Lügner. Deswegen geht er jetzt automatisch
davon raus. Weil die Sache ist ja, Mr. White weiß ja noch gar nicht, dass Justus zu dem Zeitpunkt, wo er das mit der Quecksilbermine gesagt hat, dass er wusste, dass er abgehört wurde. Das weiß Mr. White ja noch gar nicht. Also warum sollte er da Guss angelogen haben mit dem Stein?
Habe ich nicht verstanden.
Ich auch nicht.
Nee,
nein, guck mal, nicht die Szene mit dem Mikrofon.
Wisst ihr, was schlimm
ist? Lass mich kurz ausmachen.
Ja.
In der Brusttasche von Guss.
Ja.
Wo Justus sagt, der Stein ist in der Quecksilbermine versteckt.
Sieht das ruhig in die Länge.
Weil diese Räuberpistole, da warst du, glaube ich, gerade auf Toilette.
Ja.
Weil auf dem Weg zur Mine sagt er, ja, ich merke schon die Falle, sagt er, weil du gerade gesagt hast, zieht's mal ruhig in die Länge. Auf dem Weg
zur... Deswegen ist es meine Falle.
Ja, weil du jetzt ständig hier unterbrichst und es deswegen in die Länge ziehst.
Auf dem Weg zur Mine lügt Justus ja White an, indem er sagt, ja, das feurige Auge, was damals Guss an Mr. Rando verkauft hat, war eine Fälschung. Und dann sagt er, wie, das kann doch gar nicht sein. Ich weiß von Guss, er hat ihm den verkauft. Ja, aber ich habe später rausgefunden, Horatio August hat 2 Fälschungen anfertigen lassen. Und Justus hat ja dann zu seinem Privatvergnügen weitergeforscht, ohne Peter und Bob ins Vertrauen zu ziehen. Hat dann den Stein gefunden und hat ihn dann, damit er der Stein in Sicherheit ist, vor Leuten wie Mr. White, in der Dalton-Mine versteckt.
Genau, das weiß ich alles noch.
Aber jetzt weiß ja White anhand, Justus hat mein Notizbuch gelesen, der hält mich jetzt zum Narren, dass er automatisch davon ausgeht, der hat keine Ahnung, wo der Stein ist.
Dafür finde ich halt falsch, weil ich finde, weil er halt in dem Moment mit dem Mikrofon, Mr. White ja mitbekommt, wo der Stein ist, weil das ja zu Guss sagt, warum sollte Justus in dem Moment Guss anlügen nach Mr. Whites Denken, weil Mr. White ja nicht weiß, dass Justus gemerkt hat, dass Guss ein Mikrofon trägt.
Vielleicht, weil er Justus jetzt für einen Selbstdarsteller
hält. Okay, aber die Frage ist nicht ganz klar. Also die Frage ist schon
berechtigt. Aber wir reden jetzt auch hier von dem Mann, der mit Horatio August unterwegs war und der sich hat sagen lassen, das sind Imitate. Achso, na dann. Vielleicht, dass er auch so blöd denkt.
Gut, ich verstehe halt nicht, warum Mr. White jetzt denkt, dass er den Stein
jetzt
gar nicht
besitzt. Jetzt kommt die Szene mit dem Lichtschalter.
Ja.
Ich habe jetzt die... Olli hat vorhin gesagt, man könnte ja da draußen mal einen Slapstick machen. Also selber so ein Humor.
Großartigen Humorspaß.
Ja. Ja. Und jetzt kommt mein Lieblingsgag, den ich mir gleich selber ausgedacht habe. Aber es muss erstmal jemand erzählen, wie die Szene jetzt abgeht.
Mr. White rastet aus, alles für nix. Justus bittet, das Licht einzuschalten. Dabei schaltet Bruce wohl versehentlich den Förderkorb ein.
Nee, stimmt nicht.
Das habe ich auch nicht ganz beurteilen können, was da gerade passiert.
Am Anfang waren noch die Kabel lose.
Ja.
Und ich glaube, im Buch wird es ein bisschen mehr beschrieben, dass die Kabel aus Versehen vertauscht sind. Und weil ich glaube, wenn sie das allererste Mal den Förderkorb anschalten, funktioniert nichts.
Ja.
Und dann guckt sich doch Justus die Kabel an, fummelt da rum, drückt dann einen Schalter. Ich glaube, es wird aber nicht gesagt, dass es der Lichtschalter ist. Und dann geht der Förderkorb an.
Das habe ich alles hier aufgeschrieben, habe ich aber nicht vorgelesen, weil ich Angst hatte, dass ihr sagt, ich ziehe das in die Länge.
Die Angst ist berechtigt.
Ja, auf jeden Fall.
Aber
von deiner Angst hat man bis jetzt aber noch nichts gespürt.
Na doch, ein bisschen verkrampft ist er schon.
Ja, okay.
So, und eben nehme ich mal an, der Timothy, der war jetzt zu faul, diesen Kabelsalat wieder zu lösen. Und Justus weiß, weil er ist ja
Mr. Justus?
Mr. Genie. Dass er weiß, oh, hoffentlich sind die Kabel immer noch so. Und das in dem Moment, wo Bruce den Lichtschalter... Also es ist wirklich alles von Justus konzipiert.
Okay,
alles er zerstört die Lampe. Er kann davon ausgehen, dass irgendwann jemand den Lichtschalter anmacht. Und in dem Moment springt er auch in den Förderkorb und kann entkommen.
So, und passt auf, jetzt mein Gang.
Aber wie schnell ist denn dieser Förderkorb? Ich stell mir gerade vor, die Gangster stehen da und Justus fährt los.
Mach jetzt nicht meinen Witz kaputt.
Entschuldigung. Nein, ich will nicht vorgreifen.
Mach nicht meinen Witz kaputt.
Jetzt kommt Benjamins
Witz. Pass auf, der Förderkorb geht in Bewegung.
Keine Falle diesmal wahrscheinlich.
Justus springt rauf, dreht sich um, ist schon 30 Zentimeter weg. Sagt, haha, lacht. Und Bruce drückt auf den Knopf.
Ja.
Oder?
Ja,
und der Kopf bleibt stehen.
Da muss man sagen, und Justus wird erschossen.
Die stehen doch wirklich so da, so, Was machen wir jetzt?
Aber wie witzig ist es? Ja. Er freut sich, er ist im bewegenden Korb und der andere drückt einfach wieder auf den Schalter.
Dann geht er sogar den Pfeil wieder zurück.
Ja, dann so wie im Rückwärtsgang.
Ja. Und Justus steht in den Korb und fährt wieder Richtung Verderben.
Und er ruft auch noch, haha, das war mein letzter Clou. Wenn er sagt
genau. Und nach diesem Spruch drückt er den Knopf und fährt wieder zurück.
Hat jemand ein Feuerzeug?
Das ist witzig, das ist wirklich witzig. Wir sind gerade am Highlight dieses Podcasts.
Deswegen muss ich wirklich sagen,
nochmal 10 Stunden.
Nein, ja, diese Szene passt nicht zu dem ansonsten, finde ich, relativ realistisch. Was heißt realistisch, aber relativ. Also, dass man nicht so sagt, alles Quatsch, ja. Aber diese Szene.
Zumal, wie schnell ist so ein Förderkorb? Also, der wird ja da nicht mit 30 Stundenkilometern hochrasen.
Ich finde es auch sehr
schön. Es steht ja auch wahrscheinlich jemand nah an Justus.
Auch also, noch, weil er kann ja direkt in den Förderkorb springen.
Und guck mal, stand ja nicht. Einerseits wird es jetzt so dargestellt, habe ich das Gefühl, die wollen uns jetzt erzählen, dass es stockdunkel ist und man die Hand vor Augen nicht sieht. Gleichzeitig wissen sie aber, er ist in den Förderkorb gesprungen. Weißt du, was ich meine? Und dann kann man nicht ihn wieder rauszerren.
Kann man auch sagen, wenn es so dunkel ist, wie findet er den Schalter?
Und wie kann... Ja, weil Bruce hat schon vorher das gesehen und weiß wahrscheinlich noch aus dem Kopf, auf welcher Höhe der ist. Würde ich jetzt mal behaupten. Weil White sagt ja auch zu Bruce, hast du nicht gerade gesagt, du weißt, wo der Lichtschalter ist? Ja, deine Armatur!
Na gut, aber wie gesagt, er drückt dann das zweite Mal rauf.
Ja. Düt. Ich finde es auch sehr praktisch, wenn Justus oben angekommen ist, liegt da auch ein Stück Wellblech.
Naja, er sucht ein bisschen, das sagen die. Er sucht etwas und da findet er welche. Und es ist auch nicht ungewöhnlich, dass da in der Gegend ein bisschen Schrott rumliegt, um einer Mine. Also das ist jetzt schon nicht so verrückt.
Und schiebt es in den Förderkorb, dass, falls die Gangster wieder das anmachen.
Falls sie den Rückknopf jetzt auf einmal finden.
Ja. Und also will er damit die Kabine blockieren. Jetzt rennt er zum Mineneingang und er guckt dann in den Gang rein und sieht dann auch schon zwei Handylichter. Wir hören die Stimmen von Vikram und Helena.
Geht aber auch sehr schnell.
Das geht auch. Da habe ich auch gedacht, wie sind die jetzt so schnell da wieder hingekommen? Aber ist egal. Lass mal so. Wer weiß, wie lange Justus von da oben wieder zum Eingang gebraucht hat.
Ja, ist ja nicht der
schnellste. Wie gesagt, die waren gar nicht so schnell. Nur der Korb hat nur 0,2 Stundenkilometer.
Ach stimmt, man darf ja wirklich nicht vergessen, dass er ja erstmal da hochgefahren ist. In der Zeit können sie natürlich auch schon losgegangen sein.
Und dann hört man die auch schon so, da ist ja, du wirst uns nicht einsperren. Und dann sagt er, glaube ich, auch noch irgendwie, aha, aber doch. Und verriegelt die Tür.
Ja, ja, du wirst uns nicht einsperren.
Natürlich nicht. Ach so, nee, habt ihr recht. Damit habt ihr mich jetzt.
So, und er setzt sich in den weißen Van. Praktischerweise steckt auch noch der Schlüssel.
Das ist ja fast üblich.
Ist das wirklich
üblich? Ja, das ist wirklich üblich.
Da sind auch die Türen.
Entweder unter der Sonnenblende oder
in Kanada. In Kanada sind die Türen weniger abgeschlossen.
In den guten Bezirken.
Ich werde Evelyn Lawine schreiben, sie kommt aus Kanada.
Ja, können sie machen.
Ich werde dir schreiben, okay, ist deine Tür abgeschlossen.
Ich bin ein Fan. Ist deine Tür offen, wie es in Kanada üblich ist?
I'm your biggest fan anyway. Your dog host. So, er setzt sich in den weißen Van und dann fährt er Richtung Straße und dann sieht er zwei Gestalten, die ihm entgegenkommen. Fährt auf sie zu, steigt aus und wieder ist er so ganz cool.
Aha, ich habe schon gesucht, Kollegen.
Und Bob und Peter wieder, wie aus einem Mund, Justus!
Na, was heißt wieder? Das ist ja die gleiche Szene.
Ja, es ist Wiedersehensfreude.
Ja.
Und Justus ist mir da ein bisschen zu cool. Er ist ein bisschen zu cool. Ist keine Kritik, aber
er hat seine beiden Freunde auch lange nicht gesehen. Er könnte sich eigentlich genauso freuen, die beiden wieder zu sehen, aber bisschen, er selber macht oder? So wie, ja, jetzt habt ihr euren King wieder.
Richtig, ja. Das meine ich. Vielleicht, ich will das jetzt nicht kritisieren in dem Sinne, aber der hätte einfach sagen können so, oh Jungs, ich bin so froh, euch wieder zu sehen. Ihr wisst nicht, was ich erlebt habe. Stattdessen so, na klar geht's mir gut.
Ja, wirklich, ja.
Küss meinen Ring.
Oder vor allem, was die beiden noch auf sich genommen haben, um Justus eigentlich zu befreien und alles.
Ja, ja. Und nein, aber dafür...
Mehr nein.
Nee, ich gebe euch recht, aber das hätte sonst die erste Version, also aus der Sicht der anderen beiden...
Da hast du aber, da hat er recht.
Ja, das stimmt.
...kaputt gemacht, recht. Weil man sich fragt, wieso ist er denn jetzt so...
Genau,
so
ja, cool. Wobei in der ersten Version geht's nur bis Justus und jetzt kommen noch zwei Sätze dazu, dass sie sagen, du lebst? Na klar lebe ich. Und das fehlte am Ende des ersten Segments.
Ja, was aber in dem Sinne gut war, weil man sich wirklich fragt, hä?
Genau, das war so ein bisschen wie so ein Zaubertrick. Tada, ich bin wieder da. Und wäre da so gewesen, oh Gott, Leute, oh Gott, schön, dass ihr da seid. Hätten wir schon, naja, das
so, wäre
nicht so spektakulär gewesen.
Wir haben 2/3 der Folge geschafft.
Das ja, jetzt geht es aber wirklich
schneller. Jetzt geht's super schnell. Ja. Und es kommt noch ein Gastbeitrag. Ich glaube, es kommen sogar noch mehrere Gastbeiträge von sehr netten, vielen tollen Leuten.
Wie heißen die?
Beats und Batze.
Schön. Wollen wir jetzt einen einspielen?
Nein, erst am Ende von CD3. Und das okay. haben
Weil wir mehr Gastbeiträge als CDs haben.
Und mehr Gastinhalt.
Aber wir können das zwischen den Quiz-Versionen machen. Leicht, mittel, schwer.
Was? Ich habe auch nicht zugehört.
Ja, also.
Zwischen den Quiz bei.
Cotta wurde benachrichtigt. Ja. Währenddessen tauschen sich die drei Fragezeichen aus, wie es ihnen ergangen ist. Dann trifft die Polizei ein.
Das Lustige ist, bevor die da irgendwas ermitteln, besorgen die Justus erstmal was zu essen.
Mir fällt gerade auf, ich habe schon ewig nicht mehr auf meine Notizen geguckt. Ich weiß gar nicht.
Ist dir aufgefallen?
Bist du immer noch auf Seite 29?
Ist dir aufgefallen, dass der Kommissar seinen Polizisten Goodwin irgendwas anweist? Genau, weil Justus sagt, er hat Hunger.
Genau.
Ich will dir nur was zeigen, deswegen frage ich so doof. Weil er sagt, oh, Justus, ist alles okay? Finde ich übrigens sehr schön von Cotta, dass er nicht anflaut, wieder mal Schwierigkeiten gebracht, ne? Bengel, pscht.
So, dass er sagt, oh, finde ich auch gut.
So, Justus ist alles okay, brauchst du einen Arzt? Und er sagt, nein, ich brauche nur was zu essen. Und dann sagt, Minninger?
Nee,
dann sagt Cotta. Nein, das hat einen
Kommt Grund. Aber gleich.
Dann Weiß sagt, man, dann sagt Cotta, Goodwin, gucken Sie doch mal nach, ob es was zu essen irgendwo gibt. Ja. Und dann hört man, verstanden, Inspektor. Das ist Goodwin. Und guck mal bitte, wer von Goodwin gesprochen wird. Wo ist er?
André Menninger.
Ja? Und selbst das kriegt er nicht.
Ich kann mich an die Stelle nicht so gut erinnern, wie er jetzt...
Es gibt eine andere Stelle. Leider gucke ich jetzt erst wieder meine Unterlagen. Ich weiß nicht, wo wir sind.
Müsste es bei Seite 32 sein?
Nee.
Verdammt, dann
haben wir uns... Ihr habt euch abgesprochen, die
Stimme. Und zwar sagt Cotta, glaube ich, dass sie die Gegend absuchen sollen. Mhm. Und dann sagt ein Polizist, wir brauchen Verstärkung.
Das ist Goodwin.
Ach, das ist, noch
das mal ist auch Minninger. Ja, ja. Minninger hat zwei Sätze in dieser, in diesem Hörspiel. Einmal sagt er, verstärkt, Inspektor. Und dann sagt er, wir brauchen Verstärkung.
Gut, das sind fünf Worte, also so, zwei
jetzt,
Sätze.
Und jetzt stell dir vor,
ich will jetzt Cotta, nicht sagen, pass auf, was ich sagen
jetzt stell dir bitte, ist ja interessant. Was wolltest du denn ursprünglich sagen, bevor du diese
dass
Information...
Dass ich es richtig gut finde, dass der Polizist, der ja kein besonders guter Sprecher sein muss, realistisch rüberkommt.
So, bitte fürs Protokoll festhalten. Und jetzt stell dir mal bitte vor, Cotta ist wie Inspektor Dreifuß in Ein Schuss im Dunkeln. Wenn die da in den See laufen. Das sind Insider, ihr werdet es nie erfahren, weil wir uns nicht erzählen.
Ja.
Ja. Sie fahren jetzt im Konvoi zu der Mine.
Glaube ich nicht.
Ein klassischer Benjamin Kasper. Und Cotta entriegelt dort vor Ort die Tür. Und es sind nur noch Helena und Bruce vor Ort. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, denn eben sind der Vikram und Helena zu der Tür gerannt, du sperrst uns nicht ein! Und plötzlich sind da Bruce.
Ja gut, ich hatte die anderen beiden Bruce noch nicht gesehen, weil die um die Ecke waren. Mhm. Und dann können sie sich ja danach immer noch abgesprochen und getrennt haben.
Ja, was ein bisschen traurig ist, dass nicht wirklich erzählt wird, wie die beiden entkommen sind.
Das finde ich auch ein bisschen schade, das kommt hier wirklich nicht raus.
Und ich kann mich jetzt leider nicht mehr erinnern, ich nehme mal stark an, es wird im Buch gesagt.
Ja, kannst aber du die Stelle raussuchen?
Nein. Ja, und Helena ist jedenfalls stinksauer und nennt Gabriel ein Verräter. Cotta teilt jetzt seine Männer auf. Also er sagt, jetzt gehen wir mal sechs Mann in die Mine.
Ja, und ist auch ein bisschen witzig, finde. Sie sagt, er ist ein Verräter. Was soll er jetzt machen? Zurückkommen und
direkt? Stimmt, die teilen sich ja eigentlich auf, um einen Fluchtweg zu finden. Und die haben halt einen gefunden. Sollen die jetzt noch Stunden in der Mine suchen, bis die gefasst werden?
Da ist jetzt auch die Polizei und alles. Verräter!
Ja, auf jeden Fall schickt auch Cotta eine Streife. Er will eine Streife nach Hause zu Mr. White schicken, aber dazu müsste er erstmal wissen, wo er wohnt. Und Justus erzählt in der Zwischenzeit von seinen Erlebnissen. Derweil erfahren wir, dass Peters Auto von White gestohlen wurde. Jetzt wieder nochmal kurz Information. Ihr erinnert euch, ich habe vorhin erzählt, dass die Väter von Bob und Peter ja die ganze Zeit die begleiten. Hm. Und das Lustige ist, dass es jetzt auch so war, Mr. Andrews und Mr. Shaw fahren Peters Auto und Bob und Peter sind im Käfer, glaube ich, unterwegs. Irgendwas.
Na, Peters Auto ist doch gestohlen.
Wollte ich gerade sagen.
Ja, genau, weil
Peters Auto gestohlen.
Weil sein Vater hat den gestohlen.
Weil die beiden Väter, die sind irgendwo ausgestiegen und haben das Auto von Peter stehen lassen und dann hat White das geklaut. Das fehlt auch im Hörspiel.
Okay, finde ich gut.
Ne? Das ist fehlt, ne?
Ja.
Gut. Ja. Peters Auto wurde von White gestohlen. Gus wurde inzwischen befreit. Das erfahren wir auch über so eine Meldung, die ein Polizist an Cotta weitergibt. Und Gus kennt natürlich die genaue Adresse von Mr. White, weil der war ja bei ihm zu Hause. Mhm. Und jetzt schicken sie da auch eine Streife hin, aber so wie es aussieht, ist der da nicht angekommen. Mhm. Ja, und kleine Wiedersehensfreude, denn Titus und Mathilda treffen ein und freuen sich, dass Justus lebt und nicht unter einer Brücke gestorben ist.
Ja, ist für alle, eigentlich ja? für alle erfreulich.
Genau, und es gibt sogar einen kleinen Bottich mit Käsesoße. Und damit beenden wir den Podcast, weil Friede, Freude, Eierkuchen.
Ja, genau. Eigentlich könnte man hier Schluss machen.
Wirklich, wäre so schön.
Ja. Würde auch Peter gerne machen. Nur Justus sagt mir, mein Mann.
Aber erst am nächsten Tag.
Das kommt erst ein bisschen später.
Weil, das finde ich jetzt auch, jetzt muss ich mal wieder meckern. Jetzt kommt die Off-Stimme. Es ist Mittwoch, der 17.09. Die drei Fragezeichen sitzen am nächsten Tag in ihrer Zentrale. Und da fand ich das ein bisschen komisch, weil... Da sagt so,
sie sollen lieber im
nein, weil Peter, auf einmal sagt, du bist wieder da.
Ihr sitzt in der Mine.
Mann, trag doch mal bitte was.
Nee, ich weiß, glaube ich, jetzt schon, was du meinst, weil die sind ja schon eine ganze Weile wieder zusammen.
Ja.
Und am nächsten Tag dann nochmal zu sagen, du bist wieder da. Ja, ich habe in meinem Bett geschlafen.
Nee, das wirkt so irgendwie so, als ob er reinkommt, so, Justus, du bist ja wieder da. Er sagt zwar, ich dachte, ich hätte es geträumt, aber das wirkt für mich gekünstelt. Und nicht so irgendwie, oh Justus, ich konnte es gar nicht glauben, du bist ja wirklich wieder da. Aber er sagt, du bist wieder da. So, guck, pass auf, wir sitzen am Tisch und ich guck plötzlich nach links. Olli, du bist da.
Vor allem, wie Peter sagt, jetzt ist alles wieder gut. Das sagt er in so einer ganz komischen Stimme.
Ja, ich
das muss ich mir zweimal anhören.
Find das Gespräch auch nicht schön.
Also ich fand das Gespräch sehr schön. Man merkt, dass die sich mögen, dass sie sich freuen nach dem Aufstehen nochmal, dass alles wirklich so ist.
Das finde ich wieder gut, weil Justus auch wirklich so leicht peinlich berührt sagt irgendwie, mich freut deine offenkundige Zuneigung, Zweiter. So, und dann sagt er aber, was Peter nicht hören will, dass er weitermachen will. Und dann sagt Peter, ja, wenn du weiter... Nee, genau, er drückt sich kompliziert aus. Und dann sagt Peter irgendwie, na, wenn du willst, dass ich weiter nett zu dir bin, dann solltest du dich nicht so ausdrücken.
Genau, Peter ist erbost darüber, dass Justus weitermachen
natürlich.
Will. Und um Peter zu beruhigen, geht's aber erstmal an den Strand.
Ja, aber ihr habt was vergessen.
Ja, da fehlt auch ein bisschen was.
Ein bisschen, denn
sein Gus kommt.
Gus kommt noch in die Zentrale.
Gus kommt richtig? Und dann habt ihr noch was vergessen, was ihr eigentlich immer ansprecht und wo ihr euch richtig freut. Was ihr immer ansprecht. Jetzt
kommt schon wieder irgendeine Behauptung. Worüber freuen wir uns denn?
Das meine ich ernst.
Ja, sag's doch bitte
das nicht. Anders, dass Blackie spricht.
Ach so, nee, ich sag das nicht.
Ehrlich, der Papagei ist mir sowas von egal. Der ist einfach Standard-Hintergrundbeschallung. Gehört dazu, aber
also
ich freue mich
Folge
nicht
Hexen,
jedes
im
Mal.
Im Hexengarten war das, glaube ich, da habt ihr gesagt, ich habe mich so gefreut, dass Blackie mal wieder spricht.
Weil er da was richtig sagt. Außerdem erstens,
das war sagt er auch was. Richtig.
Sagt er da was?
Ja.
Okay, aber dann hast du das gesagt, ich nicht.
Ich auch nicht.
Ich habe da gar nichts gesagt zu.
Ich hasse, also ich mag Blackie nicht. Ich hasse Blackie, ich liebe Tiere, aber Blackie ist da total, ich finde Blackie immer total albern. Weil er richtig, hallo Junge,
ich mag dieses Standard,
mag.
Feier das jetzt aber nicht. Aber wenn ich dann plötzlich höre, finde ich das doof.
Ja.
Ich habe das sogar gesagt und ihr auch, weil Blackie, nein, weil Blackie auf irgendwas geantwortet hat, dass, ach so, da war das doch so mit dem Füttern oder so, und dass Peter dann Angst hat vor Blackie.
Aber da hat Blackie nichts gesagt, nein, das war anders beim Hexengarten. Peter will Blackie füttern und dann so Blackie kommt, Blackie, und dann hörst du nur Justus so von hinten dann so, er hat genug. Das fanden wir witzig.
Ja,
aber nicht, dass der Papagei macht.
Nein, er spricht auch irgendwas.
Ja, ist mir egal, ob der Vogel spricht.
Genau, damit schließen wir jetzt
diese drei Fragezeichen.
Genau. So.
Ja.
Der Gus möchte sofort nach Hause fliegen. Er hat den Flug für den nächsten Tag gebucht. So wie ich eigentlich jetzt auch nach Hause möchte. So,
du bist zu Hause.
Also, Gus Nerven liegen blank. Er versteht es nicht, wie die drei Fragezeichen das immer aushalten. Und dann macht Peter den besten Witz. Ja, ich auch nicht. Und dann sagt Bob sogar auch noch, Peter. Jetzt beschwert er sich, was du gesagt hast, weil das Justus, der will schon wieder weitermachen, ne? Und dann sagt aber Justus, na, wir können doch mal machen, wie du es willst. Wir gehen alle an den Strand. Und dann, Justus, was ist mit dir los? Fröhliche Musik. Und so endet die Szene. Ich möchte eine Sache dazu sagen. Im Buch gehen alle an den Strand. Und mit alle meine ich Bob, seine Mutter, sein Vater, Peter, seine Mutter, sein Vater, Tante Mathilda, Justus, Onkel Titus und Gus.
Mhm.
Es ist ein Familientag mit allen. Und dann ist es wirklich so, dass Justus sich selber eingesteht, wie sehr ihm das gefehlt hat, was ich wieder sehr toll finde, was man eigentlich von Justus nicht so erwarten würde. Aber also,
dass er so ein bisschen familienbezogen ist.
Und dann steht er am Strand, guckt rüber und dann sieht er die Insel, auf der er gefangen war, mit der Ruine und denkt, er wird es nie wieder zulassen, dass jemand ihn und seine Freunde trennt. Und das fand ich
schön.
Einen richtig starken Charaktermoment, wo ich auch wieder sage, schade, dass es nicht im Hörspiel ist. Auf der anderen Seite, wie willst du es machen, ohne dass gewisse Personen sagen, der hat die Lampe aus der Hand geschlagen.
Nee, ich finde das, bin ich ganz ehrlich, finde ich, passt nicht zu Justus. Vielleicht, dass alle als Familie an den Strand gehen, das finde ich gut so, dass er doch so Familie zeigt. Aber gerade Justus, glaube ich, der, so wie ich ihn bis jetzt kennengelernt habe, auch gerne mal was alleine macht oder sowas zu sagen, dass er sich nicht mehr trennen
will. Aber das soll halt auch ein bisschen mal zeigen, dass gerade diese Dreierbände, also es ist ja ein Jubiläumsband,
ja.
Und das habe ich vorhin schon mal erzählt, hat Olli gesagt, das findet er gut.
Ja, kann ja Olli gut
das, ja, ja, dass gesagt wird, dass man mal ein bisschen tiefer in die Charaktere geht. Und das passiert in dem Moment, weil man das normalerweise nicht kennt. Und da habe ich gedacht, oh, das ist aber mal ein schöner Zug, mal Justus so ein bisschen sein Innenleben mehr zu beleuchten.
Ja, und das finde ich nicht so gut. Das an dem Strand schon. Mhm. Aber dass er sagt, wir wären nie mehr getrennt.
Das sagt er zu sich selber, das sagt er nicht laut.
Ja, finde ich nicht so gut. Finde ich, das passt nicht zu seinem Charakter.
Dann,
muss ich
dann denkst du das halt.
Ja.
Und ja,
du
was
denkst das andere?
Ja.
Na nichts, ich sag einfach nur, ich finde, es passt nicht zu seinem Charakter. Du sagst, es passt, das ist ja gut.
Was sagst du?
Ich sag, im Podcast muss man reden, darum finde ich gut, dass ihr beide was dazu gesagt habt.
Gut, nächste Szene. Es ist Donnerstag, der 18.09. Und sie sind wieder in Zentrale. Und Gus wartet auf sein Taxi zum Flughafen. Im Buch übrigens wartet er auf Morten.
Aha.
Aber
die Stimme war nicht da.
Nee. Ich glaube, dass sie sich bewusst dazu entschlossen haben, Morten nicht einzusetzen, weil wir wissen ja, dass
Andreas von der Meen seit 2017 tot ist.
Richtig, und dass sie gesagt haben, um nicht irgendwie Morten neu zu besetzen, machen wir da einfach ein Taxi draus.
Obwohl ich sowas auch Quatsch finde. Die können ja sagen, Morten, weißt du,
nee, alles gut.
Morten wartet draußen.
Nimm mal das Olli, das nee, die Tür aufmacht.
Morten wartet draußen. Er muss ja nicht sprechen.
Ja.
Also, stimmt. Morten steht schon.
Ja, das hat aber auch recht. Morten wartet schon draußen.
Im Buch sagt er auch nichts. Im Buch kommt
es auch. Wunderbar, hätte man das ja wirklich einbauen können.
Ja. Aber vielleicht, es gibt ja jetzt nicht nur Buchleser und vielleicht gibt's so da draußen 3 Fragezeichen-Fans, die hören dann auf einmal in einem neuen Hörspiel den Namen Morten und freuen sich, oh, Morten kommt, und dann sagt er kein Wort und sind enttäuscht.
Mhm.
Schon mal daran gedacht?
Nein.
Ich rede gerade nicht mit dir.
Achso, Entschuldigung.
Ja.
Ja, finde ich trotzdem auch Quatsch.
Warum bist du denn so anti?
Weil ich das besser finde als Fan eines Hörspiels, wenn Charaktere, auch wenn sie jetzt nichts sagen, aber man weiß, sie leben noch im Geiste weiter. Finde ich besser wie, ja, da steht ein Taxi.
Ja, dann kannst du jetzt auch weitermachen.
Mittwoch.
Mich macht übrigens immer wahnsinnig, wenn du wie sagst statt als. Ich muss das wirklich mal sagen.
Ja,
in diesem Podcast ist alles erlaubt, darum muss ich das jetzt wirklich mal erwähnen. Ich krieg immer so ein Zucken in meiner Hand, wenn du das sagst.
Das verstehe ich auch.
Gut.
Ganz oft, wenn ich jetzt so schreibe und so, kommt das nicht mehr vor.
Ja.
Aber hier im Podcast, ganz
okay.
Oft.
Okay. Gut, nur
am besten, dass du klopfst auf den Tisch, wenn ich
das mache ich.
Okay. Sehnensound. Achso, ja, Gus verabschiedet sich. Achso, und bevor er geht, erzählt er noch, dass er beim Verhör noch was fragen wollte.
Genau. Hat ihm White aufgetragen. Ich sollte dich ja eigentlich...
Von Hank Cooper.
Genau, und dann, weil Justus aber gleich gesagt hat, ja, ich weiß, wo das vorige Auge ist, hat er das natürlich vergessen. Mhm. Und dann fällt es Peter wieder wie Schupp von den Augen. Hank Cooper? Den kenne ich doch. Das war doch der Name auf diesem Buch von der Bonnie, ne?
Mhm.
Das ist doch der
Autor.
Der John Mercury Bücher, genau. Und Justus kann natürlich damit auch was anfangen, der hat das ja auch gesehen. Und sagt dann, kommt mal alle mit und führt sie in seine Freiluftwerkstatt. Dort befindet sich eine Kiste mit Büchern und wie es der Zufall will, sind ist da auch
Wahnsinn.
John Mercury Bücher drin, yeah. Ne? Ja, da muss ich jetzt auch sagen, das ist sehr konstruiert, das ist sehr einfach, das gebe ich zu. Und dann durchwühlen sie diese verschiedenen Bände, sie lesen noch die Titel vor, Tal der Diamanten, das ist doch auch das Buch, was uns Bonnie Newman gegeben hat. Und dann sagt Gus, ach, gib mal her, guckt sich irgendwie die Rückseite an und, ach guck mal, hier steht ja, wie viele Bände schon inzwischen erschienen sind. 12 Stück, Band 13 in Vorbereitung. Wie? John Mercury und der Tempel der Gerechtigkeit.
Ja, wie findet ihr das eigentlich? Tempel der Gerechtigkeit, Tal der Diamanten, Geheimnis der Pyramiden und der das andere Buchtitel, der, das war, ist Insel der Menschenfresser.
Naja, alles halt Abenteuer, die so ein Archäologe halt
durchmacht. Also, weißt du was, ich glaube, ja. Das ist aber jetzt wieder nur meine Meinung, weil später wird ja auch noch gesagt, dass es eine Abenteuerserie ist und als der Autor gestorben ist, haben andere Autoren das fortgesetzt. Was ja im Prinzip wie bei 3 Fragezeichen ist, der Robert Arthur ist irgendwann gestorben, trotzdem sind unter dem Namen Alfred Hitchcock weiter Bücher erschienen von anderen Autoren.
Oh, jetzt gehst du davon aus, warum hier so verschiedene Titel sind.
Nein, ich glaube wirklich, dass es so eine kleiner Metaebene-Gag ist und eine Referenz auf das Genre Abenteuerbücher, was ja 3 Fragezeichen in dem Sinne auch sind, die aber von verschiedenen Autoren erscheinen. Das ist einfach nur meine Meinung. Da könnt ihr jetzt auch wieder sagen, ja, deine Meinung ist scheiße oder, ne? Auf jeden Fall ertönt eine Hupe und hier Olle Gus sagt, ja, ist mein Taxi, ach schade gerade jetzt, ne? Ich muss zum Flughafen. Aber ihr sagt mir doch Bescheid, Jungs, ne? Ihr meldet euch. Olli, bist du noch da?
Ja, ich muss kurz.
Gut.
Benjamin sagt auch gerade nichts und ihn fragst du nicht.
Ja, nee, ich bin noch da. Ich habe gerade gedacht, weil du so schwer atmest, dass du was sagen wolltest.
Oder stirbst du gerade?
Ja. Ist alles okay?
Alles. Mir geht's wunderbar.
War der Burger wirklich so scharf?
Mir geht's wunderbar. Oder?
So ein bisschen. Ja, ich muss atmen.
Nee, schon. Ich habe das aber eigentlich gar nicht gehört.
Okay, dafür warst du aber gerade ganz schön
schnell. Dafür hast du aber wirklich,
oder?
Habe ich gut nachgedacht.
Ja, wirklich, ja. Was ja nicht war, weil der kannst du ja nicht nachmachen. Auf jeden Fall, sie verabschieden sich und Justus sagt, endlich ist er weg.
Ja, genau. So habe ich es auch aufgeschrieben. Ja?
So. Spuckt ihm noch hinterher.
Und sagt er, wir machen natürlich nicht weiter. Das habe ich bloß gesagt, weil damit Gust ja
sich
schuldig fühlt.
Nein, wir machen weiter, aber wir sagen das nicht.
Aber vergiss nicht die Rate an Morten.
Und ja. Justus alias Benjamin schlägt vor, zu Bonnie zu fahren.
Nee, du bist kein bisschen Justus.
Doch, weil ich hatte ja auch die Idee, dass Bonnie mit Absicht das Buch rausgegeben
hat. Wenn du einer bist, dann Nils Bohmhoff, aber nicht Justus.
Mir geht es nur darum, dass Justus ja denselben Einfall hat, wie ich gleich am Anfang, dass das Buch mit Absicht rausgegeben wurde.
Justus beschließt nach Oxnard zu Bonnie zu fahren.
Alles gut.
Weil du guckst ja auch mal
selbst. Guck, ob du wirklich Justus alias Benjamin
geschrieben hast. Ja, ich schreibe das raus.
So. Szene 30 bei Bonnie. Sie sind da angekommen. Sie klingeln oder klopfen, weiß ich nicht. Bonnie öffnet die Tür und plötzlich wirkt sie nicht mehr so verwirrt wie noch davor, als Bob und Peter da waren. Jetzt müsst ihr mir helfen, weil ich mir hier nicht, glaube ich, so viel notiert habe.
Justus spricht sie darauf an, dass sie nicht alleine war, als sie Peter und Bob das Buch gab. Also sie spricht Justus darauf an, dass sie nicht alleine war, als sie Peter und Bob das Buch gab.
Genau, also sie wissen, dass sie überfallen wurde.
Justus bringt sie auf dem Laufenden der Geschichte. Das müssen wir also nicht nochmal alles erzählen. Ich hätte jetzt was Benny gelesen. Bonnie erzählte von Helenas Überfall. Sie wollte wissen, wo Horatio.
Also Horatio.
Horatio ist übrigens das erste Mal heute, dass ich diesen Namen sage.
Nein,
muss.
Stimmt nicht.
Horatio. Und,
stimmt nicht, Thomas.
Also ich habe Strichliste gefühlt.
Okay, gut. Und das feurige Auge sein. Aber sie hatte eigentlich den 3-Punkt erwartet. Also sie hatte eigentlich Randas erwartet. Randas. Wie heißt es ja nochmal? Ich habe Randur erwartet. Verdammt, oh das Gott. Ist wirklich ein peinliches
Gestammel. Muss ich jetzt mal sagen, sonst schreibe ich ja die Namen mal komisch auf, aber heute ist es hier.
Okay,
ja.
Aber ganz ehrlich, er ist auch müde und
danke, Thomas, danke.
Ja.
Warst du auch schon müde, als du es aufgeschrieben hast.
Ja, wirklich. Der arme Kerl ist immer erst um 11 nach Hause und hat trotzdem noch 40 Tracks jeden Abend gehört.
Ja. Da sie ja vorbereitet war, hatte sie einen Plan. Sie wollte die Bekloppte spielen. Mission Complete kann ich dazu nur sagen.
Genau, sie hat sich auch seit Jahrzehnten darauf vorbereitet,
ja.
Dass irgendwann mal jemand kommt und sagt, los, wo ist Horatio? Und das war ihr bester Plan. Weißt du, hast du den neuen Film Halloween gesehen?
Was heißt der neue, wo sie zurückblicken?
Der von 2018. Da macht auch Jamie Lee Curtis mit. Die bereitet sich darauf vor, falls irgendwann wieder hier der Mike Myers kommt. Dann baut sie sich den Keller aus, da sind so Gasleitungen und sie hat so Selbstschussanlagen an der Tür. Und die hier sagt sich, ah, ich mach die Verwirrte.
Aber es ist ja ein Buch für Kinder.
Richtig. Ach, stimmt. Ey, diese Suppe, Justus, willst du auch eine?
Als Helena merkte, dass sie keine Infos bekommen würde, begann sie, jetzt muss ich umblättern, ich hasse das.
Darf ich euch eine Frage stellen?
Begann sie das Haus auf den Kopf zu stellen.
Wie fandet ihr die Sprecherin? Ich bin da ein bisschen hin und her gerissen.
Von Bonnie fand ich gut.
Ich fand einerseits die Stimme sehr angenehm, aber teilweise die Sprechweise ein bisschen nicht so auf den Punkt. Also sie hat manchmal, dachte ich so, ach, kannst du nicht ein bisschen schneller lesen und so, aber ich fand die Stimme sehr angenehm.
Aber vielleicht ich hatte gar nichts Negatives bei ihr.
Gut, ich wollte es auch nur wissen, wie ihr die empfunden habt.
Dann klingelten Peter und Bob. Sie sollte die beiden das abwimmeln. Das so
ein Wassertelefon klingelt.
Oh, ja, doch, geh ran.
Jetzt um die Uhr. Um 11:30, das kann doch nur Spam sein.
Ja, mal gucken.
Hallo?
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 Jetzt müsstest du was sagen. Achso.
War das wieder der Junge?
Ja, aber der hätte doch was gesagt. Aber kannst ja mal gucken, ob neue Nachrichten sind.
Jetzt weiß ich endlich,
wie sich... Nee, war so nicht der Junge.
Okay.
Jetzt kann ich mir vorstellen, wie sich Tommy Walsh
gefühlt hat. Witzig wäre, wenn einer anrufen
als
würde.
Als wir angerufen haben.
Wegbleiben!
Dann wäre er mein persönlicher Held.
Ja, wirklich. Ne? Lass es sein! Was sollen wir denn sein lassen? Den Podcast!
Und warum? Was ist mit dem Podcast?
Tote, red nicht. Und dann müssen wir beide gehen und sagen, mach deinen Scheiß alleine weiter.
Aber Benjamin, sag du doch wenigstens.
Ja, das wäre gut. Also gibt's neue Nachrichten.
Da hat jemand bei seinen Stars angerufen und war dann so aufgeregt und hat aufgelegt.
Mensch.
Genau.
Das wird eine feuchte Nacht.
Weil es regnet. Weil es regnet. Danke. So, alles klar.
Ja, Bonnie sollte ja dann Bob und Peter von der Tür wegbleiben lassen. Ja. Nee, sie sollte ja die verjagen. Mhm. Und hat er dann die Tür geöffnet und hat erst, eigentlich wollte sie erst sagen, oh, ich bin in Gefahr. Aber wusste dann, okay, wie soll sie das machen? Sie wird beobachtet. Und da hat sie plötzlich gemerkt, der wertvollste Gegenstand in meinem Haus ist jetzt die Chance, den loszuwerden, obwohl sie die ja gar nicht kannte. Also es ist auch schon ziemlich riskant, was sie da macht. Ne? Aber egal. Tempel der Gerechtigkeit, wo steht denn das?
Was denn?
Fing an, ihre Sachen zu durchsuchen. Justus hat auf der Fahrt zu Bonnie das Buch Tal der Diamanten überflogen. Weil das ja das Buch ist, was Bonnie auch Peter und Bob gegeben hat. Also stand ja auf dem Einband. Wahrscheinlich hat Justus jetzt gedacht, ja, ich kann ja mal in meiner Ausgabe lesen, aber er sagt dann auch, ich habe da jetzt nichts irgendwie gefunden. Ne? Und dann sagt Bonnie auch, ja, aber du hattest doch mein Buch. Das war nur der Schutzumschlag vom Tal der Diamanten.
Fand ich auch ziemlich albern, muss ich ganz ehrlich sagen.
Zur Tarnung.
Schon wieder, da hätte man das weggelassen, hätte die Folge wieder 1,5 Minuten kürzer sein können, ganz ehrlich.
Ja, und vor allem geht's ja dann auch noch so weit, dass sie ja dann sagt irgendwie, ja, mein Buch ist das Richtige. Und dann fällt ja Peter ein, oh, das lag ja in meinem Wagen und der ist geklaut. Und verdammt. Vielleicht hat das jetzt Mr. White, ne? Genau.
Was ich auch ein bisschen komisch finde, die sagen ja, aber Teil 13 wurde doch noch gar nicht veröffentlicht.
Genau, weil dann kommt...
Wenn ich aber Bücher auf dem Schrottplatz finde, zum Beispiel, ich sehe jetzt hier bei dir ein Buch im Regal, gucke nach, in Vorbereitung Teil 14, kann ich sagen, ja gut, das Buch kann ja schon älter sein, also würde ich jetzt nicht sagen, wenn ich Teil 14 sehe, aber das ist doch noch in der Vorbereitung.
Aber das gewesen. Erzählt sie doch.
Also, ja, das sagt sie ja.
Genau, weil Band 13 steht ja auf dem Einband in Vorbereitung Tempel der Gerechtigkeit.
Ja.
Und dann erzählt sie ja, Tempel der Gerechtigkeit ist nie erschienen, weil es gab Urheberrechtsprobleme, beziehungsweise hat der verstorbene Autor verfügt, ich will nicht, dass meine Serie weitergeführt wird. So wie zum Beispiel Tim und Struppi hat ja Hergé damals auch gesagt, er will nicht, dass die Serie nach seinem Tod weitergeführt
Obwohl
wird.
Obwohl man denn sagen muss, dass dann ein Verweis zu den 3 Fragezeichen-Büchern ja dann sehr hinkt.
Es ging mir darum, dass Autoren unter einem anderen Namen, der etabliert ist, also in dem Sinne ist es hier der Hank Cooper, obwohl er nicht mehr lebt, weiterschreiben.
Na, dürfen sie ja nicht.
Ja, ich meinte auch nur den Punkt vorhin, weil jetzt ändert sich ja die Lage. In dem Moment, wo das gesagt wird, irgendwie, ach, guck mal hier, ein Band vor 13 und so, ach, ist egal. Ich weiß nicht, was du von mir willst.
Dafür hast du ziemlich viel erzählt.
Ja, ich bin schon wieder in die Falle gelaufen.
Ich glaube auch.
Warum denn Falle? Was ist los?
Ich weiß schon den Untertitel von der Folge. Es ist eine Falle.
Nee, wir nennen die Franz-Folge einfach Vorsicht, Falle.
Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Genau. So ein Bild von Baby, wie er so in die Kammer so in den Daumen holt.
genau, weil Bonnie hat nämlich Band 13 selber geschrieben und das Manuskript eingereicht, was ja nichts geworden ist. Und dann sagen die, hä? Aber wieso hatten sie das dann als Buch? Und dann sagt sie, ja, ich habe mein Buch drucken und binden lassen. Für mich. Ne?
Warum auch nicht?
Genau. Und auf die Frage, woher Bonnie das Geheimnis von der silbernen Hand, dem feurigen Auge und dem Tempel der Gerechtigkeit kennt, antwortet sie, Horatio hat mir das alles damals verraten. Und dann sagt, glaube ich, Justus, ah, sie waren früher seine Freundin. Genau. Und jetzt steht hier bei mir Ende CD 3. Und ihr wisst, was das bedeutet?
Dass wir drei Viertel geschafft haben.
Ich muss aber auch Olli ein bisschen recht geben, mit dem Buch und dem Umschlag und so. Da macht sie dann einen ähnlichen Umschlag rum, was ja noch zur Buchreihe gehört. Da kann sie auch einfach einen Star Wars Umschlag rum. Also irgendwas anderes, was nicht ansatzweise...
Ja, keine Ahnung. Es ist zu kompliziert und verkopft, gebe ich dir recht. Ist mir jetzt aber auch egal.
Ich weiß, dass hier vieles gerade egal ist. Das ist mir so viel egal.
Wirklich. Ja. Aber was mir nicht egal ist, sind diese tollen und wundervollen Menschen da draußen, die Gastbeiträge für uns gemacht haben.
Wie heißen die denn eigentlich?
Ja, wir könnten jetzt, ich meine, ich möchte einfach den Hörer überraschen, indem wir es nicht verraten, sie sollen es selber rausfinden. Weil die Leute sich ja auch selber in dem Gastbeitrag vorstellen.
Oh, stimmt, denn sollen wir dem auch nicht vorgreifen.
Also eben. Ich würde aber sagen, dass wir denn, wenn wir jetzt gleich wieder auf Sendung gehen, dass wir in 10 Sekunden zusammenfassen, wie wir den Gastbeitrag fanden.
Du willst aber auch...
Das
wird schwierig, mal gucken.
Gute Idee.
Also, kannst du das nochmal so sagen? Du würdest jetzt was vorschlagen, ja?
Wie?
Na sag mal bitte, das war ja gerade ein Vorschlag von dir, ne? Sag das nochmal bitte.
Ich möchte... Dass wir nach dem Gastbeitrag...
Ja, genau, da würdest du bitte sagen, dürfte ich vorschlagen.
Dürfte ich vorschlagen?
Dürfte ich vorschlagen? Hörst du mir den Vorschlag auf und bringst was zu fressen, sonst quarns. Für den Gentleman und mich.
Und damit übergeben wir jetzt den netten, tollen Leuten, die jetzt kommen. Wir machen jetzt hier eine Pause.
Spitzengangs.
Wir wissen nicht, ob wir wiederkommen. Ob wir in der Konstellation wiederkehren. Lasst euch doch überraschen.
Ja.
Ja. 23:35 Uhr.
Geht ja noch. Na, 6 Stunden.
Sei jetzt ruhig.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die 2. Das ist Anna.
Hallo, hallo, hallo.
Und ich bin der Tobi. Ihr kennt uns natürlich alle. Mensch, ihr habt ja bestimmt schon von unserem Podcast gehört, den wir auf einer Videoplattform hochgeladen haben.
Es ist auch schon eine Weile her.
Ein Jahr. Ein Jahr.
Dass wir uns gemeldet haben. Dass wir die letzte Folge hochgeladen haben?
Nein, die letzte Folge, die Folge 8, die haben wir vor 10 Monaten hochgestellt. Also.
Ach du meine Güte. Ja, also quasi ein Jahr.
Genau. Und wir hatten uns bei diesem Podcast-Projekt eher darum gekümmert, dass wir die Folgen von Die Drei besprechen.
Ja.
Und dort haben wir alle 8 Folgen besprochen. Wir wollten sogar noch eine 9. machen, fällt mir gerade ein.
Haben wir nicht geschafft, weil du bist umgezogen und ich weiß nicht, was ich gemacht habe.
Was hat sich denn in den 10 Monaten geändert? Ich bin umgezogen.
Du bist umgezogen.
Ich bin umgezogen.
Aber das ist auch noch sehr neu.
Ja, das ist relativ frisch, dass ich in ein anderes Bundesland gezogen bin, sodass wir jetzt auch nicht mehr in derselben Stadt wohnen. Ja.
Du warst der letzte, mir Verbliebene hier in Dresden.
Tja, dann musst du jetzt nachziehen.
Ich führe nur noch Fernbeziehungen.
Naja gut, das hat Vor- und Nachteile. Ne? Ja, aber es geht ja jetzt gar nicht um unsere Beziehung, sondern wir haben ja die Ehre, dass wir uns mal jetzt hier wieder zusammengetroffen haben und für einen anderen Podcast jetzt etwas aufnehmen. Ja. Nämlich für den Rotz- und Wasser-Podcast, beziehungsweise die Zentrale, wenn man eher den Fokus darauf nimmt, dass dort die 3 Fragezeichen besprochen werden. Also lieben Gruß an Thomas, Benjamin und Oliver. Vielen, vielen Dank, dass wir zusammensitzen dürfen, Anna und ich.
Wir wären sonst nie wieder zusammengekommen.
Ja, das stimmt. Ja. Du, was denkst du, was ist ein... Du hast dich ja ausgiebig vorbereitet, du hast ja nochmal alle unsere Podcasts gehört. Was ist denn eigentlich die klickstärkste Folge?
Die klickstärkste Folge?
Mhm.
Von den 8. Ist, warte, Verschollen in der Zeit.
Nee.
Nicht?
Nein.
Dann doch noch tödliche Regie?
Nee,
warte, war es Pforte zum Jenseits?
Ja.
Mit der Bohle?
Ja, die ja. Bohle.
Es ist doch eine unserer kürzesten Folgen. Ich glaube, daran liegt es.
Das stimmt, ja. Warte mal, 100?
Weil ich glaube, alle, die noch länger sind, da geht es dann mit den...
Also die kürzeste ist Zug um Zug, Folge 7. Das war aber auch die langweiligste ja. Folge zum Besprechen. Also nicht von unserem Podcast, sondern zum Besprechen. Und dann halt nur ein paar Sekunden mehr war dann die Pforte zum Jenseits. Unsere längste Folge ist... Der kopflose Reiter. Das war aber die beste Folge, fand ich. Also so von der Atmosphäre her.
Vor allem, da haben wir, also sie ist auch sehr informativ geraten. Wir sind sehr oft abgedriftet, ich gebe es zu. Aber wir haben den Weg immer wieder zurückgefunden.
Ja, dafür haben wir heute natürlich keine Zeit.
Nee.
Obwohl.
Kein Driften hier.
Nee, obwohl wir natürlich ganz tolle Voraussetzungen haben. Wir haben ja die Ehre, die Folge 200 zu besprechen.
Mhm.
Eine Jubiläumsfolge zu 40 Jahren, 3 Fragezeichen. Und dort haben wir jetzt die längste Folge, die es bisher gibt und die kürzeste Zeit, die zu besprechen. Ideale Voraussetzung. Und das Tolle ist, wir haben noch bessere Voraussetzungen, denn wir haben unser altes Prinzip wieder angewandt. Mhm. Ich kenne die Folge bereits, aber habt ihr auch schon vor längerem gehört, die kam ja raus im Juli 2019. Und ich habe die auch relativ schnell dann im Sommer, glaube ich, gehört.
Also zu der Zeit, wo wir angefangen haben, unseren Podcast aufzunehmen, oder? So in der Dreh?
Wo wir so mittendrin waren vielleicht. Hm. Ne? Oder so ja. Das Ende davon. Genau. Nee, da war aber schon lange fertig, 2019 im Juli.
Ah, okay. Ja.
Na aber gut, wo war ich gerade?
Es ist schon eine Weile her, dass du sie gehört hast.
Genau, und du hast sie ja noch gar nicht gehört.
Richtig.
Ja. Das ist wunderbar. Aber hast du, seitdem wir aufgenommen haben, nochmal 3 Fragezeichen-Folgen gehört?
Ich weiß, das klingt jetzt...
Du hast...
Ich habe für eine Freundin, eine dir bekannte Freundin, Sophie, hat Stofftaschentücher gekauft für einen Geburtstag einer Freundin von ihr.
Ah ja.
Kannst du folgen?
Ja, genau. Ja.
Und sie wollte eigentlich noch so ein Taschentuch bestellen, wo so Initialen draufgestickt sind. Das sah aber alles scheiße aus, so ein bisschen mit so Blumen und irgendwie so kitschig ja. einbacken. Und dann meinte sie, ach, schade irgendwie. Und ich so, hä, wie, was, Initialien auf dem Taschentuch sticken ist doch nichts, kann doch jeder, 1, 2, 3. Naja, und zugedessen saß ich 2 Tage lang hier in meinem Zimmer und habe Initialien auf dieses Stofftaschentuch gestickt und noch 2 Libellen. Also es sah wirklich sehr schön aus. Und währenddessen habe ich 3 Fragezeichen von gehört, ich glaube 4, 5 Stück.
Mhm. Was hast du denn alles
gehört? Alles ab den 200ern.
Alles ab den 200ern? Aber das sind ja nur 3.
Dann habe ich die gehört, definitiv. Und ich glaube, dann habe ich noch 195 gehört, aber halt wenig aufmerksam, weil wenn ich sticke, dann ist immer so die Spannung immer so groß. Angst. Und, ja. Naja, jedenfalls, ja, habe ich.
Hast du, beantworten. Hast du die gegönnt? Na wunderbar, dann steckst du ja auch schon gut in der Materie drin, sodass wir dann jetzt die Folge 200 auch besprechen können. Denn wir haben uns gedacht, Mensch, wir treffen uns hier jetzt fröhlich und fruchtig und hören die Folge einfach am Stück und ja. quatschen dann darüber.
Ja.
Beziehungsweise wir werden vielleicht nach der CD1 auch schon einen Break machen und dann kurz drüber sprechen und dann die CD2. Wir werden mal gucken, wie es läuft, wie der Flow ist, ob wir der Sache folgen können. Aber erstmal kann ich sagen, es bezieht sich ja, wie alle wissen, auf die Folge Fluch des Rubins. Und die hast du ja vorher gehört.
Die habe ich vorher gehört.
Wie fandest du die denn?
Ich fand die gut. Ich fand die kurzweilig. Stimmig und gut. Und zum Rätsel war es sehr gut, was wir auch sowieso schon sehr viel erwähnt haben. Die Folge ist von 1974. Ich wusste nicht, dass die 3 Fragezeichen...
79,
stimmt. Ja. Dass die schon so lange lebendig sind.
Die leben noch?
Also, dass das so alt ist, war mir nicht bewusst.
Na gut, es werden ja, ohne jetzt so viel zu spoilern, du willst ja die Folge noch... Oh, ich habe dich unterbrochen.
Nee, aber mir ist nämlich eingefallen, weil du hattest mir das mal erzählt, dass die 3 Fragezeichen irgendwie immer von Hitchcock angerufen werden. Und ja. das war für mich die allergrößte Überraschung. Ich dachte, hä, was habe ich denn mit Hitchcock zu tun?
Ja.
Aber in der Folge ist es dann, das ist die erste Folge, die ich halt gehört habe, wo das tatsächlich passiert. Dass, genau. Keine Ahnung, wer das sagt, Peter, Just oder Bob, ich kann die nicht auseinanderhalten.
Ich glaube, das geht so, nicht nur dir so.
Hitchcock hat angerufen und ich so, aha.
Aha, Alfred Hitchcock, einfach so.
Alfred Hitchcock hat angerufen. Ich glaube, Mathilda sagt das zu den 3. Wie auch immer.
War der da eigentlich noch aktiv, Hitchcock? 79?
79.
Also, im Moment, das Buch kam ja wann anders raus. Müsste man jetzt gucken, wann das Buch rauskam. Aber war der da so in den 70ern?
Noch gelebt haben, ja.
Das Buch kam raus. Ich schaue hier auf einer sehr wunderbaren Internetseite, wie immer.
Es kam Psycho so 1961 raus oder was in der Dreh?
1967 kam das bei Random House in Amerika raus. 1967.
Na, da hat er auf jeden Fall noch gelebt.
Ja, da war er auf jeden Fall noch aktiv, würde ich sagen. Ja. Also war noch im Gespräch, sodass er dann eben auch anziehen kann. Publikum. Vor allem junges Publikum, ne? Also eine Kinderserie von Alfred Hitchcock, das ist ja dann, da bist du ja der Coole. Mhm. Du bist ja richtig der Coole.
Ich weiß gar nicht, was ich zu der Folge noch sagen kann, dass ich das Ende halt relativ merkwürdig fand, weil es kein richtiges Ende war. Mhm. Der verkauft halt den roten Rubin einfach, der Guss. Gas an Mr. Randur.
Randur, ja.
Und dann ist das, war's das irgendwie, die ganze Rätselei verpufft so am Ende. Deswegen finde ich es gut, dass man genau die Folge genommen hat, um nochmal die Geschichte weiterzuerzählen, aufzudröseln. Ja. Was ist danach passiert?
Genau. Ich finde das auch sehr eindrücklich in der Folge, weil ich habe die gestern auf der Fahrt hierher gehört, nach Dresden. In der Originalfassung, also mit der Originalmusik. Und dort ist mir aufgefallen halt, wie inkonsequent Namen ausgesprochen werden. Es ist wirklich Patrick und es ist Mr. Hitchcock und Mr. Dwiggins, ja, gerade so. Aber dann halt August August, genannt Gus. Das ist für mich einfach inkonsequent. Warum heißt er nicht August August? Klar klingt das ein bisschen komisch.
Ja.
Aber Gus ist dann wiederum ganz okay.
Gus ist okay. Aber das ist... Ja, das ist schwierig. Ja, ja. Das ist, wenn auch griechische Götter, wenn sie auf Englisch ausgesprochen werden, ist auch die reinste Qual für meine Ohren. Zeus klingt angsteinflößend, oder?
Zeus, ja. Das klingt wie so eine Krankheit. Mhm.
Dabei ist das der Göttervater. Zeus! Ja.
Und dann spricht Bob ja auch irgendwann in der Folge, hat mir auch im Vorgespräch geklärt, spricht ja auch irgendwann mal halt die Firma Jonas so aus. Weißt du, sonst ist es Justus Jonas und Justus und sonst Peter Shaw und dann ist es die Firma Jonas, wie auch immer. Ja. Aber hier spielen ja noch andere Leute eine wichtige Rolle, nämlich diese Gipsbüsten. Und zwar Julius Caesar, Octavian, Dante, Homer, Francis Bacon. Übrigens, wir waren, bevor wir hier das aufgenommen haben, noch kurz unterwegs. Oh Mensch, wir müssen langsam mal anfangen.
Ja, die Zeit rennt.
Die Zeit rennt. Wir waren vorher noch in einem Buchgeschäft. Und ich habe mir nämlich auf der Fahrt hierher die Frage gestellt, die sagen mir alle was, außer Francis Bacon. Da hatte ich nicht sofort ein Bild, was Francis Bacon jetzt hier als Persönlichkeit irgendwie charakterisiert.
Der hat geschrieben, der war Schriftsteller, oder?
Ich habe in diesem besagten Buchladen, bin ich auf ein Philosophiebuch gestoßen und das war grafisch sehr ansprechend. Ja, und dort habe ich dann eine Seite aufgeschlagen. Wer hat mich angelächelt? Francis Bacon, er war ein Philosoph. Also Schriftsteller und Philosoph.
Ja, irgendwie so.
Der hat irgendwie Einfluss, philosophischen. Und wir haben ja noch eine Sache herausgefunden über August von Polen.
August von Polen, der erwähnt wird und mit dem ich mich sehr verbunden fühle, weil ich nämlich in seiner Residenz arbeite.
Um Gottes Willen.
Unser sächsischer Kurfürst. Und das freut einen ja immer wieder, wenn solche Dinge, bekannte Dinge, familiäre Dinge auftauchen in Serien, Sendungen, Filme, wie auch immer. Wir haben Grand Budapest Hotel geschaut und siehe da, der Zwinger taucht auf mit einer Tür, die dort aber eigentlich nicht existiert und dann irgendwo in den Gassen von Prag endet.
Ja, ja.
Aber sowas erfreut mich immer wieder sehr.
Na, und somit haben wir eine kleine Verbindung jetzt zu Dresden, wo wir ja hier schön aufnehmen. Ja. Das ist wunderschön. So, na wunderbar. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Es gibt ja 4 Teile, 4 CDs. Wir werden das Ganze aber auf einer Streaming-Plattform hören, von daher mal gucken, wenn es einfach weiterläuft und wir gerade drin sind, dann werden wir danach wieder aufnehmen. Die erste Episode geht 72 Minuten, die zweite 71, die dritte 74 und die letzte 78, also auch das CD-Maximum. So dass wir dann bei 295 Minuten sind, knapp 300 Minuten macht, also 5 Stunden.
Es wird ein Ritt.
Ja, das wird es auf jeden Fall. Nun gut. Sehr gut. In Ordnung, dann würde ich mal sagen, fangen wir an. Und dann hören wir uns gleich. Und da sind wir wieder. Wir haben uns jetzt in einem Ritt CD1 und CD2 angehört. Und das ist ja hier, wie der weiß, so aufgeteilt. Es gibt ja eigentlich 3 Bücher. Und von daher, das habe ich immer schon so als komisch empfunden, auch als ihr das gehört habt. Ich wusste genau, als die zweite CD so ungefähr in der Mitte war, aha, jetzt sind wir beim nächsten Buch. Denn es ist jetzt ein völliger Break und ein Zeitsprung.
Richtig.
Wir haben sozusagen Der verschwundene Detektiv gehört, das erste Buch, CD1, was dann auf der CD2 fortgesetzt wird und auf der CD2 beginnt dann Die silberne Hand mit dem Zeitsprung. Wie findest du denn die Cover?
Genau, ich schaue gerade drauf. Ich habe es nämlich noch nicht gesehen. Beziehungsweise nur das letzte. Das erste, der verschwundene Detektiv. Sieht total, das ist absolut Indiana Jones.
Finde ich auch. Das habe ich auch zuallererst gedacht.
So, also, ja. Punkt. Braucht man gar nicht mehr erklären. Ich finde das zweite sehr, sehr schön, sehr stimmig. Bisschen abstrakt. Aber man weiß auch sofort, worum es geht. So halt
die silberne Hand.
Die silberne Hand.
Und halt viele, viele und Hände. Und ich meine, die...
Erinnert sofort an Hinduismus, wenn man sowas...
Also genau, die Verbindung zu der Folge ist auf jeden Fall, also zu der vorherigen Folge Fluch des Rubins ist ja auf jeden Fall da.
Das gefällt mir sehr gut, das Cover. Das würde ich mir sogar an die Wand hängen.
Alle drei oder nur eins?
Nee, nur das mittlere. Weil ich finde, das hat so eine schöne Dynamik. Ich finde das irgendwie ganz gut. Und blau, gelb geht immer.
Und sind das nicht die schwersten Stellen zu malen? Hände?
Ja, Hände sind wirklich... Nicht einfach.
Nicht einfach.
Nee. Und das dritte, genau, das ist ja das, was wir quasi schon kennen aus der fünften Folge. Oder, ja.
Ja, das ist eine Abwandlung, genau. Eine Modernisierung.
Sehr ähnlich aus. Da sehen wir halt eben das rote Auge, den Rubin. Auch nett.
Ist wirklich ein schönes Cover und vor allem die Idee, dass es halt hochkant ist. Also alle drei Bilder kann man ja sozusagen aneinander legen und dann hat man ein Panorama.
Es ist halt leider, passen sie, also die unteren beiden oder die letzten beiden passen sehr gut zusammen, nur das oberste fällt halt so ein bisschen aus der Reihe raus.
Mm, ja, und es ist auch wirklich...
Aber es ist vielleicht auch okay, weil die erste halbe Stunde geht es ja um was ganz anderes, bevor man erfährt, dass es eigentlich zum um den roten Rubin und die silberne Hand geht. Und
genau. Man könnte aber auch sagen, wer ist denn das da eigentlich? Weil wir haben ja jetzt CD1 und CD2 gehört. Die große Unbekannte oder der, um den sich ja alles dreht, wäre Horatio August. Also Horatio August, um es ja auf...
Ah, du meinst, das ist quasi so eine Rückschau?
Das könnte doch vielleicht Horatio August sein. Also ich meine, wir sind jetzt bei CD2. Ich weiß nicht, also er könnte es vielleicht sein. So, als er halt das feurige Auge dort in dem Tempel der Gerechtigkeit geklaut hat. Vielleicht war das damals. So, als er es genommen hat. Und dann das August weiterzureichen. Na, wer weiß. Gut, was hast du denn für einen Eindruck? Also ich meine, ich habe gar nicht richtig gefragt, ob du denn jetzt große Ideen hast zu der Folge, aber du hast ja schon gesagt, dass du auf jeden Fall dich freust, dass die Geschichte weitergeht.
Ja.
Weil halt viele unbekannte Sachen mit dabei waren oder halt Unaufgeklärtes.
Also was mir besonders gut an dieser Jubiläumsfolge gefällt, ist eben diese Vernetzung und Verknüpfung zu vorangegangenen Folgen, beziehungsweise zur Folge 5, die wirklich noch ein besseres Ende braucht.
Ja.
Und das hier vielleicht bekommt. Und ich bin super zuversichtlich, weil ich fand's bis hierhin richtig gut.
Ja, geht mir auch so.
Tobi hat nebenbei ein bisschen Lego gebaut.
Ja.
Aber ich saß aufmerksam auf der Bettkante und hab die... Wie lange haben wir jetzt gehört? 2 Stunden?
Ja, 2 Stunden und ein bisschen.
Ja, hab ich einfach nur zugehört und... ich habe der Geschichte bis hierhin sehr gerne gefolgt.
Ging mir auch so völlig.
Ich finde, da das stimmt alles. Und ich fand es bisher noch kein einziges Mal irgendwie langwierig oder habe ich mir so gedacht, bei manchen Folgen ist das so, wo man sich so denkt, okay, es hat hier gerade, es fehlt so ein bisschen Tempo.
Ja, völlig richtig.
Aber die werden ja gehetzt.
Ja.
Was aber okay ist, es ist nicht diese Art von Hetzen, wie wir sie aus dem Hobbit-Film kennen.
Furchtbar.
Und ja, die Musik ist auch sehr positiv aufgefallen, dir ja auch.
Ja, auf jeden Fall. Also so diese alten Klassiker, so in den Szenen, wo es auch wunderbar passt, das erweckt natürlich auch so Fangefühle, weil diese Musiken werden ja auch schon seit 79 verwendet in vielen Folgen. Und das ist einfach toll. So diese Balance ist wirklich gut. Und was du mit dem Tempo gesagt hast, das ist auch ein echt krasser Fakt. Viele der Einzelfolgen, die so kurz sind, sind langweiliger und ziehen sich teilweise stärker als jetzt 2,5 Stunden Hörspiel.
Ja.
Das war wirklich so gut geschrieben und es passiert halt immer was. Und Bob und Peter können das auch in der ersten CD super alleine tragen. Also
ja, das fällt natürlich auf. Das finde ich auch gut, dass die beiden mal mehr in den Vordergrund rücken dürfen. Mhm. Nicht, dass sie das sonst gar nicht tun, aber es ist dann halt trotzdem immer Justus, der... Dinge erklärt, Dinge vorantreibt, die Initiative ergreift, wie auch immer. So beginnt ja auch die Folge mit Just, der halt unbedingt einem Geheimnis nachgehen möchte, wie
und
er das halt
Mine,
tut,
ne? Genau.
Seiner Neugier frönen. Und tatsächlich funktioniert das Trio auch als Duo ganz gut. Und das finde ich schön, dass die beiden mal ein bisschen präsenter sein dürfen.
Ja, finde ich auch völlig in Ordnung. Also der verschwundene Detektiv, der Titel passt ja auch.
Ja.
Und es stört auch nicht. Muss ich wirklich sagen, weil Andreas und Jens, die sprechen super, die beiden. Das macht Spaß. Und die haben halt auch immer einen bunten Wechsel. Also es passiert in dem Sinne immer etwas, indem sie jemanden treffen und immer neue Infos. Also das Puzzle setzt sich auch so langsam zusammen.
Man kann so schön miträtseln auch, ne? Also wir haben in der Zentrale finden ja Peter und Bob, dass zwei Gläser auf dem Tisch stehen. Folglich müssen zwei Personen zusammengesessen haben. Und die Frage ist natürlich, wer war die zweite Person neben Just?
Ja.
Und auch so als Zuhörer rätselt man damit. Man lernt ja auch neue Leute kennen oder eben auch alte Leute, altbekannte Leute. Und man denkt dann so, wer saß da mit Just an diesem Tisch? Könnte es der sein? Da kommt eine neue Info und man merkt so, nee, der war es dann doch nicht. Muss jemand anderes gewesen sein. Das finde ich gut.
Das macht Laune zu hören. Auch so die Charaktere natürlich von den Sprechern her sind die anderen auch alle top. Also zum Beispiel auch dann Jürgen Thormann als Solomon Charles. Der ist ja wirklich gut. Der hier ja in der Dark Knight Trilogy auch
Michael Caine
spricht. Genau, und auch bei allen anderen Filmen. Toller Sprecher, schon sehr alt, aber toll.
Ja,
der macht das wirklich gut.
Auch so eine prägnante Stimme. Und dann natürlich, wie du mir erzählt hast, Kevin Spacey.
Ja.
Also die Synchronstimme von Kevin Spacey. Und das ist so ein Gruselfaktor.
Wie man hört. Ja, weil man hört das schon in der ersten Szene, also auch als ich das damals gehört habe, ich wusste, der muss böse sein.
Ja.
Der muss, das ist leider, warte, Till Hagen, genau.
Und der spricht den Mr. White. Gabriel White, ne?
Genau.
Gabriel. Jetzt fange ich auch schon damit
an. Ja, mit dem Mix.
Tut mir leid.
Gabriel White. Ich habe übrigens mal geschaut wegen Solomon Charles, ob es ihn gibt. Also sozusagen diese Figur. Aber ich habe nur Charles Solomon gefunden. Und das war ein Mobster. Also einer, der damals in der Prohibition so sich um Drogen und Alkohol gekümmert hat. Also es gibt einen Charles Solomon, aber diese Serie habe ich jetzt nicht unbedingt gefunden.
Hast du den Tempel der Gerechtigkeit? Ist das ein Ding? Das
habe ich gar nicht geschaut. Ich habe auch Plashiva versucht bei Maps zu finden in Indien. Nichts gefunden.
Naja.
Das gibt's also nicht, das ist ausgedacht. Jetzt sind natürlich diese alten Bekannten, die auftreten, wie zum Beispiel der Dwiggins oder dann auch später auf der CD2 kommt der dann auch August mit dazu. August ist ja noch der Originalsprecher, obwohl der mir überhaupt nicht so im Gedächtnis geblieben ist, so von seiner Stimmfarbe her. Also es hätte auch irgendein Einsprecher sein können. Dwiggins wurde dann ja neu gecastet, der scheint ja dann schon tot zu sein. Und was hier natürlich auch noch passiert, dass die Organisation Sphinx, die ja in Folge 100 eine Rolle spielt, die du ja noch nicht gehört hast, leider, die ich aber wärmstens empfehle. Also das ist eigentlich meine Lieblingstrilogie bisher. Viele sagen ja auch, Feuermond ist super, die 125, aber so Toteninsel 1A.
Toteninsel. Naja, ich habe es mir aufgeschrieben.
Und das ist auch gut so.
Ja.
Ja, wir haben jetzt bis zur CD2 gehört. Es ist viel passiert. Ich habe mir jetzt auch so Stichpunkte gemacht. Ich würde aber die Handlung jetzt gar nicht so groß abreißen. Was mir nur so aufgefallen ist, der Solomon Charles, der lebt nicht gerade sehr umweltfreundlich. Der hat eine Kapselmaschine.
Das ist dir aufgefallen.
Ja, das war doch
eine Kapselmaschine, wo der Kaffee so lange.
Ja, genau.
Der lief auch unglaublich lange, beziehungsweise hat er keinen Stopp gemacht zwischen den drei Kaffeetassen, die er zubringen
musste. Ja, der hat einmal gemacht.
Und die Reden war dann. Ich denke so, okay, die Tasse ist jetzt einmal übergelaufen, ne?
Aber gibt es auch Kapselmaschinen vielleicht für Tee- oder Kaffeekannen, wo du eine große Kapsel, so eine faustgroße Kapsel da reinlegst?
Nee, ja, also warum nicht?
Na, könnte es sein, ja.
Ich weiß es nicht. Es war jedenfalls, also es war nett, dass das Geräusch da war, aber es hat trotzdem für Verwirrung gestiftet.
Na, was ja auch Verwirrung für
dich. Es hat dich. Verwirrung gestiftet so rum, ja. Also es war nicht ganz richtig, wie ich es gesagt habe.
Was dich auch verwirrt hat, war, dass es Piraten geben soll.
Ja, ich weiß, kommt schon. Was sollen denn die dummen Piraten da auf dem Pazifik? Da ist doch nichts. Und dann docken die da irgendwie Kalifornien an. Also Piraten am Golfstrom, na klar, ist schön warm, was weiß ich nicht. Und da kannst du dann, geht's rein nach Südamerika und dann klaust du da dein Inka-Gold. Aber was wollen die denn in Kalifornien?
Na, auch Räubern und Brandschatzen.
Ja, aber da war doch nichts. Also die Piratenkultur ist doch tot.
Naja.
Halbwegs. Also,
so die klassischen Piraten.
Ja, die gibt's nicht mehr. Die klassisch coolen Piraten. Nein, ich glaube, das ist politisch voll und also nicht korrekt, aber es hat mich.
Darf man Pirat eigentlich
das,
noch sagen?
Ist das eine Beleidigung?
Oder muss man Seeräuber jetzt schon dazu sagen?
Oh, verdammt.
Nautische Räuber?
Nautische Räuber. Räuber ist ja auch nicht. Also, Räuber bist du eigentlich nur, wenn es mit Körperverletzung einhergeht.
Na?
Ja, ist wirklich so. Das weiß ich jetzt aber auch nur im Zuge eben des Diamantendiebstahls im historischen Grüngewölbe bei uns in der Residenz, ne?
Ja, stimmt.
Weil vielerorts auch Raub geschrieben wurde, aber das ist wohl nicht, also faktisch halt nicht richtig, weil bei einem Raub kommt jemand, also ein Mensch, zu Schaden.
Ja.
Körperlich.
Okay.
Und deswegen ist es nämlich ein Diebstahl und kein Raub.
Also wäre zum Beispiel Horatio August eher ein Dieb, wenn aber jemand im Tempel der Gerechtigkeit umgehauen hätte, wäre er ein Räuber?
Ja.
Ah gut, das ist ja dann noch wichtig für den Strafprozess. Ach, der lebt ja gar nicht mehr. Eine Sache, die ich noch gerne erwähnen würde bezüglich der Geräusche, was ich ein super cooles Detail finde, das habe ich zum ersten Mal heute gehört, weil wir hatten das über eine Teufel Rockstar Cross gehört, also eine recht große Box.
Größer als mein Gesicht. Größer als dein Gesicht.
Gut, dass du es auch erwähnt hast. Ich habe nicht so ein lang oder breit gezogenes Gesicht.
Das ist Herr Arnold, ja, stimmt. Und stellt euch Herr Arnold in real life vor.
Ja, stimmt, das ist ja wie so ein Rugby.
Ja, ja. Ist es ein Rugby?
Ja, es ist wirklich von der Form her eher ein Rugby.
Gut, dass wir das erörtert haben.
Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Ich saß jedenfalls recht nah an der Box und Anna ein bisschen weiter weg. Und da habe ich ein Detail gehört, ich glaube, das hast du gar nicht gehört. Nämlich als auf der CD2 der... Ramir? Nee, Kram.
Vikram.
Genau. Als Vikram, da schießt sie mit August dort auftaucht und dann so überraschend in der Zentrale eben jetzt sich hinsetzt und eben alles trinkt und so weiter. Hat man wirklich, während Vikram mit Justus gesprochen hat, ein Kratzen gehört? Also sprich, ein Kratzen von Stift auf Papier. Das habe ich zum ersten Mal gehört und fand ich ein tolles Detail.
Cool. Ja, da habe ich tatsächlich nicht gehört, richtig, aber das ist
schön.
Gut, dass du so ein gutes Ohr hast.
Na, diese Details, die machen es dann auch. Und ich fand das auch so von den Atmosphären her gut. Wobei ich jetzt auch im direkten Hören zwischen Flucht des Rubins 1979 und feuriges Auge
2019. Stimmt, mit deiner Zunge heute los, du.
Ich weiß auch nicht, das muss der schwarze Tee sein, der ja schon wieder auf meiner Zunge tanzt. Dort muss ich wirklich sagen, dass es sich anders anhört. Die alten Folgen, auch wenn ich jetzt eigentlich eine recht gute Qualität habe von diesen alten Auflagen, MC-Überspielungen, wie auch immer, das klingt wärmer, das klingt runder, das klingt nicht so technisch. Weil diese neuere Folge klingt kühler, also klingt, dort sind zwar auch Atmosphären mit dabei, aber wenn ich so ganz am Anfang der Folge höre, wo die Büsten aufgestellt werden, die Vögel zwitschern laut im Hintergrund, du hörst das. Das klingt, als ob die wirklich vor Ort sind, mit einem Mikro rumgegangen sind. Das ist in den ersten Folgen super. Auch zum Beispiel bei der unheimliche Drache. Dort klingt das, als ob die ein Mikrofon hatten und am Strand waren. Das klingt toll. Hier so, ach, vielleicht ist man noch einfach zu erwachsen, aber ich höre dann eben wirklich raus, dass die alle im Studio sitzen. Das war jetzt nicht so doll, nicht so extrem. Mhm. Also zum Beispiel dieser Raumhall, der ist, wenn wir hier zum Beispiel sprechen, hast du ja einen Raumhall.
Ja.
Das war jetzt dort nicht so zu hören, aber irgendwie klingt es kühler, gefilterter, digitaler. Obwohl die ja noch manuell aufnehmen. Also nicht manuell, aber mit Bändern halt. Ja.
Aber das an das Vogelgezwitscher kann ich mich auch erinnern, tatsächlich.
Ja, weil das ist sehr laut und das ist schön.
Ja.
Na gut.
Naja, es ist halt eben... Läuft halt alles anders heute. Nicht mehr so handgemacht. Also,
nee, das stimmt.
Ja, wenn man das so nennen kann.
Na du, das ist...
Es ist ja, am Computer bewegt man ja auch seine Hände, aber...
Ja, aber das ist, glaube ich, eine einzigartige Serie immer noch, dass halt die drei seit 40 Jahren da dran sitzen und genau dieselbe Regisseurin da dran sitzt. Und Tante Mathilda ist auch noch dieselbe. Das ist alles, ach, das ist alles Wahnsinn. Möge sie lange leben.
Ja, das ist doch...
Karin Lieneweg.
Nein, das wollte ich gar nicht sagen. Aber schön, das ist sie, ja.
Entschuldigung.
Ich hab's verhauen. Nein, ich wollte sagen, das wäre doch jetzt erstmal eine gute... mir fällt das Wort nicht an. Nicht nur Nuance.
Sprecherin?
Nee. Zäsur.
Ja. Sprich doch die Zähne, wo du dich reinmanövriert hast.
Um weiterzuhören.
Ja, und das tun wir jetzt auch. Ich glaube, wir springen einfach rein in den Teil C. nachdem wir jetzt die Hälfte rum haben, wobei, naja, es ist ein bisschen mehr als die Hälfte. Also wir sind jetzt bei 48%.
Und ich bin voller Vorfreude.
Ich freue mich auch sehr, denn es ist ja noch so viel offen. Was hat es damit zu tun mit der verwirrten Frau, die denen irgendein Buch gegeben hat? Was ist denn mit Horatio August? Warum hat er so viele Narben? Ist nun der Rubin wieder in Rocky Beach?
Hat er es nie verlassen, vor allem?
Kann ja auch sein, genau.
Oder hat Herr Randur vielleicht versucht, den Tempel halt in Kalifornien aufzubauen?
Denn die waren ja in einem Tempel, aber der war dann plötzlich weg. Warum verschwindet einfach ein Tempel, obwohl er eigentlich da war? Es ist noch so viel offen.
Ja, nee, ich freue mich. Also bis hierhin ist das Resümee sehr positiv.
Finde ich auch. Also wenn ich mir das angucke, es sollte eigentlich, also wenn es nach mir geht, könnten die jetzt auch sagen, okay, wir stellen die Serie ein, aber wir hauen alle 3 Jahre, hauen wir eine lange Folge raus, wo ein Autor oder 2 Autoren eine große Idee haben, viel Zeit die zu entwickeln, weil diese großen Bücher, lang und komplexe Geschichte, macht viel mehr Spaß.
Ja.
Für mich ging die Zeit so schnell rum. Toll. Toll, toll, toll.
Auf geht's.
So. Wir sehen beide recht fertig aus. Es ist schon dunkel geworden. Und wir haben jetzt gerade die 5 Stunden beendet. Wir hatten eine Pause zwischendurch. Ja. Also eine größere Pause, um hier aufzunehmen. Ja, du erinnerst dich. Und ja, es war jetzt sehr lang, muss man sagen. Zum Schluss,
in der Tat.
Zum Schluss mussten wir auch die letzten 2, 3 Tracks nochmal anmachen. Also die 1,5 Minuten Tracks auf den Streaming-Plattformen, nicht die CD-Tracks. Weil dann irgendwie ist alles verschwommen hinten raus. Ich weiß nicht, ob man sich wirklich so denkt, Mensch, so ein 5-Stunden-Hörspiel, komm, hör dir das doch mal an. Ich weiß ja, viele Leute haben ja auch solche Jobs, wo die halt handwerkliche Tätigkeiten haben, wo die nicht viel groß nachdenken müssen, außer auf diese eine Tätigkeit, die sie gerade machen. Sei es etwas bemalen, sei es etwas zusammenstecken, sei es etwas programmieren.
Aber ich finde, das lenkt dann doch wieder ab.
Na gut, beim Programmieren machst du auch viel. Na, ich habe zum Beispiel auch gemerkt, wir haben ja dann zum Schluss, nachdem wir alles aufgebaut haben von meinem Lego-Set, haben wir dann alles wieder zusammengebaut und da ist es wirklich manchmal dann abgebaut, im Tun war ich dann auch wieder weg zwischendurch.
Ja, und wenn man dann kurz so die Aufmerksamkeit wegnimmt vom Hörspiel und dann sich so denkt, fuck, ich krieg diesen, jetzt habe ich dieses schlimme Wort gesagt.
Jetzt hast du wirklich das schlimme Wort gesagt.
Kannst du das ausbieten? Ich krieg diese Steinchen gerade nicht auseinander. Dann ist man so in seiner Frustration, dass man dann gar nicht mehr weiß, was eigentlich im Hörspiel passiert. Und das war nicht so hilfreich für das Verständnis der Geschehnisse.
Nee, das stimmt.
Ja. Ich weiß auch nicht. Ich bin nicht unzufrieden mit dem Ende, aber es ist ja schon wieder ein offenes Ende.
Offen würde ich jetzt gar nicht sagen. Halbwegs
offen. Naja, aber wer sagt mir denn, dass Mr. Randur und White nicht von dem Berg ohne Wiederkehr doch wiederkehren?
Ja, das sagt dir keiner. Aber wenn er schon so heißt, der Berg, dann hat sich ja irgendjemand was bei gedacht. Also natürlich ist es ein offenes Ende, weil die könnten jetzt ja irgendwann wiederkommen. Vielleicht sitzen wir auch jetzt hat es 40 Jahre gedauert, ehe die 200. Folge kam. Dann sitzen wir vielleicht 2060, sitzen wir da wieder zusammen, hören die 400. Folge.
Ja.
Und da kommen sie dann vielleicht wieder. Vor allem in 40 Jahren. Dann würde ich alle mit 90. beiden Händen
auf den Tisch und...
Da sind die Hauptsprecher dann 90. Ja, Bob, schnell hinterher. Ja, stimmt, das war, also...
Wer war das, der Alte?
Jürgen Thurmann. Nee, Quatsch.
Nee, aber welcher?
Der andere, der... Ach, wie heißt der? Figur, wie heißt der Sprecher? Na, der hat den Ramasidri Randur gesprochen.
Ach, das ja, ist dann der, 4 Jahre später,
das ist
ja
der zweitälteste aktive Synchronsprecher oder Hörspielsprecher, den wir hier so in Deutschland haben.
Und da habe ich mich, jetzt frage ich mich echt, wie der Randur trotz seiner Verfassung es dann noch auf diesem Berg geschafft hat. Mit Gehstock, wo der ja schon einfach halb siechend...
Eckerdux. Ja, und der hat den wirklich sehr alt gesprochen, muss man sagen. Also sehr...
Na, es war einfach beängstigend, man. Also das ist ja...
Naja, im In der realen Welt sind ja 4 Jahre vergangen.
Ja.
4 Jahre können schon was mit einem Menschen machen. Gerade auch, wenn er sozusagen seinen Status verloren hat, wie auch immer, seine Existenzgrundlage. Aber ja, dann ist ja der Solomon, der ist ja vom Sprecher her genau in demselben Alter, dann ja auch auf allen Vieren fast den Berg da hoch und dann wie er dann so umknickt, das klang schon ein bisschen lustig, so als ob er wirklich im Sitzen umfällt. Er hat sich gerade hingesetzt und plötzlich fällt er einfach nach vorne oder zur Seite so ganz langsam um. Ist so, Und dann lag er. Also das war schon so ein bisschen, aber man hat ja gehört, dass die Steinchen so geknirscht haben, also er scheint schon im Stehen vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber das, ja, die waren schon beide sehr, sehr alt, wenn man das so im Hörspiel gehört hat. Und
also ich habe so nach dem ersten Mal hören das Gefühl, dass ich die Geschichte halbwegs mit all ihren Verwicklungen oder Geschichtssträngen so erfasst habe. Aber vieles ist mir wohl auch entglitten.
Naja, vor allem diese Rolle des Kashmir, Vikram, dass der dann doch ein Guter ist und nur für den Bösen böse gespielt hat und die Detektive bzw. Justus vor allem so halt hinters Licht geführt hat, nur um die Heiligtümer wieder an ihren Ort zu bringen. Und dass dann die drei Teil einer heiligen Messe sind, das waren ja jetzt nicht abzusehende Entwicklungen, aber dass es nach Indien gehen muss, das war ja eigentlich klar. Also ich meine, die drei Fragezeichen, wo waren sie jetzt noch nicht? Ich glaube, da gab es auch mal eine Liste oder irgendwie so bei rockybeach.com, dass da stand, wo waren eigentlich die drei Fragezeichen noch nicht? Und ich glaube, Australien wurde nur genannt. Und die Antarktis. Aber gut, sonst waren sie auf jedem Kontinent. Auch
nichts an der Antarktis.
Glaube ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere, also das ist sehr gefährliches Halbwissen, aber das habe ich ja gerne.
Ja.
Welcher Podcaster hat denn das nicht?
Tante Mathilda gerne? und Titus das mitmachen.
Man konnte jetzt von den Sprechern her aber trotzdem nicht meckern.
Nö.
Von daher kann ich mich da nicht beklagen. Die Musik war echt gut. Also da gibt's viele Folgen, wo ich mir so bei der Musik denke, ach, und ich habe auch keinen Erinnerungsfaktor. Aber jetzt konnte ich zum Beispiel bei einem Track, der lief, konnte ich genau sagen, das ist der Track von Folge 99, Rufmord. Nämlich ja, ganz in der ersten Szene, wenn dort so eine Moderation ist und dann sagt ihm der Radiomoderator und dann kommen wir zum nächsten Track, dein Smasher aus den 80ern, viel Spaß. Und dann sagt Bob, da bin ich gespannt und dann geht das los. Und dieses Lied wurde irgendwie in dem Hörspiel mitverwendet. Das hat so einen Erinnerungswert. Ich weiß auch genau, wie die Folge 104 vom Soundtrack klingt oder 102 hier, okay. Doppelte Täuschung. Das ist so in meiner Birne drinne. War das wirklich, für die Folge gab es ein Thema und dieses Thema oder diese 2, 3 Lieder, die komponieren ja auch immer 5 Minuten und dann so rausgeschnitten. Toll. Und auch jetzt muss ich sagen, so die Musik war schön, war viel Altes dabei, das ist immer gut. Komisch, aber es ist Fanwork. Geräusche, haben wir schon gesagt, auch sehr detailverliebt teilweise. Ja. Bloß halt jetzt so von der Geräuschkulisse, dann in dem Tempel.
Oh, nee. Oh. Oh. Wie krampfhaft auch, und auf einmal alle reagieren.
Oh. Ich stelle mir wirklich vor, wieder 50 Inder und Inderinnen.
So, da unterhalten sich wie nennt man denn, der Tempelvater kann auf einmal auch Deutsch oder beziehungsweise Englisch. Na gut, Englisch ist ja da vielleicht nicht so ungewöhnlich.
Ja, aber alle anderen
sind gar nicht, ne? Da unterhalten sich ja 3 Menschen irgendwie auf Englisch und alle sitzen so da und starren die Luft an. Oh. Und auf einmal drückt er die Hand runter.
Na, wie im Theater, ne? Du hast so eine Zuschauergruppe und die gucken nur zu. Machen immer nur.
Verstehen eigentlich nichts, ja. Oh. Es sei denn, man zeigt es ihnen.
Ja, und plötzlich ist da der Papa-Chef, der holt da plötzlich die 3 Jungs da ins Heilige und sagt, bitte komm, macht mal. Und alle anderen,
Und dann hat er denen ja noch das Zeichen auf die Stirn gemacht.
Ja. Womit eigentlich? Hat er da einen dicken Edding reinstecken.
Komm mal ran, Junge.
So. Wer weiß, was da passiert ist. Aber davon lassen wir uns nicht abhalten, denn alles in allem eine runde, schöne Folge. Ob es jetzt wirklich 4 CDs sein mussten, sei dahingestellt.
Ja, so ein paar Sachen waren vielleicht dann noch ein bisschen unausgereift. Also ich finde halt, fand den Verbleib des Rubins
Im Kanal?
Im Kanal, beziehungsweise beim Freund von Rubbish George.
Ach, der war auch so unsympathisch, das haben wir noch gar nicht gesagt. Also,
ja.
Der ist nicht... So in den ersten Folgen war der einfach nur, so bei der 125, da war er einfach nur hilfreich und nett, hat zwar auch immer ab und zu mal Geld gefragt, um eine Info zu bekommen, aber trotzdem, aber da war der einfach unangenehm, fühlt sich da gestört, wenn der Justus auf dem Schrottplatz seiner Patentante, nee, seiner Tante und seiner Onkel, die haben ja einfach nur die Erziehungsberechtigten, sagen wir es mal so.
Das sind ja die richtigen, also ist das seine wirkliche Tante?
Seine wirkliche Tante, ja, und seine wirkliche Onkel. Also ist es kein Patenonkel und keine Patentante. Nee. Ja, und dann spielt sich der Rubbish George auf, weil der Justus ihn stört, weil er da liegt schon seit 5 Tagen in seinem eigenen Sumpf. Was ist das für ein Wort? Ich wollte eigentlich in seinem eigenen Siff sagen.
Siff, Suff, Sumpf, alles das.
Ja, es ist alles irgendwie, es verschwimmt, so wie das Hörspiel. Ja, Rubbish George, haben wir gesagt, der war recht unangenehm. Und das mit dem Kanal eben. Wo du gesagt hast, das ist jetzt nicht so.
Ja, da hätte ich mir einfach was Eleganteres gewünscht. Zum Verbleib dieses Rubins. Also, es kann jetzt ad hoc keine bessere Geschichte mir erdenken, aber...
Konnte der Autor dann anscheinend
auch... Anscheinend auch nicht. Das auch so unter Zeitdruck war so, ach verdammt.
Naja.
Ja, irgend so ein Heini hat ihn gefunden. Entweder, und das nicht gesagt.
Na, entweder war es wirklich so, dass bei der Release-Party gesagt wurde, oder der hat das in dem Interview gesagt, dass er halt wirklich bis zur Hälfte nicht wusste, wo der Stein ist.
Mhm.
Und halt einfach geschrieben hat. Also kann ich mir auch so, würde ich, glaube ich, auch dran gehen. Selbst wenn ich die Insel noch nicht sehe, würde ich halt schon den Weg beschreiben zur Insel hin, wenn ich jetzt Auto bin, im metaphorischen Sinne.
Okay.
Einfach losschwimmen, auch wenn ich die Insel noch nicht habe. Viele haben ja so einen großen Masterplan. Viele ja, Autos.
Vielleicht ist es deswegen, also ich fand jetzt auch vielleicht liegt es an der Müdigkeit, die dann so ein bisschen eingesetzt hat, aber ich fand die ersten 2 Stunden schon irgendwie kompakter und vom Tempo her ziemlich gut und sehr stimmig. Und mir ist auch nicht irgendwie, ich habe nie so gedacht, na, das finde ich jetzt aber so ein bisschen scharf an der Grenze vom Storytelling her. Jetzt bei der zweiten Hälfte war immer noch Spannung da und ich fand es auch also gut gemacht. Nur die Geschichte wurde so ein bisschen loser vielleicht an manchen Enden. Nicht ganz so festmaschig gestrickt.
Ich bin schon wieder beim Stricken.
Sorry.
Ja, aber verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Wäre jetzt bloß die Frage, liegt es wirklich an der Geschichte oder hätten wir sagen müssen, so, wir hören die 2 CDs und dann ist unser Speicher voll?
Ja, vielleicht ist auch unsere Schuld.
Vielleicht hätten wir sagen müssen, wir hängen noch einen Tag dran und vielleicht wäre uns das auch dann so schnell und so bam, bam, bam vorgekommen. Aber jetzt zumindest, ja, es hat sich dann schon ein bisschen gezogen, aber das kann so und so sein, weiß ich nicht. Da gibt es vielleicht Leute, die das klüger machen, die haben dann pro Tag eine CD gehört.
Ja, vielleicht.
Na?
Okay, also müssen wir das nochmal machen.
Ja, Erinnerung löschen?
Ja.
Nee,
das machen wir nicht.
Nee, das machen wir nicht. Das machen wir, wenn wir das nächste Mal uns wiedersehen. Denn wir haben ja immer noch einen Fall von die 3,
ja,
den wir uns eigentlich antun müssten, wobei es ja ein Fall ist, wo du entscheiden musst. Das ist ja dieser Mitmachfall, das ist ja dieser Ratefall.
Naja.
Wo du dann entscheiden musst, dann sei nach links oder nach rechts
gehen. Habe ich noch nie gemacht, sowas.
Nee?
Nee.
Tja, dann wäre es ja mal eine schöne Sache.
Hm.
Und wir wollten dann im selben Anzug neben dieser Sonderfolge natürlich auch noch besprechen die Geschichten, die damals nichts geworden sind aus die 3. Weil die Serie wurde dann ja eingestellt, dann ging es weiter mit den 3 Fragezeichen. Und dann ist ja die eine Folge dann zu TKKG gewandert, von dem einen Autor.
Ah, ja.
Das lebende Gemälde oder das lebendige Gemälde. Das ist ja eine 3-Fragezeichen-Geschichte, die einfach nur umgeschrieben wurde, was man auch teilweise merkt. Wenn dann Tim.
Gabi wurde wieder nach Hause geschickt.
Ja, genau.
Und die anderen drei haben dann weitergemacht. Und
plötzlich war Tarzan, also Tim, sehr intelligent. Und ja, Klößchen musste viel rennen. Den schnappe ich mir. Mit dem Mund voller Schokolade. Nein, keine Ahnung. Und wir wollten uns noch eine Serie, wie hieß das, die 3 Rosen? Die 3?
Ja, irgendwie so.
Genau.
Du wolltest
die anhören. Kathedrale der Nacht, das wollte ich anhören. Ja, das wollten wir eigentlich tun. Und was ist geworden nach 10 Monaten?
Tja. Du bist umgezogen, mehr ist ja eigentlich nicht passiert.
Ach, jetzt bin ich schuld.
Deshalb.
Nur weil ich umgezogen bin und plötzlich einen Bart habe, bin ich jetzt hier Der Bartmann, Schwarzbart. Ja. Schwarzbart mit Sonnenbrille.
Du hast das Gleichgewicht ins Ungleichgewicht gebracht.
Dass die aber nicht nochmal aufgetaucht sind.
Stimmt, die Schwarzbärte.
Ne? Weil die sind ja auch so sang- und klanglos. Ich glaube, im Buch sind die besser erklärt. Zum Glück kommt ja bald das Hörbuch raus. Hm. Im März. Mal gucken, welcher komische Vorleser das da vorliest. Habe ich noch gar nicht geguckt. Wer das ist. Weil jetzt macht man nicht unbedingt große Sprecher dahin. Also wirklich professionelle Hörbuchsprecher, so wie Andreas Fröhlich, der macht das ja auch, hat ja auch einen Fall gelesen, Karpatenhund. Das ist ja auch echt gut. Aber hier zum Beispiel.
Das haben sie jetzt aber viel gemacht, wenn ich auf Spotify schaue. Sind ja, das da so die ersten fünf Alben?
Na, 9 oder 10 sind jetzt schon draußen.
Ja, sind halt irgendwie liest und nicht immer noch so gescrollt. Nee, ich will ein Hörspiel.
Ja, BAB zum Beispiel. Kann zwar ganz sympathisch sein, aber ist jetzt halt nicht so der Vorleser, weil der hat jetzt andere Qualitäten, finde ich. Den habe ich ja, als ich zum Dunklen Taipan war, zu der Live-Tour gesehen. Mhm. Da waren wir in Hamburg. War das in Hamburg? Ja, wir waren in Hamburg. Natürlich waren wir in Hamburg. Und dort haben wir uns den Dunklen Taipan angesehen und dort saß jemand von den Rocket Beans hinter uns. Die Franziska, glaube ich, ist das. Und dann vor uns so in der Mitte Bela B.
Ach.
Mit Tochter. Ach, ich wollte hingehen, aber es wollten bestimmt alle. Und keiner hat sich getraut, weil man hat ja da noch Respekt und die wollen ja auch den Abend genießen. Aber ich wäre am liebsten hingegangen. Ach, Mann.
Hättest du ja was Kreatives einfallen lassen müssen, was natürlich wirkt.
Oh, jetzt ist hier mein Drumstick runtergefallen. Oh, Herr Bela B.
Ja, so eben nicht.
Oder müsste ich ihn mit Herrn B. ansprechen?
Gar nicht. Du musst so tun, als ob du ihn nicht kennen würdest. Das ist noch viel besser.
So wie kann ich da von einer unbekannten Person ein Autogramm auf dem Drumstick?
Du wolltest ein Autogramm. Achso, du bist ja so.
Na, ich werde doch nicht jünger gesagt. Hallo Bela, ich kenne dich. Ich höre deine Musik. Also habe ich damals viel gehört. Jetzt ist es ziemlich eingeschlafen. So Ärzte ist es ziemlich eingeschlafen.
Habe ich nie.
Nee.
Nee, ich nicht. Ich nicht. Tja. So, wollen wir die noch verknacken oder wie oder was?
Stimmt, wir haben ja immer geschaut, ob es eine richterliche Konsequenz haben kann.
Aber das wurde diesmal auch erwähnt. Ich glaube, Just oder so hat kurz mal angesprochen, Freiheitsberaubung und irgendwas, Diebstahl.
Freiheitsberaubung, Kidnapping, Diebstahl, Verleumdung.
Es ist schon ziemlich viel los, aber nicht so also schon gravierend. Freiheitsberaubung, okay. Und
oh, das geht doch.
Ja, stimmt. Justus und Gas waren eine Nacht lang eingesperrt.
Bisschen länger.
Zwei Nächte.
Bisschen länger.
Und eingeschüchtert und bedroht. Und wurden sie geschlagen?
Das weiß ich nicht. Nein, ich glaube nicht. Nun ja, da reicht es auf jeden Fall vielleicht für eine ganz kleine Freiheitsstrafe. Aber ich glaube, der Berg ohne Wiederkehr. Und Rückkehr?
Wiederkehr.
Der wird sie richten.
Oh ja.
Ja, dann sind wir durch für heute. Und ich bin wirklich durch.
Auf jeden Fall.
Ich fahre jetzt wieder zurück. Hab noch 2 Stunden
vor mir. Tschüss, Tobi.
Ja. Und ich höre jetzt erstmal eine 3-Fragezeichen. Oh, nee, weißt du was? Du müsstest jetzt eigentlich Toteninsel gleich im Anschluss hören.
Oh, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich muss andere Dinge tun.
Über 3 Stunden jetzt noch ein Hörspiel hören.
Oh. Wenn ich auf Arbeit Hörspiele hören könnte, das wäre so praktisch. Aber ich glaube, das kommt komisch.
Ich kann es auch ganz schlecht machen, wenn ich vor den Schülern stehe.
Sag mal, alle leise. Warte.
Jetzt muss ich zurückspielen, spulen. Nee, das kann ich nicht machen. Ja, wunderbar. Dann haben wir doch alles für heute geschafft. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Und ich hoffe mal, wir sind jetzt noch im Zeitlimit. Aber ich denke mal.
Dum, dum, dum.
Wir sehen uns wieder, wir hören uns wieder.
In 10 Monaten.
Spätestens in 10 Monaten. Aber allerspätestens in 40 Jahren zur 400. Folge, die 3 Fragen.
Ja, wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Randur und übrigens Bonnie.
Ja, alles skelettiert. Oder nur noch die Köpfe. Naja. Du, das gibt's ja wirklich, dass sie bei der Kryotechnik entweder werden ganze Körper eingefroren oder nur die Köpfe. Walt Disney hat zum Beispiel nur seinen Kopf, wenn ich mich recht erinnere, eingefrieren lassen.
Aha.
Ja, gibt's direkt YouTube-Videos, kannst du dir angucken, wo es aufgeklärt wird. Kostet nicht so viel, bloß du musst auch helfen beim Einfrieren und beim Einbalsamieren von anderen.
Walt Disney hat Menschen einbalsamiert?
Das weiß ich nicht, nein, weil da stand es ja noch ganz früh in der Technik. Also, da war noch nicht alles.
Schneiden wir jetzt zu dieser späten Stunde dieses Thema an.
Macht's gut. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank nochmal an die Zentrale, dass wir hier unseren kleinen Auftritt hatten. Wir bedanken uns. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich will nicht dich jetzt hier einfach...
Danke.
Danke.
Für diese Achterbahnfahrt.
Danke einfach nur. Ja, es war wirklich Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Und...
Tschüss.